Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Sitzung vom Corona-Ausschuss. Es ist unsere 215. Sitzung und sie heißt Willkür. Wir haben uns ja in der letzten Sitzung viel mit Corona-bezogenen Fragen beschäftigt. Heute geht es um andere gesellschaftliche Problemzonen. Und da steige ich auch mal unmittelbar ein ins Gespräch. Wir haben heute zwei Gäste, die sehr interessante Themen vorstellen wollen, die eben tja, auch Aspekte von Willkür haben oder von Entscheidungen, die getroffen wurden zu irgendeinem Zeitpunkt, die dann vielleicht Weiterungen haben, die sich als problembehaftet für andere Gebiete herausstellen. Und unser erster Gast ist Dr. Michael Weiler. Er ist Veterinärmediziner. Und mit ihm wollen wir über das Problem des Wolfs sprechen. Der Wolf ist ja für viele romantisch besetzt. Man denke an vielleicht auch nicht nur positiv, ja, wenn man an irgendwie Rotkäppchen und der böse Wolf denkt. Aber es hat ja doch irgend so was von ja, Romantik, die wilden Wälder, das Herumstreifen und so weiter. Und so ist das auch ziemlich stark nach außen berichtet worden. Viele Leute sind da sehr positiv eingestimmt und erfreuen sich auch, wenn sie denn dazu Gelegenheit haben, an irgendwelchen Wolfsbabys, die man irgendwo sieht und sagen immer, ja, wie süß das ist alles. Aber tatsächlich hat es auch sehr viele Implikationen. Ich habe mich damit auch selber schon beschäftigen müssen, weil wir bei uns in der Region, ich züchte ja eine sehr seltene Schafrasse, eben das Thema auch grundsätzlich haben, wobei wir eben keine so zusammenhängenden Wälder bei uns haben, dass der Wolf sich da richtig einnisten kann. Aber gleichwohl ist es natürlich was, was einen immer bedrückt als jemand, der in die Tierhaltung im Freien eben möglichst artgerecht haben möchte. Herr Dr. Weiler, ich freue mich, dass Sie heute bei uns sind. Und Sie haben im Hintergrund auch schon ein Bild, wo man sich vorstellen kann, dass da Wölfe herumstromern könnten. Ja, es wäre schön, wenn Sie sich vielleicht einfach von Ihrem Hintergrund, Ihrer Expertise einmal vorstellen könnten. Und dann bin ich gespannt, was Sie uns zum Thema zu sagen haben.
Ja, schönen Dank für die Einladung und herzlich willkommen an alle. Der Hintergrund, das ist meine Heimatregion im hessischen Hinterland, heißt das. Das ist die Region Marburg-Biedenkopf. Wölfe haben hier auch schon Einzug gehalten, aber sind noch nicht ansässig. Im restlichen großen Teilen der Republik schon. Ich bin Fachtierarzt für Pferde und meine Erfahrungen mit Wölfen habe ich gesammelt durch meine Chairman-Tätigkeit beim Aufbau russische Pferdekliniken. In dieser Zeit hatte ich immer wieder Kontakt zu Menschen, die schon immer mit dem Wolf leben, während wir das ja erst seit der Grenzöffnung 1990, insbesondere dann 2000, wo die erste Reproduktion stattfand, begann. Und die Expertisen derjenigen, die heute Verantwortung tragen in Westeuropa für die Wolfspolitik, die widersprechen in großen Teilen meinen Erfahrungen aus der Zeit der 80er und 90er Jahre, sodass ich die mal gegenübergestellt habe, auch in Form einer Präsentation, die ich gerne vorstellen kann.
Sehr schön. Können Sie den Bildschirm teilen oder?
Ja, das kann ich machen. Das ist jetzt sichtbar für alle,
Ja,
oder?
jetzt ist gut.
Ja, okay. Ja, das Thema heißt eigentlich Wölfe, Weidetiere, Ideologie und Vernunft. Ideologie und Vernunft, die prallen aufeinander bei diesem Thema. Und das ergibt sich eigentlich erst seit der Grenzöffnung, wie ich schon sagte, bis 1870 circa hatten wir in Westeuropa immer einen Wolfsbestand. Bis in der DDR noch durch die unbegrenzte Einwanderung von Westpolen, auch noch während der DDR-Zeit, also bis zur Grenzöffnung. Und in dieser Zeit wurde in der DDR aber der Wolf scharf bejagt, aus unterschiedlichen Gründen. Erst nach Grenzöffnung konnte sich dann 2000 das erste Pärchen ansiedeln in der Lausitz, in der Muskauer Heide. Die hatten dann auch Nachwuchs und aus diesem Nachwuchs entstand die Wölfin Sunny und Einauge und aus Sunny ging dann ein Wurf hervor, der aussah wie kleine Schäferhunde. Da man annahm, dass diese Population durch eine Kreuzung zwischen Hund und Wolf entstanden ist, war man entschlossen, diese Welpen zu entnehmen, um die genetische Integration des Wolfes nicht zu gefährden. Und man versuchte das mit zwei Welpen, gelang das auch, aber mit sieben gelang das nicht. Die sind dann in die Population eingegangen. Man kann im Nachhinein feststellen, dass auch von der Mutterseite her eine Hybridisierung da war, weil nur wenn Hybridgene aufeinandertreffen von beiden Seiten, kommt diese gelb-schwarze Farbe zustande. Und aus dieser Gründerpopulation entstand dann die sogenannte mitteleuropäische Flachlandpopulation, die wir jetzt versuchen zu schützen. Die ist aber nur ein Teil der Gesamtpopulation der Wölfe, die eigentlich vom Ural bis zur mittlerweile zur Iberischen Halbinsel reichen. Also dabei handelt es sich um eine Population. Das deutsche Expertentum stellte dann zu Beginn der Einwanderungszeit, der Präsenz des Wolfes, dann Thesen und Entwarnungen auf, wie der Wolf springt nicht und er geht nicht an Rinder und Pferde. Der Wolf ist scheu. Der Wolf ist keine Gefahr für den Menschen. Wir müssen lernen, mit dem Wolf zu leben. Und der Wolf jagt hauptsächlich krankes und schwaches Wild. Wir müssen mit dem Wolf lernen zu leben. Da ergibt sich natürlich die Frage, wie sollen wir das lernen? Also bis zu dem Zeitpunkt, an dem der Wolf noch in Westeuropa permanent vorhanden war, ergab es keine Weidetierhaltung, wie wir sie heute haben, sondern es gab eine Hutehaltung. Die Tiere wurden auf die Weiden getrieben. Es war immer ein Hirte ansässig. Es waren auch Hunde dabei. Wenn keine Nachtbehirtung möglich war, wurden die Tiere nachts aufgetrieben. Und der Wolf gefährdete die Existenz der vielen kleinbäuerlichen Betriebe in Deutschland. Wenn die wenige Schafe und eine Kuh oder zwei hatten und sehr viele Kinder, war der Verlust eines Tieres durch den Wolf existenzbedrohend. Und deswegen bekämpfte man den von landwirtschaftlicher Seite her intensiv mit Wolfsangeln, Wolfsgruben und Wolfsfallen und Gift, sodass die Population innerhalb dieser Region jetzt in Westeuropa dann komplett erloschen ist. Wenn dann die Frage gestellt wird, wir müssen wieder mit dem Wolf leben, lernen zu leben, dann stelle ich die Frage, sollen wir das so lernen wie unsere Vorfahren, dass sie ihn komplett eliminiert haben, oder wie stellt man sich das vor? Eine weitere These, der Wolf jagt hauptsächlich krankes und schwaches Wild und er tötet durch Kehlbiss, das wurde bis vor kurzem noch von den sogenannten Beprobern der offiziellen Stellen, auch in der Ausbildung der Rissgutachter so weitergegeben. Und mit diesen Themen beschäftige ich mich jetzt. Im Schnelldurchlauf, der Wolf polarisiert sehr stark. Sie haben das schon angehört, Frau Fischer. In der urbanen Bevölkerung ist der Wolf die Verkörperung der Wildnis, der Rückkehr der Natur und der Stärke und der Autorität. So wie auf dem Bild jetzt rechts, so sieht ihn dagegen die Landbevölkerung, die damit eine Bedrohung ihrer Weidetierhaltung sieht, die ja erst zustande kommen konnte mit den Weiden, die wir heute haben und Tag und Nacht draußen und den Forderungen nach Tierwohl für die Tierhaltung in der freien Natur, die erst entstehen konnte, nachdem die Wölfe nicht mehr vorhanden waren. Wölfe sind neben dem Bär Europas größte Beutegreifer und neben den Naturschutzorganisationen, den Nichtregierungsorganisationen, NABU, BUND, WWF und auch andere, ist da auch für die Städte oft eine Ikone. Für diese NGOs ist der vor allen Dingen auch eine pekuniäre Quelle. Durch Wolfspatenschaften und Artenschutzgelder ist das eine lukrative Tierart, die von der EU-Kommission aus sehr, sehr streng geschützt ist. Die Forsten haben Hoffnung gehabt in der Reduktion der Schalenwildpopulation, also der Reduktion von Reh und Hirsch und also Rotwild und Schwarzwild. Und gerade was den Verbiss und die Fegeschäden im Wald angeht, bedeutet er für die Forsten bedeutet das Schalenwild eine Bedrohung für die Wiederaufforstung der geschädigten Wälder, sodass man den Wolf als zusätzlichen Jäger willkommen hieß. Und die Landbevölkerung fürchtet ihn nach sukzessive als Bedrohung der Weidetierhaltung. Der natürliche Lebensraum des Wolfes ist die Wildnis, die haben wir aber in Deutschland nicht mehr. Also wir haben 95% Kulturlandschaft, das heißt, die Landschaft heute ist eine völlig andere als vor 150 Jahren, als der Wolf Einzug hielt. Und er muss sich jetzt bei uns in diese Landschaft einfügen. Das schafft er auch, weil er erstens hochintelligent ist, ein sehr, sehr erfolgreicher Jäger, erfolgt dem Menschen als Kulturfolger. Nur ist ein Nahrungshabitatgeneralist. Er kommt überall zurecht, wenn keine Gefahr droht und wenn ausreichend Nahrung vorhanden ist. Das heißt, auch wo keine Wälder sind, passt er sich dieser Umgebung sehr, sehr schnell an. Momentan steigt die Population in Holland besorgniserregend. Dort gibt es auch die ersten Schäden oder menschliche Begegnungen, die konfliktreich verlaufen. Und dort sucht er sich dann Deckungen in Gräbenbereichen, in Hecken. Also er braucht nicht unbedingt Wald, er kommt auch ohne Wildnis zurecht. Und das fördert das Konfliktpotenzial in unserer Industrienation enorm. Die Entwicklung der Territorien, das sind die, in denen Wölfe ansässig, fest ansässig sind, haben sich jetzt auf dieser Tabelle, die ist erstellt vom DBBW, das ist die Dokumentation zur Beratungsstelle des Bundes zum Thema Wolf, also die offizielle Stelle, die von staatlicher Seite mit dem Monitoring betraut ist. Das ist auch eine Pflichteinrichtung, die jedes Land in der EU bezüglich geschützter Arten aufstellen muss. Und da sieht man, wie sich die Territorien das entwickelt haben. Das sind die Balken von einem 2000 auf 253, 22, 23. Die dunklen Balken sind die darin ansässigen Rudel und die Paare sind die hellgrünen und die Einzeltiere. Das sind aber nur die offiziell bestätigten Wölfe. Das heißt, die, bei denen ein DNA-Nachweis durch das Genetische Institut Senckenberg in Gelnhausen, das mit dieser Untersuchung beauftragt wurde, nachgewiesen wurde. Es gibt aber eine ganze Reihe von nicht nachgewiesenen Wölfen. Da sieht man anhand der überfahrenen Wölfe, die genetisch, also der Todfunde, die genetisch untersucht werden, da sind 30% der Tiere nicht keinem Rudel zuzuordnen und auch keiner vorhandenen nachgewiesenen Territorien. Und das heißt also, wir haben eine sehr hohe Dunkelziffer, was den tatsächlichen Bestand angeht. Sodass man von 2.500 bis 3.000 Wölfen mittlerweile in Deutschland ausgeht. Das heißt, dass wir weltweit eigentlich in der Spitze sind der Höhe der Wolfspopulation. Also wir sind, wenn man Brandenburg alleine nimmt, dann hat man eine Wolfsdichte pro Quadratkilometer, die weltweit die höchste ist. Und diese 254 Territorien, da ließen sich 2023 im Oktober nachweisen, dass in 169 davon Reproduktion stattfand, also eine Fortpflanzung mit insgesamt 634 Welpen. Also die Populationserhöhung ist jedes Jahr etwa 30%. Das heißt, alle 2 Jahre verdoppelt sich die Wolfspopulation. Der Steckbrief zum eurasischen Grauwolf, Canis lupus lupus, der ist verwandt mit Canis lupus familiaris, mit unserem Haushund, der sich vor 20, 25.000 Jahren separat entwickelt hat. Da gibt es sehr viele Unterschiede. Genetisch haben sie aber auch viele Verwandtschaftsgene. Und unsere Wölfe hier in Westdeutschland, die stammen aus der baltisch-russisch-westpolnischen Population. Das waren die zunächst Einwandern. Die Körpergewicht, können Sie lesen, ist bis 80 Kilo teilweise. Ich habe 96 einen erlegten Rüden in Tversk erlebt, der hatte 88 Kilogramm. Mit einer Länge von 1,40 Meter und einem Widerristhöhe von 90 Zentimeter ist das beeindruckend, wenn einem ausgewachsene Wolfsrüden gegenüberstehen. Die hängende Rute mit der schwarzen Spitze, die nur bis zum Sprunggelenk reicht, ist relativ typisch für den reinen Wolf, also für den westpolnisch-baltischen. Je höher die Hybridisierung, also je höher der Hundeanteil ist, dann verändert sich die Rute, also der Schwanz des Hundes, die wird dann länger und buschiger. Und das sieht man auch häufig auf den Bildern. Ein Schwanz, der fast bis zum Boden geht, der spricht für einen sehr, sehr hohen Hundeanteil in diesem Wolfs-DNA. Sie haben ein großes Umfeld zum Blicken, wo ein wesentlich feineres Gehör als Menschen. Ihre Streifzüge je nach Nahrungsangebot bis zu 50 Kilometer am Tag. Die Wölfe bei uns hier, die brauchen nicht so weit zu laufen, weil an jeder Ecke sehr viel Nahrung vorhanden ist, sowohl an Wild als auch an Weidetieren. Und die Nase, die feine Nase und der Geruchssinn, das ist das Beeindruckendste eben. So ein Tropfen Blut auf 5 Kilometer bei entsprechendem Wind ist kein Problem. Deswegen folgt er auch bei uns, weil ihm durch die Schüsse keine Gefahr droht, oft dem Gehör nach den Schüssen, die durch die Jäger fallen, weil sie dort Reste der aufgebrochenen, also der zerweckten Tiere finden oder vielleicht ein Tier, was nach einem Schuss nicht gleich getötet wurde, da zieht es ihn dann hin und das führt jetzt dazu, dass wir ihn durch diese Schüsse eigentlich auf Nahrung konditioniert haben. Da kommt er dann, während wir in den Ländern, in denen ich die Erfahrung hatte, wo Wölfe bejagt werden, genau das Gegenteil haben. Wenn dann ein Schuss fällt, dann sind Wölfe weit und breit nicht mehr zu sehen. Wir haben das also schon umgekehrt geschafft. Die Brumpf ist Januar bis März, dann nehmen sie dann auf, wenn sie einen Partner haben. Und die Tragzeit ist wie beim Hund, 63 Tage. Und Anfang März bis Anfang Juni kommen in der Regel 4 bis 6 Welpen, auch schon mal mehr zur Welt. Der Nahrungsbedarf des Wolfes ist enorm, 150 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Das können Sie dann hochrechnen, also je nach Gewicht zwischen 1,8 und fast 7 Kilo am Tag, wobei Sie auch durchaus eine größere Menge auf einmal aufnehmen können. Im Gegensatz zum Hund brauchen Wölfe fast ausschließlich Fleisch. Im Zuge der Entwicklungsgeschichte hat der Hund sehr, sehr viele Gene herauskristallisiert in der Selektion, die ihn dazu befähigen, Kohlenhydrate zu verdauen, Nudeln, Kartoffeln, Gemüse. Also ca. 20, 22 Genome sind beim Hund nachweisbar. Die Wölfe haben davon nur 4. Das heißt, sie können nur ganz, ganz wenig Kohlenhydrate verdauen. Deswegen brauchen sie eine riesige Menge Fleisch. Und ausgewachsene Wölfe können bis zu 12 Kilogramm Fleisch während einer Mahlzeit aufnehmen. Weibliche Wölfe, also Fähen oder Wölfinnen, die Welpen in ihrem Köhlen haben, die brauchen diese Menge, weil sie die in den ersten 3 Wochen durch Säugen nur ernähren und ab dem 21. Tag brauchen die Welpen feste Nahrung und die Wölfin erlegt dann Beute auf ihren Streifzügen, nimmt dann 10, 11 Kilo auf einmal auf, bringt die nach Hause in die Höhle und verdaut sie dadurch schon vor, er bricht sie vor den Welpen, sodass sie also ab der 3. Woche an diese Nahrung gewöhnt werden. Wenn man das hochrechnet, dann ist es so, dass ein Rudel, das besteht in der Regel aus 2 Altwölfen, auch 2 bis 4 Jährlingen, auch 2-Jährige, da die Wölfe erst mit 2 Jahren geschlechtsreif werden und Partner suchen, dürfen die durchaus auch bis 2 Jahre in den Rudeln bleiben. Dann kommen noch 3 bis 6 Welpen hinzu, sodass ein Rudel im Schnitt pro Jahr 11 Tonnen Fleisch benötigt. Und wenn man das jetzt mal auf die vorhandenen Rudel hochrechnet, dann weiß man, was da in etwa anfällt. Nun gibt es Untersuchungen, die von staatlicher Seite, auch gerade von den Seiten der Organisationen, die die Einwanderung sehr unkritisch beurteilen, vorgezeigt wird. Das ist diese Nahrungstabelle hier, die findet man auch auf den Monitoring-Seiten der Ministerien. Danach besteht die Hauptnahrung aus Rehwild von 52%, dann folgt der Hirsch mit 25%, dann andere Wildschweine zum Teil und andere Tierarten. Und hier sind die Nutztiere, also unsere Weidetiere, nur mit unter 1% angegeben. Dazu muss man sagen, dass diese Tabelle wurde erstellt 2012/13 durch Naturschutz Senckenberg in Görlitz. Und diese Proben wurden zum größten Teil auch in der Lausitz gesammelt, also im Osten Deutschlands in Regionen, in denen sehr, sehr wenig Weidetierhaltung vorhanden ist, sodass da auch kein größerer Nutztieranteil zu erwarten ist. Ich habe das da mal mit einer anderen Veröffentlichung verglichen von Professor Herbert, das ist eine Französin, die in Norditalien die gleichen Untersuchungen, vergleichbare gemacht hat, mit 1457 Proben. Und das ist eine Region, die unserer Weidetierhaltungsregion in Mitteldeutschland sehr stark entspricht. Und dort haben wir dann einen Anteil von 35 bis 40% Livestock, also Weidetieren, und 60-70% Schalentiere. Da sieht man, dass dort der Anteil der erbeuteten Weidetiere etwa die Hälfte der Nahrungsquelle ausmacht. Und das ist auch vergleichbar mit den Zahlen, die wir bei uns bei seriösen Untersuchungen erhalten werden. In Portugal zum Beispiel gibt es Rudel, die sich zu über 90% von Haustieren ernähren, wo es wenig Wild gibt und wo die Tiere halt auf großen Weiten unschützbar verteilt sind. Also, und die Hauptnahrungsquelle unter den Weidetieren sind Schafe und Ziegen mit fast 90%. Dann haben wir Gatterwild, auch Rinder mit 6% und zu anderen, da gehören auch Pferde dazu. Ja, ist der Wolf eine bedrohte Tierart? Eigentlich nicht. Es gibt weltweit 200.000 Wölfe, in Europa etwa 40.000 bis 50.000, davon in Westeuropa ca. 20.000. In Russland ist dieser Bestand sehr, sehr konstant seit 50, 60 Jahren und dort werden offiziell jedes Jahr 15.000 Wölfe erlegt und der Bestand bleibt aber permanent konstant, wobei die Zahl der nicht registrierten erlegten Wölfe mit Sicherheit noch deutlich höher ist. Das führt dazu, dass laut roter Liste der IUCN, das ist die Organisation, die bedrohte Tierarten in Form führt, die Wölfe schon 2007 nicht mehr als bedrohte Tierart einstufen und unter Least Concern einordnen. Diese Erkenntnis wurde aber bei den Artenschutzgesetzgebungen der EU nicht berücksichtigt, sodass dort Wölfe noch als strengstens geschützt gelten. Ja, dieser steigende Wolfsbestand hat dementsprechend auch im Bereich der Weidetierhaltung erhebliche Schäden verursacht. Von 2010 sehen wir diese Balken, das sind jetzt vermisste und beziehungsweise getötete Nutztiere, die stiegen von ganz wenigen auch bei 2022 auf 4.366. Das sind auch Zahlen der genannten Wolfsmonitoringstelle des Bundes, DBBW. Interessant ist, dass diese Zahl der getöteten Nutztiere, das sind also auch nur die, bei denen DNA nachgewiesen wurde. Und bei allen untersuchten Proben, die Senckenberg, wurde nur bei 51% der Wolf nachgewiesen. Es gab auch sehr viele nicht auswertbare Proben. Das sind etwa 30%, bei denen, oder ja, 20, 23%, bei denen nicht auswertbar herauskam, wo man auch nicht weiß, ob Wölfe beteiligt waren. Und bei 19%, bei denen die Diagnose Hund herauskam, da hat man auch Zweifel, ob das wirklich immer der Hund war. Also deswegen ist die tatsächliche Zahl liegt deutlich über 6.000 Nutztiere in einem Jahr. Und interessant ist die Tatsache, dass die bei etwa 1.000 Wolfsangriffen, das ist die blaue Linie, die offiziell registrierte Zahl der Wolfsangriffe, sodass bei jedem Angriff eines Wolfes etwa 4 Tiere getötet werden. Die Nutztierschadenszahlen verteilen sich auf die Bundesländer so, dass man sieht, dass in Brandenburg liegt an der Spitze mit weit über 1.000 getöteten Nutztieren in 22. Danach folgt Niedersachsen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern zieht nach. Momentan sind die Zahlen schon längst wieder überholt und deutlich höher, auch trotz aller Herdenschutzmaßnahmen. Und in Nordrhein-Westfalen kommt das nach. Wir sehen, dass wir hier in dem südlichen und südwestlichen Teil noch eine geringere Zuwanderung haben. Wölfe verbreiten sich vornehmlich nach Westen und Nordwesten aus. Das ist die bevorzugte Richtung, eventuell durch die Windrichtung bedingt, hauptsächlich bei denen ihnen Witterung zugetragen wird. Aber wir haben jetzt mittlerweile auch Einwanderung aus den Karpaten, aus der Dinarischen Region und aus den italienischen und französischen Alpen, sodass wir diese südlichen Bereiche in Zukunft auch dicht besiedelt haben werden. Ja, warum reißen Wölfe pro Angriff so viele Nutztiere? Das ist kein Problemverhalten, das ist ein völlig physiologisches Verhalten. Wölfe greifen in der freien Natur ihre Beute in der Form einer Pirsch an. Das heißt, sie versuchen sich langsam an einen Rudel Hirsche oder an Rehe heranzupirschen. Und wenn sie bemerkt werden durch diese potenziellen Opfer und diese flüchten, dann löst diese Flucht bei Wölfen den Greif- und Tötungsreflex aus. Dann packt er sich dieses einzelne Tier, was er sich ausgesucht, separiert hat, wenn er erfolgreich war, und tötet das, und das restliche Rudel ist dann verschwunden durch die Flucht. Dringen Wölfe aber in eine Weide ein, in denen die Tiere nicht flüchten können, dann erlegen die das erste Schaf und die andere Herde wird unentwegt in Panik wieder an ihm vorbeiflüchten, sodass dieser Tötungs- und Greifreflex immer neu getriggert wird. Und er kann dann gar nicht anders, als noch weitere Tiere zu reißen, obwohl er sie zur Nahrung eigentlich nicht benötigt. Also das ist nichts Pathologisches, kein Problemverhalten, das ist ein normales Jagdverhalten. Dass Wölfe nicht springen dieser Vorhersage durch die Experten hier, das hat sie schnell widerlegt. Hier sieht man ein Foto, bei denen eine Wölfin, das ist ein offizielles Foto vom Umweltministerium in Thüringen, bei denen eine Wolfsey beim Überspringen eines, das ist 90-Zentimeter-Netz, dann noch eine Elektrolitze, darüber noch mal ein blaues Flatterband, was angeblich die Wölfe abhalten soll. Das hat hier nicht funktioniert. Die sprang dort frei drüber, hat ein Schaf gerissen und sprang auch mit Teilen des Schabes über diesen 1,20 Meter auch wieder problemlos zurück. Das ist für Wölfe überhaupt kein Problem. Dann die Vorhersage, Wölfe gehen nicht an Rinder und Pferde, sie gehören nicht zu seinem Beutespektrum. Da habe ich immer Zweifel gehabt, als das hier geäußert wurde, weil ich in diesen Gebieten, in denen ich war, erlebt habe, da ist die Hauptnahrung Wölfe, es sind Elche und Rotwild. Und man weiß, diese Elche wiegen zwischen 450 und 900 Kilo. Wieso sollen dann Pferde und Rinder verschont bleiben? Das ist das Jagdverhalten eines Rudels auf einen Elch. Da sieht man, dass meistens werden die Zweijährigen vorgeschickt, die führen den Hankenbiss durch, die durchtrennen mit einem Biss die die Achillessehne, sodass das Tier hinten runtergeht und dann man an die Kehle kommt. Wenn die wehrhaft sind, dann haben Hörner oder Geweihe, dann muss das auch so sein. Das Wolfsgebiss ist mit seinen vielen Zähnen durch zwei bestimmte Zahnanordnungen so konfiguriert, dass es wie ein Bolzenschneider wirkt. Also P4, M3, die können so eingesetzt werden mit den 52 Kilogramm Beißkraft pro Quadratzentimeter, dass eine dicke Achillessehne eines Großtieres mit einem Biss durchtrennt wird. Das
Wahnsinn.
ist bei Wölfen kein Problem. Danach geht das Tier runter und die Wölfe dann suchen sich die Kehle und komprimieren die Kehle, der Kehlbiss. Also es ist ein Abdrücken der Luftröhre, sodass es zum Erstickungstod dieser Tiere kommt. Das dauert bei Elchen und Rindern und Pferden relativ lange, weil es eine große Röhre ist. Also diese Geräusche dieses erstickenden Großtieres, die gehen einem durch Mark und Bein, wenn man das mal gehört hat. Also ein schneller Tod ist das auch nicht. Aber das ist normale Beute- und Jagdverhalten von Beutegreifern. Die Katze macht das mit der Maus oder mit Kaninchen oder Ähnlichem auch nicht anders. Danach folgt erst der Verzehr durch das ganze Rudel. Das wird nicht alles gefressen, aber wenn man jetzt pro Wolf 20 Kilo rechnet oder 10 Kilo rechnet, dann fehlt dann schon einiges. Und das Beutetier verbleibt ja dort an dem Ort und nach ein, zwei Tagen kommen sie meistens auch zurück. Hier sieht man ein Bild aus dem hessischen Spessart, wo ein einzelner Wolf ein Stück Rotwild genau auf diese Art und Weise versucht zu bekommen. Ja, und dann hat man gemerkt, dass das bei uns halt auch so ist, dass Großtiere nicht verschwunden bleiben. Ein 600 Kilogramm schweres Pferd wurde letztes Jahr in der Heide angegriffen. Das kam zwar nicht zu Tode, aber es hatte erhebliche Verletzungen, die dann in mehrmaligen Operationen wieder versucht wurden zu therapieren, was also kaum gelang. Und hier sieht man mal so eine Tabelle über von Niedersachsen 20 bis 23, welche hohe Anzahl an verletzter und getöteter Pferde durch den Wolf dort zustande kam. Ponys sind also besonders nette Beute, weil sie relativ schnell sich stellen den Wölfen und dann durch Kehlbiss oder durch Riss getötet werden. Und das ist also kein pekuniärer Verlust für die Menschen, aber ein sehr, sehr stark ideologischer, der auch dramatisiert, gerade wenn Kinder an Schauponys hängen und die pflegen, wie in diesem Fall. Das Mädel hat ihr Pony zur Schau gebracht und gepflegt und gepäppelt. Und wenn man wenn sie dieses Tier dann so vorfindet, dann können sie
Das ist
sich
wirklich traurig.
vorstellen, was, wie hier in Holland auch von einem vierjährigen Bub, dann können sie sich vorstellen, was diese Erlebnisse bei diesen Kindern verursachen und dass sie ein Leben lang durch dieses Ereignis traumatisiert sind. Das vergisst man immer, wenn man darüber redet, dass ja die Landwirte durch diese Nutztierrisse entschädigt werden. Und wenn man weiß, dass Wölfe auch ohne Kehlbiss töten können, wenn sie durch die Beute nicht gefährdet sind, und sie geschwächt sind und liegen bleiben, dann fressen Wölfe auch, ohne das Tier zu
Oh
töten. Und
Gott,
die
echt?
Landwirte finden dann diese Bilder vor. Ich blätter die immer schneller durch. Das ist nicht für jedermann geeignet. Aber diese Bilder, die können unzählige oft auftreten. Aber da gehen wir mal weiter zu sanitären Funktionen. Alte und kranke Tiere sollen vorwiegend vom Wolf erbeutet werden. Das ist auch so, weil Wölfe hetzen nicht länger als 100 Meter. Dann ist ihnen das zu so anstrengend, dann lassen sie ab. Und alte und kranke Tiere sind nicht so fluchtfähig, aber auch hochtragende Tiere sind halt nicht fluchtfähig. Und das führt dazu, dass in dem Frühjahr sehr, sehr häufig hochträchtige Tiere erbeutet werden. Das hat auch zum Einbruch der Elchpopulation in Schweden in vielen Teilen geführt. Ja, kurze Gefahr für den Menschen. Also wenn Sie mich unterbrechen oder dass ich
Nee,
irgendwas
das ist
nicht zeigen
nur
soll.
wirklich grässlich, die Fotos. Also es ist wirklich,
Ja,
aber ich
ja.
finde, es ist auch gut, dass man das mal sieht, weil es
Ja.
tatsächlich so ja häufig einfach so dargestellt wird. Na, dann kommt der dahin, beißt irgendein Tier tot, aber natürlich, dass dann auch noch in entsetzlichen Zuständen die Tiere weiterleben. Also das möchte man sich gar nicht vorstellen. Also es
Nein.
ist der Wahnsinn, ja.
Deswegen muss ich die Bilder auch zeigen, weil wenn man den Wolf möchte, das ist ja ein Diskussionsstandpunkt. Ich bin kein Feind des Wolfes, im Gegenteil, der Wolf hat mich immer fasziniert, deswegen habe ich mich mit ihm auch schon viele Jahre vor meinen Erfahrungen damit beschäftigt. Schon in den 70er Jahren habe ich Erik Ziemen kennengelernt, der damals mit Wölfen experimentiert hat. Aber wenn man die Wölfe möchte, dann muss man auch mit diesen Bildern leben können, die dann immer wieder auftreten. Und man muss auch wissen, was man dann den Nutztierhaltern damit zumutet, die dann in große Gefahr geraten. Die Ausgleichszahlung für getötete Tiere sind das eine, aber wenn man immer wieder Kadaver findet, auch Kollegen, die in diesen Regionen tätig sind, die sagen, wir sind nicht Tierarzt geworden, um gerissene Tiere morgens einzuschläfern, die haben dann ein enormes Problem durch. Und das führt dann zur Aufgabe der Weidetierhaltung in vielen Bereichen. Und gerade in Regionen, wie Sie, Frau Fischer, sagten, wo man sich um vom Aussterben bedrohte Tierrassen kümmert, Rinder und Schafe und Ähnliches, da ist das natürlich ein enormer Verlust auch der genetischen Vielfalt, wenn dann solche Betriebe aufgeben. Kurze Gefahr für den Menschen, das ist jetzt nicht nur ein Rotkäppchen-Märchen, sondern es würden immer schon Menschen durch Wölfe verletzt und getötet. Hier gibt es, dann hat man den Wissenschaftlichen Dienst des Bundestages mal beauftragt, diese Tabelle zu erstellen. Das war 2018, dann hat man mal weltweit die Angriffe auf Menschen in Tabellen zusammengefasst und hat festgestellt, dass das im Vergleich zu anderen Todesursachen natürlich nicht ins Gewicht fällt. Aber es gab in dieser Zeit, alleine von 2010 bis 2018, gab es 302 Opfer. Davon waren 24 tödlich, ein Teil davon durch Tollwut-infizierte Wölfe, aber auch sehr viele, die als räuberische und grundlose Angriffe zustande kamen. Und da diese Studie angezweifelt wurde, hat man nochmal diese NINA-Studie aus Norwegen beauftragt, aber auch dort kam kein anderes Ergebnis raus. Tollwut-erkrankte Wölfe sind eine besondere Gefahr, deswegen kam auch dieses Rotkäppchen-Märchen vermutlich zustande, weil in dieser Zeit, in dem 19. Jahrhundert, an dem die Wölfe scharf bejagt wurden, da kamen nur Wölfe den Menschen sehr nahe und den Kindern, die an Tollwut erkrankt wurden, weil sie ihre Scheu verloren. Und die Gefahr ging da nicht von dem angreifenden Wolf aus, sondern von dem beißenden Wolf, der die Tollwut übertragen hat. Und der kreidefressende, dem Rotkäppchen sich nähernde Wolf, das war die Warnung vor einem tollwuterkranken Wolf. Deswegen hat das alles seine Berechtigung. Das ist so ein Video mal aus, muss ich Ihnen auch zeigen, das hat mir ein Bekannter aus Dagestan geschickt, dessen Cousin ist dort, das ist eine Wolfsregion, wo die Weidetierhaltung abgenommen hat und es wenig Wild gab, dort haben drei Kinder gespielt, das war 22, dort oben steht Wolf Sakris Rebienka, Wolf tötet Kind, dort ist an der Tagesordnung, dass man die Menschen vor dem Wolf warnt und einer der drei Kinder, die haben den zwar verteidigt, der wurde durch den klassischen Kebis genauso getötet, wie Beutetiere getötet werden. Also man kann nicht sagen, dass das nur, dass da überhaupt keine Gefahr ausgeht und dass nicht Regierungsorganisationen mit Welpenbildchen in die Kindergärten gehen und den Kindern erzählen, sie brauchen sich vor Wölfen überhaupt nicht zu fürchten. Das ist sehr, sehr fahrlässig, dieses Verhalten. Dann kurz zum Verhältnis Wolf-Hund. Hunde sind nicht nur Verwandte, sondern auch Nahrungskonkurrenten und deswegen auch Reviereindringlinge. Hunde stellen sich auf den Wolf und sind sehr, sehr, sehr schnell betroffen. Also die Wölfe konzentrieren sich dann auch rudelweise auf den Hund. Deswegen hat es auch schon die ersten Wolfsrisse in Deutschland gegeben. Und die gibt es weltweit, wo die Wölfe stark vertreten sind, auch. Oh, Jagdhunde, die an Rudel geraten, die findet man meistens dann auch so. Wölfe verzehren die Hunde sehr, sehr schnell. Die beißen die nicht nur tot, sondern wenn ein Rudel da ist, dann bleibt kaum noch was übrig. Wenn die Jäger gerade in der Elchzeit dorthin kommen, finden sie nicht mehr viel vor. Ja, dann gehen wir immer wieder mal zu dem Herdenschutz. Es wird gesagt, also wir können ja mit den Wölfen leben. Warum das nicht funktioniert, ist nur, weil die Landwirte zu faul sind, ihre Herden zu schützen. Und da gehen wir mal jetzt mal näher drauf ein. Der Hauptvorwurf ist schlechter Herdenschutz und dadurch werden auch die Ausgleichszahlungen verweigert. Es werden Herdenschutzhunde empfohlen. Und das rührt aus der EG-Verordnung, dass Menschen, die Tiere halten, auch verantwortlich dafür sind, sie vor Raubtieren zu schützen. Das war nie ein Thema vom Wolf, aber jetzt ist es ein Thema. Das heißt, wir müssen schützen. Der geforderte Grundschutz und zum Anspruch auf Ausgleichszahlung in den meisten Ländern liegt bei 90 Zentimeter, in Schleswig-Holstein bei 1,05 Meter. Pferdekoppeln muss man anders schützen. Das wird bei Pferdekoppeln empfohlen. Einen Zaun, der die Pferde am Ausbrechen hindert mit 1,40 Meter und der untere 60 Zentimeter, weil sie sich darunter verletzen können. Ein zweiter Zaun außerhalb soll Wölfe abhalten mit 20 Zentimeter vom Boden. Jetzt können Sie sich vorstellen, wenn Sie 4-5 Kilometer Koppel haben an Hanglagen, Sie sollen einen solchen Zaun bauen. Das ist nicht zu bewältigen. Außerdem muss man in der Hauptvegetationszeit diese 20 Zentimeter immer wieder freimähen, damit die Elektroenergie auch zur Geltung kommt. Ja, und das ist etwas, was kaum zu schaffen ist. Wir haben alleine in Ostfriesland 17.000 Kilometer Zaun wolfsabweisend zu errichten. Und wenn man sieht, was diese Zäunung zur Folge haben kann, da sieht man in diesem Bild, das ist die erforderliche Abwehr gegen Wölfe und das sind Zäune, die man, um Wild draußen zu halten, errichten muss. Jetzt sieht man, wenn man diese Zäune baut, ist das für das Wild auch ein Hindernis und der genetische Austausch der Population, gerade vom Rotwild, wird extrem eingeschränkt, weil das Wild die Flächen gar nicht mehr betreten kann und sich auch nicht mehr austauschen kann genetisch. Die Netze, die gebaut werden, die sind eine tödliche Falle auch für Kleinlebewesen, für Kleinsäuger. Die waren immer schon ein Problem, die Scharfnetze. Aber durch diese hohe Strom- und Impulsenergie, die man zur Abwehr der Wölfe braucht, ist diese Gefahr noch wesentlich größer. Und dann hat man bei Zäunen, die zunächst mal funktionieren, hat man dann solche Zaunsysteme in der Landschaft. Das erinnert einem schon sehr, sehr stark an die Zeit vor 1990 im Bereich der Grenze. Und das ist das, was dann kommt. Ja. Die Weiterausbrüche führen, wie schon erwähnt, nicht nur zur Verletzung oder zum traumatischen zur Traumatisierung der Besitzer, sondern auch der Tiere selbst. Rinder und Pferde, die nach einem Wolfsangriff, die sind ganz, ganz schwierig zu handeln. Sie sind teilweise aggressiv. Pferde lassen sich nicht mehr aufhalten. Und diese ausbrechenden Tiere, die laufen über Autobahnen, über Straßen, über Schienennetze und sie können an Zaun bauen, was sie möchten. Wenn 40 Rinder oder Pferde in Panik in Bewegung geraten, dann hält kein Zaun sie ab. Das funktioniert nicht. Ja, und das ist mal ein Bild von einem Schäfer, der eine kleine Herde hat, der extrem gut gezäunt hat mit dem Doppelzaun mit Strom nach einem Wolfsangriff. Und das ist ein Lamm, das nach seiner gerissenen Mutter ruft und die anderen, die stehen wie betäubt und traumatisiert dann dort. Da meint man, die hätten eine Beruhigungsspritze bekommen, aber die haben diese Traumatisierung nach dem Angriff. Zum Teil sind sie auch noch verletzt und betroffen. Und da können Sie sich vorstellen, weil Sie als Tierhalter, vielleicht haben Sie das ein oder andere Lämmchen mit der Flasche aufgezogen, Ihre Herde so vorfinden, trotz hervorragendem Herdenschutz, dann ist diese Stufe oder diese Schwelle, Tierhaltung danach aufzugeben, die ist sehr, sehr schnell überschritten. Ja, und das finden Sie dann vor, ne? Wenn Sie so einen Angriff haben, wenn dieses Hör-Plus-Killing, dieses Mehrfachtöten in der Herde stattgefunden hat. Und die nächste Empfehlung ist dann Herdenschutzhunde zu halten. Herdenschutzhunde gilt dann als das Mittel der Wahl. Ich kenne diese Herdenschutzhaltung aus Serbien und auch aus Russland. Dort werden diese großen Kankas und oft Chakas, die speziell zur Wolfsabwehr gezüchtet wurden, Hunderassen, die mit dem hohen Aggressionspotenzial, die wirken dort nur. Diese, wie wir hier sie momentan haben, die sind noch etwas sanfter in der Art und für den Menschen zugewandt. Aber in Serbien und Osten, da wirken diese Hunde nicht mehr. Da braucht man wirklich 60, 70 Kilo Hunde. Und in einer Anzahl, die genauso hoch ist wie die Anzahl der Wölfe in den angreifenden Rudeln. Und selbst diese Schäfer verlieren jedes Jahr wieder ihre Hunde an Wölfe. Das ist so ein Ovtcharka oben, das ist ein russischer Herdenschutzhund. Unten, das sind diese sanfteren, das sind diese kubasch-ungarische Herdenschutzhunde, die nicht ganz dieses Potenzial haben, aber auch deswegen sind sie wesentlich öfter dem Wolf zum Opfer fallen. Aber diese Herdenschutzhaltung bedeutet auch Tierkampf. Das muss man wissen. Tierkämpfe sind laut Tierschutzgesetz verboten. Und wenn aber Herdenschutzhunde und Wölfe aneinander geraten, dann ist das Tierkampf pur. Hunde versuchen, den Wolf zu töten und der Wolf versucht, die Hunde zu töten durch Bellen und mit Glöckchen und Klingeln lassen sich die Wölfe nun mal nicht vertreiben. Der zweite Punkt ist die große Gefahr für Spaziergänger, für Jogger, für Mountainbiker, weil diese Herdenschutzhunde kennen nur zwei Freunde, das sind die Schafe und das ist der Schäfer. Alles andere ist Feind. Und das Problem ist, wenn sie nachts draußen bei den Schafen sind und jeder Waschbär und jeder Fuchs als Bedrohung angesehen wird, dann führt das zu einem permanenten Bellen. Und die Hunde in der Ortschaft, die stimmen dann mit ein und dann können sich vorstellen, dass das Probleme gibt. Und viele Ordnungsämter haben deswegen die Herdenschutzhaltung in ihrer Region bereits verboten, beziehungsweise den Schäfern wurde auferlegt, ihre Hunde zwischen 22 Uhr abends und 6 Uhr morgens einzusperren, sodass die Wölfe dann nur noch tagsüber angreifen dürfen. Das ist ein Problem, was sich überall stellt. Das sind Hunde, die eventuell erfolgreich aus ihrer Abwehr hervorgegangen sind. Das sind Hunde, die den Wölfen dann bei diesen Attacken zum Opfer gefallen sind. Das war der erste durch Wölfe getötete Herdenschutzhund in Thüringen letztes Jahr. Und wie dann so ein Hundekampf aussieht, das sieht man mal hier durch ein Video aus den Pyrenäen. Dort haben Kangals einen oder Pyrenäenberghunden einen Wolf gestellt. Und das ist dann die eigentliche Arbeit der Herdenschutzhunde. Und der Schäfer ist dann dabei und der unterbricht das auch nicht, weil das ist das, was man mit Herdenschutzhunden erreichen muss. Und im umgekehrten Fall, wenn Sie jetzt mehrere Wölfe und einen Hund haben, passiert das gleiche umgekehrt. Und das sind minutenlange Todeskämpfe. Auch das muss man wissen, dass das entsteht, wenn man für Herdenschutzhunde plädiert. Das ist jetzt ein Bild aus einer Herde auf dem Jakobsweg in den Pyrenäen. Das sind zwei britische Touristen, die versuchen, diese Herde zu überqueren. Das sind Bilder, die momentan in den Alpenregionen auf den Wanderwegen sehr oft auch entstehen. Da sieht man, dass die Herdenschutzhunde nicht auf Anhieb, aber der Tourist merkt jetzt, dass dort nicht nur Schafe sind, sondern auch Hunde, die diese Herde vor Wölfen schützen sollen. Und die sehen jetzt diesen Wanderer oder Mountainbiker auch als Feind an. Und er hat jetzt noch die Möglichkeit, das Fahrrad zwischen sich zu stellen. Aber Sie können sich vorstellen, welches Gefahrenpotenzial in diesen herdenschutzgeschützten Herden jetzt in Tourismusgebieten entsteht, wenn dort die Weidetierhaltung erhalten bleiben soll. Ne? Funktioniert der Herdenschutz? Der Herdenschutz funktioniert zunächst erstmal. Also wenn viel Strom drauf ist, dann lassen sich die Wölfe zunächst abhalten, aber sie lernen sehr, sehr schnell bisher jeden Herdenschutz zu überwinden. Und man hat jetzt mal das Beispiel, die ersten 120 Tage, 23 in Niedersachsen. Das kann man hier in der Nutztierschädentabelle nachlesen. Wenn man dann diese Gesamtzahlen sieht, dann ist es mittlerweile so, dass in diesen Regionen 51% der getöteten Tiere hinter wolfsabbeißende Zäunen, die also dem gesetzlich vorgeschriebenen Mindestschutz entsprachen, getötet wurden. Also Sie sehen, der Wölfe sind uns diesbezüglich immer einen Schritt voraus. Dieser sehr, sehr teure Zaun, der an den Deichen gebaut wurde, die man nur unzureichend schützen kann, weil sie wasserwärts nicht gezäunt werden dürfen. Die Wölfe schwimmen raus, kommen von der Wasserseite aus raus und reißen diese 600.000 Euro Zaun am Weser-Ems-Deich. Der hat einige Wochen gehalten und dann wurden bei einem Angriff, glaube ich, 16 Schafe gerissen. Dieser Angriff, dieser Zaun hielt mal längere Zeit, 2 Jahre auf einer Galloway-Herde, wurde dann überwunden im April. In der Zeit April, Mai, wenn die Fähre vielleicht schon Welpen hatte, dann waren 3 Joule 5000 Volt drauf und die Wölfin hat den untergraben, hat bestimmt Stromschläge bekommen, ist aber auch wieder mit Beute zurück. Wölfe wägen das dann ab, wie schlimm ist der Schmerz und wie erfolgreich bin ich, um meine Welpen zu versorgen. Und das ist auch ein Problem, was Wölfe viel stärker haben als andere Tiere. Ja, Herdenschutz auf Almen ist schwer möglich, das habe ich Ihnen eben schon gezeigt. Die Deiche können sie nicht schützen. Heide und Trockenrasen, Lüneburger Heide, dort geben sehr viele Schäfer mittlerweile ihre Heidschnuckenherden auf, weil sie schon Angriffe während des Tages haben durch Wölfe, weil sie genau wissen, Wölfe, dass ihnen nichts passiert bei uns. Und das sind mal so ein paar Beispiele von vorbildlichen Zäunen, die durch Wölfe überwunden wurden. Die wurden hier untergraben, nicht übersprungen. Der wurde übersprungen. Das sind alles nachweislich überwundene Zäune. Das sind Pferde gewesen, auch auf geschützten Herden. Und Lamas und Esel kommen dann der Tipp, die sollen dann helfen, die Herden zu schützen. Mittlerweile fängt man jetzt mit Yaks an. Die sollen das schaffen. Das erste Yak-Kalb wird letzte Woche in der Schweiz gerissen. Und Esel und Lamas haben das auch nicht verstanden, was sie da sollten. Ne? Und auch Lamas werden uns davor nicht schützen. Also meiner Meinung nach ist eine Koexistenz mit dem Wolf möglich, aber nur, wenn man sich komplett modifiziert in der Tierhaltung, wenn man Herdenschutzhunde hat, die wirklich auch abwehrfähig sind, wenn man wieder von der Weidetierhaltung weg zur Hutehaltung geht, eine ständige Überwachung und wenn man vor allen Dingen eine strenge Regulierung, Entnahme der Wölfe bei Annäherung an männliche Siedlungen vornimmt. Das gefährdet nicht die Population der Wölfe bei uns. Das ist ein Schäfer aus Bulgarien von vor 100 Jahren etwa. Da sieht man, wie die ausgerüstet waren. Da kann sich manche Militärabteilung ein Beispiel nehmen. Das war von der Grünen Woche in Berlin dieses Jahr. Da hat das Projekt Life Protect, da sind also sehr, sehr aktive Wolfslobbyisten, die haben mal ein Projekt vorgestellt, wie man heute den Schäfer ausrüsten soll. Mit einem Fahrzeug, in dem er immer übernachten, immer bei der Herde sein kann, mit Rotlichteinheiten für die Lämmer, eine ständigen Anwesenheit und noch eine Hütte dabei für die Hunde. Also das ist dann die Zukunft des Schäfers in Deutschland, um seinen Herdenschutz zu betreiben. Ja, die Kosten sind enorm. Tausende Kilometer Zaunabriss, wolfsverbeißende Zäune. Man rechnet die ohne die Zaunpflegekosten mit 6 Milliarden Euro, um wolfsverbeißen zu Zäunen, mit Zäunen, die wahrscheinlich auch in absehbarer Zeit überwunden werden können. Die Kosten zurzeit pro Wolf liegen bei 35.000 Euro. Warum ist die Schutzjagd in Deutschland nicht möglich? Das liegt daran, dass das Bundesumweltministerium die Möglichkeiten, die uns die EU bietet, durch Artikel 16 und 22, die Ausnahmen, die dort erlaubt sind, nicht in das Bundesnaturschutzgesetz bisher überführt wird. Das machen andere Länder schon. Der günstige Erhaltungszustand ist eigentlich erreicht und die sogenannte zentraleuropäische Flachlandpopulation ist nur eine Meta- und Subpopulation eigentlich der Gesamtwolfspopulation in Europa. Der günstige Erhaltungszustand ist nicht genau definiert bei Wölfen. Das kann einem gar keiner sagen, wann der erreicht ist. Das wäre nämlich die Voraussetzung, um die Bejagung etwas zu erleichtern. Es gibt aber, das ist auch ein Hinweis von der EU, die uns, die EU-Länder schon dazu auffordert, selbst Maßnahmen zu ergreifen, Ausnahmemöglichkeiten von dem Schutz, wenn es existenzielle Gefährdungen, und lokale Konflikte bedeutet. Dann könnten wir das machen, aber es wird im Gegensatz zu anderen 14 EU-Staaten in Deutschland bisher verweigert. In diesen Ländern werden Wölfe per Schutzjagd oder Lizenzjagd innerhalb der EU bereits bejagt und Nicht-EU-Länder machen das seit Jahrzehnten, ohne die Population zu gefährden. Es gibt eine Untersuchung, eine Tabelle, das ist die von der LCIE, der Large Carnivore Initiative of Europe. Das ist eigentlich eine wissenschaftliche, wolfslobbyistische Organisation für die Wiederansiedlung von Luchs, Bär und Wolf. Die hat mal diese Verbreitungstabelle erstellt. Das ist also die baltisch-westpolnische Population, die dann zur deutschen mittelzentraleuropäischen führte. Es gibt die alpine, es gibt die karpatische, die narische und die iberische. Und die vernetzen sich alle miteinander, auch genetisch. Die Wölfin Sani hatte 2009 einen Wurf, aus dem wurde ein Rüde, den nannte man Alan, der wurde besendet. Und der wanderte in 5 Monaten 1500 Kilometer bis nach Weißrussland, wo dann das Band nicht mehr sendete. Also in dieser Zeit können Wölfe genetischen Austausch zwischen den Populationen betreiben. Sodass man gesagt hat, so sagt die LCIE, sagt, wenn eine Population völlig isoliert ist, wie es jahrzehntelang die italienische war, dann braucht man 2000 für den günstigen Erhaltungszustand. Wenn man aber vernetzte Populationen hat, also hier die baltisch-russische, hier die dinarische und hier die westeuropäische, die deutsche, dann reicht die Anzahl von 250 geschlechtsreifen Individuen, um den günstigen Erhaltungszustand zu gewähren. Und diese Anzahl an Wölfen hätte in Deutschland ohne Probleme Platz in den Gebieten der Übungsplätze allein. Nochmal kurz zur DNA-Analyse. Die wird oft hinterfragt und kritisiert. Und das kann ich auch unterstützen. Das Deutsche Senckenberg-Institut, das alleine mit dieser Untersuchung beauftragt wurde, hatte vor dieser Wolfsproblematik noch nie keine Erfahrung mit der Untersuchung von Säugetieren, und hat das mehr in Aquaversuchen gemacht, mit anderen Themen beschäftigt. Durch Ausschreibungen, die nicht nachvollziehbar sind, wurde dieses Institut mit der genetischen DNA-Analyse beauftragt und ist alleine verantwortlich dafür, ob etwas Wolf ist oder nicht, um Ausgleichszahlungen an die geschädigten Landwirte zu gewähren. Wenn man das hinterfragt, dann ist das sehr kritisch, weil dieses Institut ist weder akkreditiert noch weist es eine Qualitätssicherung anderer Form nach. Es nimmt in Ringversuchen nur in begrenztem Maße mit Instituten teil, die auch in diesem Konsortium sind. Und während Institute in Hamburg, in Krakau und Bialowitz viel länger Erfahrung haben und in sehr vielen Proben, die als B-Proben dann an andere Institute geschickt werden, wo Senckenberg Wolf herausgefunden hat, kommen dann bei diesen Instituten Wolf oder Wolf-Hybrid raus. Und deswegen sind die Weidetierhalter sehr, sehr kritisch, was die Untersuchungsergebnisse des Instituts angeht. Ich hatte meine Pferdeklinik in Gelnhausen und kenne Mitarbeiter aus diesem Institut seit über 20 Jahren. Und ich kann auch die Kritik an dieser Untersuchungsmethodik nur unterstützen. Zumal, wenn man sieht, dass der Leiter des Institutes dieser Large Carnivore Initiative angehört, die sich sehr, sehr stark für die aktive Wiederansiedlung der Wölfe einsetzt, so dass man bei Senckenberg durchaus ein Compliance-Problem sehen könnte und da eigentlich politisch reagiert werden müsste. Das sind die Kosten, die bisher entstanden sind in den 7 Jahren, was waren über 61 Millionen durch Herdenschutz und Entschädigung der Länder. Die zu erwartenden Kosten in den nächsten Jahren mit allen organisatorischen Aufwand liegen etwa bei 200 bis 300 Millionen Euro. Und das Resümee der unregulierten Ausbreitung wird sein, weil wir werden das in den nächsten 2, 3 Jahren in Deutschland nicht erreichen, dass eingegriffen werden kann. Das ist der Verlust vieler Biodiversitätsflächen von FFH-Gebieten, von Vogelschutzflächen mit Bodenbrütern, die essentiell auch auf die Beweidung von Rassen angewiesen sind, auch die vom Aussterben bedrohten Rassen. Mittelhessen, Rhön, Lüneburger Heide, die Almwirtschaft wird aufgegeben, der Deichschutz geht verloren und unsere Landschaft wird verzaunt. All diese Probleme muss man sehen. Und das ist die Patenschaftsurkunde unserer Bundesumweltministerin, die Wolfspatenschaftsurkunde. Und da sieht man, dass man von Behördenseite keine Neutralität bezüglich des Wolfes erwarten kann. Und dass Wölfe nicht springen, das haben sie uns schon überall auf der Welt widerlegt. Und ein Zaunschutz vor Wölfen ist, so wie wir ihn momentan handhaben, einfach nicht möglich. Ja. Soweit zu meinem Vortrag und herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.
Also, das ist ja wirklich sehr belastend, muss man ja schon sagen, was Sie da jetzt gezeigt haben. Also, ich finde, es ist sehr gut, sehr anschaulich. Man sieht das Problem, aber es ist ja wirklich erschreckend. Jetzt würde ich ganz gern nochmal auf die ursprüngliche Regelung da zurückkommen. Das Ganze geht ja auf eine EU-Regelung zurück. Ich hatte mich da mal so ansatzweise mit beschäftigt. Da wurden ja, glaube ich, zum gleichen Zeitpunkt wurde auch Luchs und noch so ein paar Schmetterlinge und irgendwelche anderen Tiere wurden quasi in den Bestand der schützenswerten Tiere aufgenommen. Wie kann denn das sein eigentlich, dass man da so wenig, also scheinbar nachgedacht hat? Oder also was ist da? Hat man sich da nicht auf irgendwelche Studien bezogen oder gab es da nichts? Oder wie kam überhaupt die Idee auf, dass dieser Wolf jetzt da hier freischwebend sich wieder entfalten können sollte?
Also es gab schon Kritik an dieser Regelung und letztes Jahr gab es auch Entwürfe und Anträge in der EU, die Wölfe aus diesem Schutzprogramm herauszunehmen. Wölfe liegen grundsätzlich in dem sogenannten Anhang 4 der streng geschützten Arten. Wenn der günstige Erhaltungszustand gemeldet ist, dann kann jedes Land den Antrag stellen, die Wölfe von Anhang 4 in Anhang 5, also noch geschützt, aber nicht mehr streng geschützt, zu überführen. Da wäre dann ein Bestandsmanagement in gewisser Weise machbar. Aber manche Länder haben diesen Antrag gestellt und haben den Erhaltungszustand auch gemeldet. Nur in Deutschland gibt es da sehr, sehr starke ideologische Barrieren aus den politischen Richtungen, die den Wolf als Galionsfigur wieder entstandenen Naturschutzes sehen. Und da weigert man sich. Auch in den Abstimmungen innerhalb der EU wird dort gegengestimmt, das zu machen. Und der günstige Erhaltungszustand wird viel zu unreich, also der tatsächliche Wolfsbestand, der nach Brüssel gemeldet werden muss, der wird verspätet und in viel zu geringer Zahl gemeldet, sodass diese Anhangsänderung für Deutschland so schnell nicht in Frage kommt. Also sehr, sehr stark ideologisch basiert. Man hat dann von Seiten des Bundesnaturschutzamtes einen Studienauftrag gegeben. Die geht davon aus, dass Wölfe nur dann günstig sind in ihrem Erhaltungszustand in Deutschland, wenn alle möglichen besiedelbaren Gebiete in Deutschland besetzt sind. Und da ist man der Meinung, dass in Deutschland Platz für 10.000 Wölfe ist. Solange man jetzt auf dieser Position beharrt, können Sie absehen, dass sich nichts an der Regierungspolitik, also an der Politik bezüglich des Wolfsmanagements in Deutschland ändern wird. In anderen Ländern, Finnland zum Beispiel, hat das komplett geändert. Da war das ähnlich wie bei uns. Finnland hat sich jetzt entschieden, 200 Wölfe zu akzeptieren, die günstig erhalten sind. Und die Fläche von Finnland ist etwa so groß wie Deutschland, aber dort leben 16 Einwohner pro Quadratkilometer. Bei uns sind das über 250. Das ist ein großer Unterschied. Schweden akzeptiert 300 Wölfe. Alles andere, was darüber hinausgeht, wird entnommen. Und in anderen Ländern macht man es ähnlich. Frankreich fängt an, Wölfe intensiver zu bejagen, aber da ist der Zug eigentlich bereits abgefahren. Da sind große Teile der Schafhaltung verloren gegangen. Und wenn man diesen Zeitpunkt verpasst, einzugreifen, dann sind Wölfe sehr, sehr schnell lernfähig, wenn man mit der Bejagung anfängt. Man hat die ersten 100 entnommen und dann wird es sehr, sehr schwer. Also ich glaube, dieser Zug, der Regulierung, der ist in Deutschland schon weitgehend abgefahren. Und solange sich politisch von Seiten unseres Bundesumweltministeriums eine starke Barriere gegen eine Änderung des Wolfschutzes ergibt, werden auch die jetzt möglichen Maßnahmen durch die EU blockiert und nicht umgesetzt werden.
Und diese Studie mit den 10.000 Wölfen, das ist ja, erscheint ja monströs. Ist es denn, sehen Sie denn eine Möglichkeit, dass man zum Beispiel über die Klageaktivitäten eines einzelnen Bauern oder was auch immer da irgendeinen Fuß in die Tür bekommen könnte? Wissen Sie, dass man das zum Beispiel also im Rahmen einer Entschädigungsthematik oder sowas oder einer Amtshaftungsklage, dass man mal so andere Wege gehen könnte, gedanklich, um dann vielleicht da ein Exempel zu statuieren oder eben ein Gutachten, eine gutachterliche Situation herbeizuführen, die dann eben wegkommt aus der rein politischen Willkür letztlich, die hier ja offenbar zu herrschen scheint, oder es gibt ja da Beharrungsmomente, Sie haben das angesprochen, ist ja quasi fast wie im Mobilfunk mit dem IKNIRP, was ja auch von der Mobilfunkorganisation finanziert wird oder gestellt wird, die Personen, die da agieren, hier scheint das ja ganz ähnlich zu sein, ist ja eine Verquickung, da hängt der Job dann wahrscheinlich an den, also von der Wolfslobby hängt dann quasi der Job auch an den, also an dem Weiterwirken des Wolfes. Ja, da hat man natürlich kein Interesse, dass das irgendwie objektiv betrachtet wird, das Ganze.
Also es ist, der Wolf ist ein Geschäftsmodell, das muss man sehen. NABU nimmt alleine pro Jahr 500.000 Wolfspatenschaften ein, Gelder von Kennartenschutz auf die NGOs verteilt sind um die 35 Millionen. Der Wolf nimmt dort erheblich eine Rolle ein. Und da hat man von dieser Seite aus wenig Interesse, das zu ändern. Gerade von den Organisationen, die bei Gesetzesänderungen ja angehört werden müssen. Da ist ja NABU und BUND, die gehören ja dann dazu. Wenn da eine Verweigerungshaltung auftritt, dann ist es ganz schwer, darüber hinwegzukommen. Es gibt eigentlich überhaupt kein Gutachten, was Beutegreifer in ihrem Erhaltungszustand definiert. Das, was man über den was man jetzt als Modell überträgt auf Wölfe, das ist eigentlich aus diesen Erhaltungszustandsmodellen des Schalenwilds einfach eins zu eins übertragen worden, was nicht funktioniert. Und ich weiß, dass es jetzt mittlerweile, ist man von der EU aus bemüht, auch mal andere Gutachten in Auftrag zu geben, die von anderer Warte aus diesen Erhaltungszustand beurteilen sollen. Man hat ja auch diese Gegenbeispiele vor Augen. Die baltischen Republiken beispielsweise, die haben sich zu Beginn ihrer Aufnahme in die EU dieses bisherige Wolfsmanagement festschreiben lassen. In Estland zum Beispiel gibt es einen geschätzten Wolfsbestand auf 300 adulte Exemplare und jedes Jahr werden in Estland zwischen 90 und 110 Wölfe erlegt, also immer der Zuwachs, sodass über viele Jahrzehnte diese Wolfspopulation konstant ist, nicht in ihrem Zustand gefährdet. Das sollte man als Modell mal sich vornehmen. Und durch diese jährlichen Entnahmen und Bejagungen sind die Wölfe aber dort so scheu, dass sie sich wirklich fast ausschließlich in den Wäldern aufhalten. Da gibt es zwar immer noch auch Konfliktsituationen mit Weidetieren, aber die ist deutlich reduziert, sodass man eigentlich das als Beispiel nehmen könnte, wie es funktioniert. Aber solange ideologisch bzw. politische Verweigerungshaltungen da sind, ist es schwierig. Und alles, was auf dem Klagewege momentan versucht wird, das wird in Deutschland durch die Oberverwaltungsgerichte dann abgefangen, weil die sagen, im Bundesnaturschutzgesetz ist diese Möglichkeit der FFH-Richtlinie nicht überführt worden, sodass wir hier keine Möglichkeit haben, diese Einzelentnahmen zu genehmigen. Das ist eine reine politische Frage.
Wahnsinn. Und ich meine, es ist ja gleichzeitig so, dass eben zum Beispiel, wenn ich jetzt vom Aussterben bedrohte Nutztierrasse, also insbesondere jetzt die Schafe und die Ziegen, da gibt es ja diese Einfuhrverbote aus der EU. Also ich darf ja, das ist seit 2014 der Fall und meines Erachtens ist es auch immer noch in Kraft. Ich kann ja, wenn jetzt Restbestände zum Beispiel von Amphirfälle von quasi genetisch oder auf genetische Gegebenheiten zurückgeführte Erkrankungen dieser Art und es gab aber 4.000 angeblich spontan oder aufgrund von sonstigen Umständen auftretende Erkrankungen dieser Art. Also ein völliger Humbug ist darauf zurückzuführen, dass man diesen Blutaustausch über die Grenzen nicht machen darf. Also ich finde, das ist eine enorme Diskrepanz, dass da beim Wolf wohl alle Augen zugedrückt werden, aber gerade in diesem Bereich, wo es ja dann auch darum ging, jetzt eben auch Tiere, die frei auf der Weide leben können und eben nicht jetzt wie vielleicht ein ganz empfindliches Industrieschaf, sage ich jetzt mal, nur noch im Stall gehalten werden kann. Also genau so etwas zu verhindern. Also es wirkt ja fast so von der Zielsetzung, man fragt sich, sind alle Augen zu, als wolle man oder als würde man sehenden Auges zumindest akzeptieren, dass so wie in Dänemark die Tiere fast alle nur noch im Stall stehen und eben mit den entsprechenden Einschränkungen für das Tierwohl. Und gleichzeitig veranstaltet man draußen Aktionen wie mit dem Wolf, dass dort ein immer feindlicheres Umfeld entsteht. Also sieht man das nicht oder ist es wirklich, also steckt wirklich nur eine ideologische Verblendung dahinter? Also ich finde das erstaunlich.
Also ich sehe darin, Sie haben das Problem jetzt angeschnitten. Der Hintergrund ist der, dass auch von der EU-Seite her es sehr starke Kräfte gibt, die dieses Projekt Rewilding Europe ganz oben angesiedelt haben. Das Ziel ist, etwa 30% der Fläche von Europa wieder der Natur belassen und als Naturschutzgebiet zu überführen. Und das wird sehr, sehr stark forciert. Es werden ja auch in diesen Regionen, in denen die Weidetierhalter durch Wölfe aufgeben, sehr schnell Flächen aufgekauft von diesen finanzkräftigen Nichtregierungsorganisationen, die dann die landwirtschaftliche Nutzung dort einschränken. Und das ein gutes Beispiel ist jetzt in Holland passiert, wo in diesem Nationalpark dort vor 2, 3 Wochen ein Hund von einer Frau, die sich auf die Parkbank gesetzt hat, von Wölfen an der Leine angegriffen wurde, mitgenommen wurde. Der Hund ist nicht wieder aufgetaucht. In der gleichen Region wurde dann vorletzte Woche eine Gruppe von Erziehern mit Kindern attackiert von einem Wolf. Der hat dann auch ein Kind gebissen, was dazu führte, dass dieses ganze Naturschutzgebiet jetzt in Holland abgeriegelt wurde und nicht mehr zugänglich ist für Menschen. Und diese Stimmen aus dieser ideologischen Seite waren diesbezüglich sehr positiv. Deren Ziel ist es, diese Gebiete dann komplett menschenfrei zu halten und der Natur sich wieder selbst zu überlassen. Und diese Ideologie ist sehr gefährlich, weil sie gerade in Bezug auf Wölfe auch diese Tierart Wolf gefährdet. Wenn man eine Tierart, das sagen meine osteuropäischen Kontakte, die ich dort habe in diese wissenschaftliche Szene, die sagen, wenn ihr die unregulierte Vermehrung von Wölfen bei euch zulasst, dann ist die Hybridisierungsgefahr, das heißt die Kreuzung mit Hunden, so groß, dass Wölfe, wie wir sie jetzt seit Hunderten als eurasischen Grauwolf kennen, in ihrer genetischen Integrität verloren gehen, sodass wir nachher nicht mehr Wölfe haben, sondern eine Hybridpopulation, die dann durch die langen genetischen Austauschwege auch die osteuropäischen Populationen in ihrer Reinheit bedroht, sodass wir eigentlich mit dieser Politik die Tierart Wolf mehr gefährden, als dass wir ihr nützen. Und wenn man sich mal vorstellt, dass diese unregulierte Vermehrung der Wölfe auch dazu führt, dass diese in alle besiedelten Gebiete vordringen müssen. Man sieht die ja jetzt in Berlin schon in Menschennähe, in Stadtparknähe, in Hannover war schon mal eine in Stadtpark. Und die Wölfe stehen ja dort unter dem permanenten Stress, auch durch den Autoverkehr, durch Schienenverkehr, durch Menschen. Die haben ja dort einen anderen Adrenalinspiegel den ganzen Tag über bei Beute machen als andere. Das ist ja auch nichts, was dieser Tierart Wolf für eine tierartgerechte Lebensweise sorgt, sondern im Gegenteil ihn unter Druck setzt. Er kann sich dort nicht so verhalten, wie er es eigentlich müsste, wenn er ein Territorium hat. In Osteuropa haben Wölfe teilweise Territorien von 800 Quadratkilometer. Weltweit ist der Schnitt von 250 Quadratkilometern. Das heißt, dort lässt ein Rudel auch keinen anderen Wolfsindividuen rein, weil sie sie selbst für ihren Nahrungserhalt benötigt. In Deutschland sind diese territorialen Größe mittlerweile auf unter 50 Quadratkilometer reduziert, weil das Nahrungsangebot so groß ist, dass die Wölfe sich auch nicht mehr territorial frei halten, sodass diese natürlich zu erwartende Begrenzung der Vermehrung bei uns nicht gegeben ist. Und wir machen hier eine Massenvermehrung dieser Tierart, die letztendlich ihren Erhalt gefährdet und wahrscheinlich irgendwann zu einer kompletten Eskalation und Elimination wieder in Westeuropa führen wird. Das ist meine Prognose.
Es ist wirklich schrecklich. Ich habe also dazu nochmal, Entschuldigung, eine Frage. Diese Hybridisierung, ist es, ich hatte das, hatte mir eine befreundete Jägerin gesagt, es scheint ja auch so zu sein, dass durch die Hybridisierung, sagen wir mal, diese Beschränkung, dass sich nur die Leitwölfin vermehrt, aufgehoben ist und dass sich plötzlich auch niederrangige Tiere vermehren. Dadurch hat man natürlich eine ganz andere Entwicklung, als wenn es eben nur die Leitwölfin ist, sprich eine Exponentialvermehrung.
Ja, das ist so. Man kann das selbst in manchen Gebieten in Weißrussland schon nachweisen, dass vermutlich durch den Hybridisierungsfaktor beobachten die immer häufiger man bezeichnet diesen Zustand als Multibreeding innerhalb eines Rudels, dass nicht nur eine Wölfin Welpen bringt, sondern gleich zwei, vermutlich sogar vom selben Rüden oder von geschlechtsreifen Zweijährigen aus diesem Rudel durch die Belegung. Und dadurch haben wir nicht nur das Problem, dass die ursprünglichen sozialen Strukturen dieses Rudels eine ganz andere Entwicklung nehmen, sondern auch, dass die Vergrößerung der Population sehr viel schneller voranschreitet, als das bei einer 30-prozentigen Vermehrung jährlich der Fall ist.
Aber ich meine, das ist ja eigentlich auch verrückt, dass man da ja im Prinzip so eine Art, also mit den Hybriden, quasi wild gemixte Mischlinge letztlich dann ja fördert oder die sich hier zu einer Art Waffe entwickeln können. Also ich habe dann plötzlich einen Wolf, vielleicht mit einem Ritschbeck oder mit einem Schäferhund oder vielleicht auch mal mit einem Spitz oder was weiß ich dann da bekommen kann. Also was soll das, ein solches Tier dann in besonderer Weise zu schützen? Aus meiner Sicht, also jetzt mal, wenn man mal so ein bisschen einen Schritt zurücktritt und von der Ideologie wegkommt, dann ist das ja noch nicht mal eine Rasse, eine besondere Art, wo man eben sagen kann, das ist wirklich dieses Kultur oder dieses natürliche Wesen, sondern es ist ja im Prinzip eine Art, eben ein Mix. Also wo bislang kann man ja auch nicht gerade sagen, dass ansonsten dass die in ganz besonderer Weise geschützt werden. Also es ist ja wirklich merkwürdig. Es scheint ja wirklich schon diese Art Ummodelungsfunktion, vielleicht Transformationsfunktion des Wolfes für die Landschaft von Interesse zu sein auf dieser ideologischen Ebene.
Ja, ich weiß nicht, ob das ideologisch passiert ist. Eigentlich ist es aber so, dass von der Genfer Konvention, von der Berner Konvention her, die Wölfe bis in die F3-Generation unter Schutz stehen. Also auch die Hybriden der F1, F2-Generation noch. Aber das hat man innerhalb der EU revidiert und hat gesagt, wir müssen Hybriden F1 entnehmen, um genau das zu verhindern. Aber das gelingt eben nicht. Das ist schon bei dem ersten Wurf von Nalsani nicht gelungen. Wenn man jetzt mit Senckenberg oder anderen redet, sagen die, kein Problem, wir haben kaum Hybride. Wobei Senckenberg auch ganz, ganz viele Probleme hat, in genauen Hybriden überhaupt festzustellen. Wenn dort Hund rauskommt, sind seriöse Institute mit dem Ergebnis Hybrid sehr häufig zur Stelle. Es ist aber so, dass speziell in Thüringen jetzt schon 2 oder 3 Jahre hintereinander, 2017 schon, die ersten Hybridwürfe entstanden und die wurden versucht zu entnehmen. Da waren Schwarze dabei, da waren Bunte dabei, also dieses Timberwolf-Gen ist dann da mit drin. Da sind auch Genomanteile drin, die nicht nur von unseren Hunden kommen können. Da sind zum Teil auch nordamerikanische Wolfsgenome drin. Wie die da zustande kommen, das kann man ganz, ganz schwer reproduzieren. Es gibt alle möglichen Spekulationen. Es wird auch spekuliert, inwieweit, was man eigentlich mit der Nachzucht aus diesen über 120 Wolfsgehegen in Europa macht, die Wölfe nachzüchten, bei denen keine Dokumentationspflicht bezüglich des Nachwuchses besteht. Aber diese Hybriden in Thüringen, die sind zum Teil über Landesgrenzen nach Bayern eingewandert. Man hat die versucht zu entnehmen. Das ist auch bei einigen gelungen, aber längst nicht bei allen. Und da ist es sicher, dass die in die Population eingehen und dass wir mit unserem Schutz eine Gefährdung der Hybridisierung und damit auch der Tierart an sich betreiben.
Und was könnte man denn, also ich habe noch eine Frage, und zwar diese positive Narrative zu dem Wolf. Gibt es eigentlich Erkenntnisse von wann, von wem die ausgegangen ist? Weil es ist ja eigentlich erstaunlich. Also wir haben ja hier quasi ein Raubtier, was in die Natur wieder freigesetzt wird. Und eigentlich, die Leute sind ja irgendwie besorgt um ihre Kinder. Oder auch wenn ich irgendwie im Wald spazieren gehe, ich will ja auch nicht unbedingt, sagen wir mal, einer Python begegnen. Oder ich habe auch vielleicht nicht unbedingt Interesse, dass ich jetzt, wenn meine Kinder da am Waldesrand spielen, dass dann Löwe kommt. Ja? Also man hat ja theoretisch auch eine natürliche Abwehr gegen genau so Geschichten, die Geschichten vom bösen Wolf. Also auch der böse Wolf ist ja im Prinzip auch so ein Sprachphänomen, was einem ja sehr schnell über die Lippen geht, ja. Also das sind ja so Urthemen auch oder Urängste, dass der Wolf ja auch, also die süßen Papis da, aber gleichzeitig eben die süßen Welpen, aber gleichzeitig doch der Wolf ja auch in einer auch angstbesetzten Weise grundsätzlich noch verankert ist. Aber irgendwann muss das ja plötzlich total gekippt sein. Ist das denn zusammen mit der EU-Regelung gekippt oder hat das schon vorher angefangen? Weiß man, wer der Urheber ist, von wem quasi diese, wie will man sagen, das Social Engineering möglicherweise auch ausgegangen ist?
Also Wölfe haben ja nach dieser Zeit, in denen sie für die Menschen eine Existenzbedrohung war, immer schon einen besonderen Status gehabt. Und sie sind auch heute als Galionsfigur der Stärke, der Wildnis, des Naturschutzes, der Unabhängigkeit, haben sie eine völlig andere Position, ein ganz hoher Rang. Sie wissen ja, Narrativ Wolf, dass wir diesen Begriff Wolf und die Verherrlichung des Wolfes vor 80, 90 Jahren durch die damals problematischen politischen herrschende Klasse schon mal hatten. Ja, Sie finden ja heute noch die Wolfschanze und die Wolfsvergötterung in dieser Literatur aus der Zeit des Nationalsozialismus. Schon dadurch hatte der eine ganz abgehobene Rolle und war unvergleichbar mit anderen Tierarten. Und dann war es jetzt so, dass diese jetzt unabhängig von dieser Positionierung Wölfe da, wo sie nicht sind, immer wieder als Symbol der Rückkehr der Natur dienen. Und da werden sie hochstilisiert zu einem Regulativ der Natur, die sich dadurch in einem Ökosystem selbst erhält. Das heißt, dass Wölfe krank und die Gesundheitspolizei des Wolfes sind, kranke Tiere eliminieren, die Population ihrer Beutetiere regulieren. Dann, wenn die Beutetiere weniger werden und das Nahrungsangebot lässt nach, dann wird es wieder weniger Wölfe. Nur diese Regulierung funktioniert halt nicht bei uns, weil wir voller Snackbar sind im ganzen Land. Und diese Möglichkeit, Wölfe in den Naturschutz als geschützte Kennart zu benutzen, um ideologisch zur Rekrutierung von Geldern und Spenden und der Vertreibung der Landwirtschaft aus diesen Regionen einzusetzen, die kommt sehr vielen Ideologen sehr gelegen. Und das ist meiner Meinung nach einer der Hauptgründe, warum Wölfe momentan dafür so stark herhalten.
Und nochmal eine Frage zu diesem Rewilding. Heißt das Rewilding oder Re
Rewilding Europe, ja.
Ja, das finde ich sehr spannend. Also ich kenne das bislang aus den USA. Da gibt es ja dieses The Wildland Project. Aber das ist, glaube ich, so eine, oder wurde bislang immer so ein bisschen dargestellt als so ein Gedankenmodell, ja, von eben auch einem Think Tank. Aber da geht es ja auch um das Wiederaufleben von den ursprünglichen Wanderwegen vom Büffel und von eben vielleicht dem Grizzlybär oder ich weiß nicht was. Also, wo dann aber auch die Idee ist, tatsächlich Gebiete wieder ganz der Wildnis zuzuführen. Also zum Beispiel, ich glaube auch speziell ja, Kalifornien, wo ja eigentlich unheimlich viele Menschen leben und die Menschen dann eben, also das ist die Aussage von diesem Modell, dass die Menschen sich dann halt zurückziehen in bestimmte Ballungsgebiete. Ja, also es ist dann vielleicht fünf dicke Agglomerationen gibt, wo die Menschen alle leben und das ist dann verbunden. Also so wie bei, wie heißt das noch, The Hunger Games, sind die dann verbunden durch Schnellzüge. Da kann man sich dann hin und her bewegen und dann gibt es eben diese Parks, wo eben nur bestimmte Leute rein dürfen oder wo man eben, wo der Mensch eigentlich gar nicht mehr erwünscht ist. Fast auch wie schöne neue Welt, ja. Also irgendwie eigentümlich. Und jetzt scheint es das ja auch für Europa zu geben. Und wenn ich jetzt noch mal eine andere Sache ansprechen darf, also das Thema mit den Windrädern, ja, das führt ja auch dazu, dass eben gewisse Gebiete Einmal jetzt natürlich auch eine weitere, ein weiteres Abschmelzen von Biodiversität erfahren, weil eben Vögel versterben und andere Probleme auftauchen, aber natürlich auch eine Abschreckung des Menschen aus diesen Gebieten, weil man eben nicht unbedingt in der völligen Wildnis, da ist man ja nicht hingezogen, oder ins ganz ländliche Gebiet ist man ja nicht unbedingt hingezogen, weil dort die schönen Windräder die ganze Zeit klappern, sondern weil man eben Stille, Frieden und so weiter haben möchte. Und das hat ja auch was mit Wertverlust für die Häuser zu tun, Unattraktivität für Urlaubsreisende und so weiter. Das heißt, für manche Menschen gehen da ja auch Einnahmequellen verloren und so weiter. Das heißt, das führt ja auch dazu, dass gewisse Regionen vielleicht auch unattraktiver werden. Wenn die dann gleichzeitig auch noch vom Wolf heimgesucht werden, ja, und man dann eben auf dem Bauernhof nicht mehr die Kinder einfach unbeaufsichtigt spielen lassen kann, sondern immer so wie der Jäger da, der Schäferjäger mit dem Gewehr in Anschlag da stehen muss, dann führt das ja zu einer faktischen Verdrängung der Menschen. Gar nicht durch Verbot, aber dass die einfach sagen, das geht hier nicht mehr, wir müssen weg. Wir müssen uns eben schützen hinter die Stadtmauer.
Ja. Ja, also es gibt dort ganz konkrete Projekte. Es gibt auch EU-Kommissare, die da sehr stark fördern. Und diese von mir im Vortrag erwähnte LCIE, Large Conifer Initiative of Europe, die haben sich ja das zum Ziel gemacht, gerade große Teile der Alpenräume wieder mit Luchs, Bär und Wolf zu besiedeln. Und Sie sehen ja jetzt durch Bären getötete Menschen, da entsteht kein Riesenproblem für diejenigen, die das wollen. Selbst diese britische Touristin, die vorletzte Woche in Rumänien getötet wurde, und der Retter oder die Bergretter, diesen Bär geschossen haben, die mussten direkt mit einer Anzeige wegen Verstoß gegen das Naturschutzgesetz sich auseinandersetzen. Auch neben diesem traumatischen Ereignis der Tötung eines Menschen. Oder in Italien, in Trentino, wo dieser Jogger vom Bären nachweislich getötet wurde. Da wurde nachher mehr Aufwand gemacht, um die Tötung dieses Bären zu verhindern, als um diesen getöteten Menschen. Und diese Regionen dort mittlerweile, die werden touristisch schon gemieden. Und das ist von dieser LCIE auch eine gewünschte Tendenz. Es gab von dem Professor Boitani, das ist einer der Initiatoren, sowohl von der UICN als auch von der LCIE, da gab es 2012, 2013 eine Veröffentlichung in englischer Sprache. Da hat er ausdrücklich darauf hingewiesen, dass wenn Regionen im Alpenraum benachteiligt sind, was die natürliche Einwanderung von Beutegreifern angeht, dass man dort aktiv durch Nachzuchten aus Gehegen nachhelfen sollte. Und damit ist bewusst initiiert, diese Regionen menschenfrei zu gestalten. Die bedauern auch keine Aufgabe der Almwirtschaft, weil dort diese Natur dann so belassen wird, wie sie angeblich früher einmal war. Und diese extreme Artenvielfalt, durch die Almwirtschaft über hunderte von Jahren entstanden ist, was Pflanzen- und Tierwelt angeht, die hat für diese Ideologie keine Bedeutung. Da geht es um das Zurück der Natursprünglichsten, und der Verlust anderer untergeordneten Lebewesen spielt da keine große Rolle.
Aber wer bestimmt, was die ursprüngliche Vegetation und Population war? Das ist doch auch Unsinn. Bis zu welchem Urschleim wollen wir da zurückgehen?
Es gibt kein feststehendes Ökosystem, ne? Dann kann man bis zu den Dinosauriern zurückgehen. Und alles das ist einem ständigen Wandel unterlegen. Und der Mensch ist ja auch ein Teil der Kaskade dieser Natur. Wir haben halt mehr Hirn entwickelt, der Wolf hat bessere Zähne entwickelt. Aber er ist ein Nahrungskonkurrent für uns, wie wir für den Wolf. Und diese Entwicklung der Evolution, die wird absolut negiert von dieser Seite, die ich jetzt die ganze Zeit angesprochen habe.
Wahnsinn. Also ich stehe geradezu unter Schock. Also ich finde das wirklich so, so schrecklich, wenn man sich das anschaut, was da mit den Tieren passiert und wie blauäugig oder eben jetzt vielleicht mit, sagen wir mal, Interessenkonflikten oder so damit umgegangen wird. Ja. Gibt es denn irgendetwas, was wir tun können aus Ihrer Sicht?
Ja, gut ist, wenn man laut wird. Wenn man Landwirte unterstützt, die sich dagegen wehren. Es gibt zum Beispiel eine Initiative, Weidezone-deutschland.de oder Save the Alps. Das sind Initiativen, die sich sehr sachlich mit dem Thema beschäftigen, aber die Erhaltung der Weidetierhaltung versuchen wollen, auf dem Boden gesetzlicher Maßnahmen zu erreichen. Die kann man unterstützen. Und man kann Menschen unterstützen, die im lokalen Bereich durch Wölfe Schäden haben indem man in der Lokalpolitik schon anfängt. Jeder Landrat, jeder Bürgermeister, jeder Regierungspräsident kann sich an die Behörden wenden und dann die Entnahme eines Schädlings, eines Schadwolfes zum Beispiel beantragen. Man muss die Menschen mit diesem Thema, die in der EU sitzen, permanent beschäftigen. Ich weiß, dass momentan von der EU-Seite aus Gutachten in Auftrag gegeben werden, um den Erhaltungszustand von der anderen Seite zu beleuchten. Aber wir haben keine 3-4 Jahre mehr Zeit. Dann landwirtschaftliche Betriebe, die in diesen Biodiversitätsflächen die Behutung aufgeben, die kommen nicht wieder hin. Ein Landwirt, der schließt, der kann nicht wieder anfangen. Das ist nicht wie in einem kleinen mittelständigen Handwerksbetrieb. Die sind unwiderruflich verloren und diese Landschaftsflächen sind dann auch dieser Biodiversität entzogen. Da muss man laut werden und muss jede Initiative, die diesbezüglich gestartet wird, unterstützen. Ich möchte den Wolf nicht weghaben. Also es gibt auch viele, die sagen, wir haben 150 Jahre ohne den Wolf hervorragend gelebt. Wir haben eine Artenvielfalt im Wildbereich durch unsere regulativen Maßnahmen, die völlig gesund ist und gar keines Wolfes bedarf. Aber wenn man Wölfe, die ursprünglich mal hier waren, in dieser ursprünglichen Form auch wieder da haben möchte und die in den Gebieten belässt, in denen sie rein wildregulativ wirken, dann ist da nichts gegen einzuwenden. Nur das, was wir momentan machen, das ist eine ideologisch basierte, unregulierte Massenvermehrung dieser Tierart. Und das führt zu einer Eskalationsstufe, die enorme Probleme mit sich bringen wird, auch was Personenschäden angeht.
Absolut. Also ich bin schon, also nach all dem und auch vorher, ich bin schon ein Stück weit gegen den Wolf, jedenfalls gegen diese wildwütige Vermehrung, die dort stattfindet. Das sind Sie ja auch, weil ich meine, man muss sich ja natürlich auch wiederum das Wolfsleid vorstellen, wenn man jetzt ohne Ende Nachwuchs dann produziert, ja, der dann auch wieder in so Kämpfe, wie dass der von so Hunden erlegt wird, die Wölfe, oder eben, dass die dann auch alle abgeschossen werden sollen oder müssen. Vielleicht im Zweifel, wenn dann mehr Übergriffe auf Menschen kommen, das ist doch auch schrecklich. Also ich meine, nicht umsonst ist es so, dass ja ganz viele Hunde oder die Leute eben oder auch Katzen sterilisiert werden, kastriert werden, unabhängig wie man dazu jetzt steht. Aber eben auch, um bei Straßenhunden zum Beispiel die explosionsartige Vermehrung dieser Population zu verhindern. Und das ist ja schlimm, wenn ich dann eben so ein Lebewesen vor mir habe. Das dann zu töten, ist ja ein anderer Schritt, als zu sagen, es kommt eben gar nicht auf die Welt. Ja, also insofern finde ich das auch unter dem Aspekt, dass man dann diesen Wölfen da auch leid tut oder ein Leid zufügt, das finde ich auch vor dem Hintergrund auch nochmal ganz, ganz, ganz schwierig. Ja. Aber es ist wirklich wichtig, dass wir da die Augen nicht verschließen. Und auch eine letzte Bemerkung, ich meine, in Holland laufen ja auch diese merkwürdigen Aktivitäten, dass die wegen der Nitratbelastung der angeblichen der Böden da auch ja teilweise die Farmer irgendwie aufgeben oder die Ländereien dann aufgekauft werden. Und dass da ja auch dann, glaube ich, es hatte uns der Jeroen Pohls und Willem Engel aus Holland erzählt, dass dann eben auch da Verpflichtungen drin sind, dass die in der EU keine neue Farm eröffnen dürfen, keinen neuen Bauernhof betreiben dürfen. Sprich, da geht ja auch wieder unwiederbringlich Wissen verloren. Ja, das sind ja teilweise Generationswissen, was da bei den Betrieben vorhanden ist. Ja, ganz wichtig und auch für uns natürlich für die Nahrungsgrundlage, Lebensgrundlage ganz, ganz wichtig. Und dass, wenn das alles in dieser Form zusammengreift, dass man dann eben, ich weiß nicht, 30-50% der Länder in Europa eben überhaupt gar nicht mehr für Menschen zugänglich machen möchte, dann, also nach dieser ideologischen Ausrichtung, dann wird da vielleicht ein Schuh draus, aber es ist natürlich ganz, ganz bedenklich.
Ja. Aber dieses Thema hat dieselbe ideologische Basis wie das Problem, das ich geschildert habe.
Ja, Wahnsinn. Herr Dr. Weiler, ich danke Ihnen von Herzen. Ich finde, Sie haben das wirklich sehr anschaulich und auch bestürzend dargestellt. Und ich denke, dass man da wirklich noch mal intensiver drüber nachdenken muss, auch was man tun kann und wie man da irgendwie rauskommt aus dieser Zwickmühle. Ja, und dass die Gefahren auch abwehrt für Mensch und Tier. Ja, herzlichen Dank für Ihr Engagement.
Gerne, sehr gerne.
Danke sehr.
Danke und noch viel Erfolg für die weitere Veranstaltung. Dankeschön.
Danke. Ja, wir kommen zu unserem nächsten Gast. Thomas Meurer, Sie sind hier vor Ort.
Meuter, Entschuldigung.
Ich habe mich versprochen, ich bin noch etwas unter dem Eindruck
der Wölfe,
genau. Ja, Sie haben ja auch ein quasi belastendes Thema mitgebracht, was ja auch was mit unserem Thema hier der Willkür auch zu tun hat. Ich möchte Sie sind Journalist, Sie sind sich eigentlich auch auf eine, ja, wir haben vorhin über Waffen gesprochen, der Wolf als Waffe. Sie beschäftigen sich mit anderen Waffen als Journalist. Vielleicht darf ich Sie bitten, etwas über Ihren beruflichen Hintergrund erstmal zu berichten als Einstieg.
Ja, sehr gerne. Also mein Name ist Thomas Meuter. Ich bin seit meinem 20. Lebensjahr Journalist. Ich habe diesen Beruf professionell erlernt, habe meine ersten beruflichen Anfänge in der Deutschen Welle in Köln gemacht, beim hiesigen Monitordienst, und bin dann von dort aus zu der größten Zeitung des öffentlichen Dienstes gewechselt, nach 4 Jahren zum Behördenspiegel, habe dort volontiert und habe dem Behördenspiegel, wo ich sehr, sehr schöne Jahre verbracht habe, die Stange gehalten. Das war eine ganz tolle Zeit. Habe dann ein Angebot bekommen, von der Wehrtechnikindustrie als Pressesprecher für ein deutsch-israelisches Unternehmen zu wirken. Die Achse Deutschland-Israel hat mich privat immer sehr interessiert. Wir stehen in einem besonderen politischen Verhältnis zu diesem Land. Und ich habe dann gedacht, du kannst deine Expertise dann auch dort unter Beweis stellen und versuchen, die, sag ich mal, Zusammenarbeit noch zu optimieren zwischen Israel und der deutschen Industrie, und habe diese Herausforderungen angenommen, habe lange gerungen, ob ich das tun sollte, habe das dann getan und wurde dann der Pressesprecher und Leiter der strategischen Kommunikation, wenn Sie so wollen, und habe dann dort 9 Jahre meines Lebens dann verbracht, was auch sehr schöne und sehr lehrreiche Jahre waren. Und ich hatte einen ausgesprochen guten Geschäftsführer, sein Name ist Dr. Wolfgang Böttger, leider verstorben, der also diese Arbeit sehr gefördert hat und mich selber auch in der Entwicklung noch mal begleitet hat. Und das fand ich sehr bemerkenswert. Danach erfolgte sozusagen ein Schnitt in meinem Leben. Und ich möchte Folgendes dazu sagen. Opfer der Justiz zu werden, kann jeder in der Bundesrepublik. Das ist nicht nur Menschen vorbehalten, die mit sicherheitskritischen Themen zu tun haben. Gar keine, also das steht nicht zur Disposition. Das kann also auch jemand sein, der einen kleinen Gemischtwarenladen hat. Es kann aber auch jemand sein, der Hausmeister ist. Diesen Fall haben wir ja kürzlich erlebt. Und es gibt viele andere Beispiele dafür. Heute reicht eine Beschuldigung aus, um jemanden hinter Gittern zu bringen. Der klare Beweis ist heute nicht mehr im Mittelpunkt der Justiz, sondern es geht um die Tatsache, dass wenn eine Anschuldigung ausgesprochen ist, und die so glaubhaft ist, wie der Richter glaubt, dass sie sei, weil der Richter etwas hat, was kein Beamter hat hier in der Bundesrepublik. Er hat nämlich Entscheidungsfreiheit und er hat einen sogenannten Entscheidungsspielraum. Ja. Und man sagt, dass es auch einen Ermessensspielraum gibt, bei der Polizei zum Beispiel. Das haben auch Richter. Und im Rahmen der freien Urteilsfindung können Sie, das habe ich selber erlebt, Fakten so verdrehen, dass Sie selbst entlastende Beweise so umkehren können im Gerichtsprotokoll, dass genau das Gegenteil rauskommt, was der entlastende Zeuge gesagt hat. Damit lügen Richter. Jetzt geht man davon aus, dass das ja vielleicht ein Einzelfall sein kann. Ja, natürlich, selbstverständlich. Das Problem ist aber, ich bin selber vor einigen Jahren auf einen Verein gestoßen für Justizopfer. Und dieser Verein widmet sich im Grunde genommen dieser Problemstellung. Und ich habe Unmengen an Akten gelesen. Ich habe mich in Gerichtsverhandlungen gesetzt, ich habe Gerichtsverhandlungen verfolgt, ich habe mit Betroffenen gesprochen. Als Journalist weiß man ja, wie man das macht. Und habe einfach Sachen erfahren, die ich nicht für möglich gehalten habe. Das Schlimmste, was ich erlebt habe, um auch hier keinem Futter zu geben, ich saß in einer Gerichtskantine. Und wenn Sie sich dort hinsetzen und einfach nur Zeitung lesen und einigen Staatsanwälten und Richtern zuhören, was sie dort bereden über Schicksale von Menschen, dann haben Sie das Gefühl, Sie sind bei der Stasi. Das ist so erschreckend, dass ich teilweise wirklich an mich halten musste, nach dem Motto, ja, ich weiß, dass er nicht eigentlich schuldig sein kann, aber wir müssen die Pepsi-Quote erfüllen. Mir war das damals nicht klar, was das war. Das ist eine Quote, die der Richter erfüllen muss. Der kriegt genau vorgeschrieben, wie viele Urteile er als schuldig abarbeiten muss. Dafür gibt es nämlich Geld. Und das Geld fließt in den Haushalt der Justiz ein. Und danach wird er beurteilt.
Können Sie das nochmal näher, also woher kommt die Quote, dass Sie uns das nochmal ein bisschen näher darlegen?
Die Quote ist eigentlich ganz einfach. Der Richter muss im Jahr so und so viele Fälle bearbeiten. Richter sind ja politisch angewiesene Beamte. Das darf man nicht vergessen. Die sind nicht frei. Die bekommen eine klare Richtlinie. Ihr müsst verurteilen ein bestimmtes Quantum. Und dieses Quantum müsst ihr als schuldig verurteilen.
Aber das woher kommt diese Ansage? Die
kommt aus den Innenministerien oder aus den Justizministerien. Nach dem Motto, jemand, der mehrfach vorbestraft ist, der kann ruhig noch eine mehr bekommen. Jemand, der glaubhaft eine Tat begangen haben könnte, den kann man auch als schuldig verurteilen. Der geht dann als Bewährung, kriegt aber dann vielleicht 5.000 Euro Geldstrafe. Das kommt in den Justizhaushalt. Der Justizhaushalt in der Bundesrepublik Deutschland ist eigenfinanziert, im wahrsten Sinne des Wortes. Das heißt, ein Teil wird aus dem Normalhaushalt herausgeplant für die Justiz und ein wesentlicher Teil wird aus den Bußgeldern, Strafgeldern und so weiter, Bußgeldbescheiden, dann finanziert. Und das ist klar vorgegeben politisch.
Was das heißt, man hat ein bestimmtes Ziel, Milliarden XY einzunehmen, also braucht man auch diejenigen, die das dann zahlen, sprich den Bürger.
Ja.
Und wenn nicht genug Kriminelle da sind, dann ist man eben großzügig und dann wird mal was kriminell, was vielleicht sonst nicht so kriminell ist.
Naja, kriminell ist das eine. Wir unterscheiden ja zwischen dem Strafrecht, wir unterscheiden, es gibt das Verkehrsrecht, es gibt andere Rechtsgrundlagen. Und jetzt haben wir.
Das fällt zusammen in einen Topf.
Das fällt zusammen alles in einen Topf. Also, das Verkehrsrecht ist wesentlich komplexer, als man denkt. Das Strafrecht ist bei uns ebenfalls sehr komplex, aber teilweise entspricht es nicht europäischen Standards. Das muss man ganz klar sehen. Aber das sind, sage ich mal, nur Erfahrungen, die ich gemacht habe, als ich angefangen habe zu recherchieren. Ich wurde Opfer eines Justizskandals, das habe ich gesagt. Wie konnte das überhaupt passieren? Und das ist ein sehr komplexes Feld und ich will es Ihnen mal versuchen, so klar wie möglich darzustellen, damit jemand auch das versteht, der nichts damit zu tun hat. Also ich wurde überraschenderweise am 26. Januar des Jahres 2018 von 11 Beamten der Abteilung ST24 Meckenheim, das ist die Staatsschutzabteilung, verhaftet. Die standen plötzlich vor meiner Tür, ich war krank, befand mich in einer Auseinandersetzung mit meinem Arbeitgeber. Der hatte mich freigestellt mit der Begründung, ich habe mich woanders beworben, weil wir einen neuen Chef bekamen, der mich persönlich offensichtlich auch nicht besonders leiden mag, aber der reagierte darauf, dass er gesagt hat, sie haben sich woanders beworben, das hat er zugetragen bekommen und hatte mich dann freigestellt. Ich bin in der Zwischenzeit dann zum Arbeitsanwalt gegangen, habe gesagt, zum Arbeitsrichter, Rechtler und gesagt, sag mal, was kann man machen? Und sagt, das ist kein Problem, da finden wir einen Weg, das ist kein Thema. So geht es jedenfalls nicht. Und kurze Zeit später standen diese Herren mitten in der Nacht vor der Tür und haben mich dann unter der Dusche in Anführungszeichen verhaftet. Ich wurde unmittelbar ins BKA geschafft. Die Leute machten mir nicht den Eindruck, als dass sie wussten, was sie taten. Also Fragestellungen, Art und Weise, wie sie fragten, was sie fragten, ließ bei mir unterschwellig, und als Journalist haben sie eine, wie soll ich sagen, eine Ader, wenn sie merken, dass Leute lügen und nicht die Wahrheit sagen. Und da gab es dann jemanden, und das sage ich auch ganz bewusst, das ist der KHK Georg Böhmer, so hieß dieser Mann. Und ich hatte das Gefühl bei dem, wie er das machte, dass er ein Drehbuch abspulte. Mhm. Und in diesem Drehbuch war festgelegt, was er mit mir machte. Und das irritierte mich. Und das war der, wenn Sie so wollen, mein Warnsignal. Weil ich habe umgeschaltet, wenn Sie so wollen, von einem normalen Leben in ein Leben mit starken Extremen. Ich wusste, dass was auf mich zukam, für mich etwas so Neues ist, dass man versucht, im Rahmen eines Überfalls, verglichen mit Pearl Harbor, plötzlich sie vor eine Situation stellt, die sie nicht alleine lösen können. Das können sie auch nicht. Sie werden verhaftet, sie werden verhört, ihre Rechte belehrt. By the way, aber nur. Ich wurde noch nicht mal erkennungsdienstlich behandelt. Es gab keine Fotografie, es gab keine Fingerabdrücke. BKA. Mhm. Dann hat man mir gesagt, ich kam in einem, ich war krank zu der Zeit. Ich hatte eine schwere Bronchitis und da habe ich sehr, sehr immer drunter zu leiden, schon als Kind, weil ich mal Keuchhusten hatte. Und diese Problemstellungen blieben bis heute. Das heißt, ich muss mich immer warm anziehen in der Grippezeit, sodass es nicht auf die Bronchien schlägt, sonst sehe ich sehr alt aus. Ich musste mich also, sage ich mal, so weit entkleiden, als dass die Bronchien dann nicht mehr genügend bedeckt war und habe mir dann in der Zelle, als man mich dann dort unterbrachte, im Polizeipräsidium Bonn, dann noch mehr verkühlt. Ne? Mhm. Das heißt, ich blieb wach und ich versuchte dann das zu machen, was ich mal in einem Survival-Kurs gelernt habe. Also ich habe mich dann plötzlich strikt an das erinnert, was damals mein Instructor mir gesagt hat, das hast du zu tun, nichts weiter. Das hat tatsächlich geholfen, weil sie müssen mental plötzlich umschalten, von jetzt auf gleich. Dann kam ich zum GBA, Generalbundesanwalt. Und diese Behörde, die ich ja nun kannte, auch aus der Berichterstattung und aus, sage ich mal, viel Zeitung lesen, die hatte mich dann sozusagen dazwischen. Man hat mir gesagt, also schon auf der Autofahrt, dass das alles...
Also Sie kamen dahin zur ja. Begutachtung oder zum Gespräch quasi? Oder?
Nicht zum Gespräch, ich war ja verhaftet, ich kam
zur Haftrichterin. Zur Haftprüfung
quasi. So, und bei der Haftrichterin wurde mir klar gesagt, dass ich zu 6 Monate Haft verurteilt werde. Ist egal, was ich sage und ich könnte 35.000 Euro bezahlen, ganz kleines Geld. Und dann würde ich die Strafe etwas geringer ausfallen lassen, aber ich würde bestraft. Ich dachte, ich falle vom Stuhl. Was ist denn das? Die Frau hieß Renate Wimmer. Ich habe über die Frau recherchiert. Die Frau selber gilt als vorbelastet, stark vorbelastet. Gegen sie wurde auch ermittelt. Und es gab einen Untersuchungsausschuss in Bayern, weil sie sehr viele Leute hat festnehmen lassen unter fadenscheinigsten Begründungen. Denn meine Begründung zur Festnahme kann ich in einem Satz sagen. Es hieß, dass ich geheime Unterlagen, und zwar mit dem sehr umständlichen Titel, Entwurf der geheimen Erläuterung, Entwurf der geheimen Erläuterung, Teil 1, Verteidigungshaushalt. Das hätte ich angeblich einem Industriellen gegeben. Dieser Industrielle war mit mir bekannt. Dieser Industrielle wurde verhaftet wegen dieser Tat.
Entschuldigung, ich muss mal ganz kurz den.
Ja. Mhm. So. Der wurde verhaftet wegen dieser Tat. Und als er verhaftet worden ist, er wurde nämlich am gleichen Abend verhaftet, beziehungsweise Tag verhaftet, und hat meinen Namen genannt. Das war alles, was die hatten. Das Problem war nur, was man offensichtlich missachtete, und das kann man auch nur lesen, wenn man journalistisch vorgebildet ist, meines Erachtens nach. Denn die Behörden versuchen, wenn sie ein Drehbuch haben, wo sie nach vorgehen. Das heißt, heute heißt es in der Justiz, dass jeder, der wegen Landesverrat, Spionage oder Ähnlichem beschuldigt wird, dass die Beschuldigung ausreicht, ihn zu verurteilen. Ich wiederhole, die Beschuldigung, nicht der Beweis. Den Beweis können Sie nachliefern. Den können Sie auch frisieren. Das ist überhaupt kein Problem. Das machen die auch, wenn es sein muss. Und die Leute, die so etwas tun, beziehungsweise sich dann darum kümmern, sitzen beim Generalbundesanwalt und haben Carte Blanche aus dem Innenministerium. Da drin steht, dass sie genau das zu tun haben, was im Gesetz steht, nämlich eine Verurteilung herbeiführen. Wenn sie alle, sage ich mal 25, vielleicht 30 Prozesse, die in den letzten Jahren geführt worden sind, verfolgen, dann sehen Sie fast immer dieselben Staatsanwälte, die kommen oder Bundesanwälte sind das ja, vom Generalbundesanwalt, immer die gleichen Namen. Mhm. Sie nehmen immer die gleichen Gerichte und die gleichen Richter. Und wenn Sie die sehen, dann wissen Sie, da haben Sie keine Chance. Sie werden verurteilt, ich komme da nochmal auf Beispiele, Sie werden verurteilt, weil die Verurteilung auf politischer Grundlage basiert, weil man das erwartet. Der Richter kommt damit durch, er hat einen weiteren verurteilt und er hat keine Chance, weil die werden vor dem Oberlandesgericht angeklagt und das Oberlandesgericht ermöglicht ihnen nicht mehr sozusagen eine Wiederholung des Prozesses. Sie können nur noch eine Revision einlegen.
Sprich nur prozessuale Probleme einwenden, aber gar nichts Inhaltliches mehr.
Nein, sie können also sozusagen nicht noch einmal den Prozess wiederholen, wie das normalerweise üblich ist, und sagen, da ist was falsch gelaufen, eine Beweisaufnahme bei den Aussagen und so weiter. Sie werden einer Rechtsinstanz beraubt. Das ist so vorgesehen. Das will der Generalbundesanwalt in Abstimmung mit dem Justizministerium. Das wird nicht abgeschafft. Das heißt, Sie sind schon benachteiligt. Das kann ja in einem Rechtsstaat so nicht sein.
Nee, die Mitarbeiter vom Generalbundesanwalt, sind das denn auch die, die dem normalen Rolliersystem unterliegen? Also die wechseln ja normalerweise von Richterposition zur Staatsanwaltschaft, zur Verwaltung. Also so eine Richterkarriere spielt sich ja normalerweise so ab. Sind das auch diese Personen oder sind die insbesondere sehr lang ansässig dann dort bei der Generalbundesanwaltschaft?
Also ich möchte.
Haben Sie da welche beobachtet, die dann schon seit 30 Jahren da sitzen? Oder?
Es gibt Leute, die da schon längere Zeit sitzen, und es gibt Leute, die sind so minder qualifiziert an anderen Gerichten, dass sie da geparkt werden, weil sie ein Parteibuch haben. Mhm. Und die Partei sagt, insbesondere die CDU hat da sehr viele Leute positioniert, also du bist da gut aufgehoben, du wirst auch irgendwann mal Bundesrichter. Und wenn Sie einmal Bundesrichter werden, dann haben Sie es ja geschafft. Und wenn es, nur ausreicht, um Bundesanwalt zu werden, dann ist das auch okay. Das ist überhaupt keine Frage. Und da werden viele Leute geparkt mit Parteibuch. Das heißt, wenn Sie da durchgehen, die Listen, und das ist ja in Deutschland sehr schwierig, an die Richternamen zu kommen und auch an die Lebensläufe und Ähnliches. Das ist also nicht so einfach. Aber es geht. Es gibt ein Handbuch, was rausgebracht worden ist und was aber auch ständig zensiert wird, weil die Angaben, da ist man sehr, sehr restriktiv. Aber es gibt bestimmte Netzwerke, wo Sie das ein oder andere bekommen. Mhm. Das muss man dann nur zusammenschauen. Und dann staunen Sie also nicht schlecht, welche lupenreinen Karrieren die hingelegt haben. Und natürlich werden die von Ministerium zu Ministerium weitergereicht. Das sind Leute, die über die Parteibücher Karriere machen. Ich möchte das nicht über einen Kamm scheren, weil es gibt auch dort, und das muss man ganz klar sagen, es gibt in der deutschen Justiz, und das habe ich auch kennengelernt, ich schätze 10-15% sehr gute Leute. Wirklich Leute, die ihr Geschäft verstehen. Und die finden Sie aber nicht in dem Bereich, also nicht im Bereich Landesverrat, Spionage oder so, die finden Sie da nicht. Da finden Sie wirklich nur drittklassiges Personal. Mhm. Erstklassiges Personal finden Sie zum Beispiel bei dem Thema Geldwäsche, Rotlichtermittlungen und Ähnliches. Da finden Sie wirklich Leute, die Ahnung haben vom Fach. Das hatte mich in meinen Recherchen dann erschreckt, weil ich hatte ja das Problem, dass ich verhaftet worden bin, wie ich gesagt habe. Dann wurde ich in Isolationshaft gesteckt. 158 Tage. Sie dürfen also damit rechnen, dass Sie große Probleme haben. Sie dürfen nicht schreiben ohne weiteres, ohne dass Ihre Post kontrolliert wird. Die geht dann sinnigerweise an den Generalbundesanwalt, was mir schon Probleme einbrachte, weil ich musste mich ja auch gegen meine unrechtmäßige Kündigung zur Wehr setzen, die jetzt unter einem anderen Gesichtspunkt erschien. Ich war ja als inhaftiert. Man hat mir gesagt, das nutzt man gegen mich natürlich aus. Ich verliere sämtliche Arbeitsprozesse, das hat man mir schon gesagt. Ich brauche mich da nicht zu kümmern, das sei alles schon mit dem Generalbundesanwalt geklärt. Das war eine Stefanie Hertrich, die das geklärt hat, und nach Aktenlage hat sie das geklärt, um mich weiter zu schädigen und natürlich beruflich zu schädigen, finanziell zu schädigen und mir meine beruflichen Perspektiven auf jeden Fall kaputt zu machen. Und da machte die Frau auch keinen Hehl draus, denn die hat das in ihrem Plädoyer, dass ich in Isolationshaft gesagt, eindeutig mit der Richterin bejaht und hat gesagt, das ist ganz wichtig, dieser Mann ist überführt. Es gab sogar eine Pressemitteilung. Es war die Pressemitteilung Nummer 5 aus dem Jahr 2018. Die ist rechtswidrig. Da steht drin, dass Herr Thomas Meuter der Tat überführt ist. Die ist mittlerweile nicht mehr vorhanden, also nicht mehr im Archiv zu finden. Aber wir haben natürlich Sicherheitskopien gemacht. Und diese Pressemitteilung ist sogar noch zu bestimmten Kreisen, bevor sie öffentlich wurde, durchgestochen worden, um mich zu schädigen. Den Beweis haben wir auch. Mhm. So, das heißt also, da wurde sehr viel getan, um einen Schuldigen zu finden. So, jetzt ist natürlich die Erklärung, mein Gott, irgendeiner behauptet, er hätte Papiere von irgendjemandem bekommen und dann marschiert die Polizei los mit großem Aufgebot und holt den aus seiner Wohnung. Der hätte ja auch sagen können, ich habe die atomaren Abschusscodes der US-Marine. Das wäre ja nun völliger Blödsinn. Oder ich wüsste, dass auf der Area 51 tatsächlich UFOs sind und ich würde täglich mit denen telefonieren über das Thema. Da würde jeder sagen, was ist das denn für ein Blödsinn? So, und ich halte es auch für Blödsinn, wenn jemand sagt, ich habe hier Papiere von dem und dem, weil dem ging ja eine lange Geschichte voraus. Wie gesagt, wir reden von dem Jahr 2018. Die Geschichte war folgende, als dieser Mann verhaftet worden ist, der bei einer Rüstungsfirma arbeitete, mit dem ich bekannt war, über verschiedene Arbeitskreise und verschiedene Veranstaltungen, die man gemeinschaftlich besucht hat. Die Community ist klein. Wir in der Wehrtechnik kennen uns. Nicht jeder jeden, aber viele alle, so sage ich immer. Also wir sind eine kleine Familie und dieser Mann war einschlägig vorbestraft, denn der hatte in Hamburg-Harburg einen Prozess bekommen wegen Kinderschändung. Und wenn sie natürlich gefangen genommen werden von der Polizei, ja, und festgesetzt werden.
Das war der sie beschuldigt
hatte.
Der
hatte mich beschuldigt, ja. Mhm. Und er kam von der Firma ESG. Der dort war beschäftigt, dort habe ich ihn kennengelernt, lange Jahre beschäftigt. Er war vorher Pilot bei der Bundeswehr. Und das Erstaunliche war, dass dieser Mann, wie gesagt, wegen Kinderschändung vor Gericht stand und verurteilt worden ist, rechtskräftig. Mhm. Das wusste niemand aus der Branche. Und Sie wissen ja, wie das bei der Polizei ist. Man kennt das aus schlechten Filmen. Die Polizei sagt, wenn Sie jetzt auspacken, sorgen wir dafür, dass Sie weniger Strafe bekommen. Achtung, das ist rechtsillegal. Das ist illegal, komplett. Das dürfen die gar nicht sagen, weil die urteilen ja nicht. Aber die versuchen über ihre Einschüchterungsdinge den Mann gesprächig zu halten. Und offensichtlich ist das passiert, weil die wussten, dass er
einiges erwarten konnte
als Kinderschänder. So, jetzt sagt er, er kooperiert. Und wenn Sie das lesen, das Protokoll, was er zu Protokoll gegeben hat bei seiner ersten Vernehmung gegenüber dem BKA ST24, dann muss man sich ernsthaft fragen, wer hat dieses Protokoll angefertigt und wer hat ihn vernommen? Dieser Mann, der ihn vernommen hat, ist der deutschen Sprache nicht mächtig. Denn derjenige, der befragt, muss ja feststellen können, dass der Antwortende nur im Konjunktiv geantwortet hat. Das ist mir beim ersten Lesen sofort aufgefallen. Er antwortete mit, ich weiß nicht genau, wann es gewesen ist, ich könnte möchte sein, aber mit Ihnen, ich möchte mit Ihnen kooperieren, nicht, dass Sie den Anschein haben, dass ich nicht mit Ihnen kooperieren will, ich brauche jetzt auch keinen Anwalt, ja warum nicht, ich kann Ihnen das alles so erzählen, später rufen wir mal einen Anwalt an. Niemand reagiert so. Und jemand, der dann über einen höheren Bildungsabschluss verfügt und angeblich hat der Mann, der ihn vernommen hat, Abitur, ich betone angeblich, möglicherweise auch gekauft. Er hat das nicht erkannt. Würde, hätte, möglicherweise, könnte sein, ich bin mir nicht sicher. Mhm. Jetzt, wo Sie sagen, erscheint das im anderen Licht. Da ist die Frage, sagen Sie mal, wie antwortet man auf ein Verhör oder in einem Verhör? Das muss ja einem erfahrenen Mann auffallen. Wir reden hier von der Staatsschutzabteilung. Das ist nicht irgendetwas. Da erwarte ich, dass da Profis sind. Das waren keine Profis, das waren Laiendarsteller. Mhm. Denn das wäre mir sofort aufgefallen. Denn wir wissen, ich habe die Aussage prüfen lassen durch unabhängige Spezialisten, die mir gesagt haben, schon nach dem zweiten Satz, der Mann lügt. Spezialisten, die Aussagen prüfen. Das haben wir jetzt amtlich, sodass wir dagegen vorgehen können. Es ist also klar belegt. Wenn man sich das jetzt anguckt, das sind 13 Seiten. Der hat dreimal geantwortet. Einmal bei der Verhaftung, dann bei der Haftrichterin, als er zum ersten Mal vernommen wurde und dann, als er freigesetzt wurde. Er wurde ja freigesetzt auf Kaution nach wenigen Wochen. Er hat 30.000 ungefähr bezahlt, wurde auf Kaution freigelassen. Kam also aus der Haft raus, weil er kooperierte. Ich übrigens nicht, weil man sagte, Verdunklungsgefahr besteht. Und wir haben dann aber aufgrund der Aktenlage, wir haben alle Akten mit einem Team, was ich später gebildet habe, ausgewertet. Das sind 4.800 Seiten Akten. Da steht drin, Herr Thomas Meuter ist, das steht da wörtlich drin, auch ohne hinreichende Beweise zu verurteilen. Und er ist in der Untersuchungshaft so lange zu verbleiben, bis er freiwillig was zugibt.
Ach, Wahnsinn.
Das ist Nordkorea pur. Das hat nichts mit der... Wir haben die Akten. Das Problem ist, ich habe die Akten auch in Sicherheit gebracht. Das sind die Originalgerichtsakten. Dann werden natürlich viele sagen, das kann ja nicht sein, das stimmt alles nicht und so weiter. Was glauben Sie, was mit solchen Akten passiert? Die werden gereinigt. Und jemand, der nicht genau liest solche Akten, denn da ist ungefähr 13 Mal mein Haftbefehl drin gewesen. Und mein engster oder einer meiner engsten Mitarbeiter, nun muss man sagen, bei IQ 148, da kapituliere ich dann auch öfter bei dem. Der sagte mir, der liest diagonal in einer Geschwindigkeit, die Sie und ich gar nicht registrieren können. Das ist unfassbar. Der liest 600 Seiten in der Minute, in der Stunde sozusagen. Mhm. Das kann der. Das ist unfassbar. Ja, auf jeden Fall, dieser Mann sagte zu mir, da stimmen Wörter nicht drin.
In dem Haftbefehl,
in dem Haftbefehl,
immer gleichen Haftbefehl.
Da steht dann irgendwo ein stärkeres Verb oder ein schwächeres Verb und so. Da müssen Sie genau vergleichen. Deshalb sind die da abgeheftet. Ne? So. Wenn Sie die Originalunterlage plötzlich sehen, finden Sie plötzlich nur noch 2 oder 3 Haftbefehle. Wo sind die anderen? Weg. Sind einfach nicht da. Das sind also so Ungereimtheiten. Was hat man gemacht? Also man hat mir von vornherein gesagt, man wird den Prozess machen. Und jetzt kommt echt der Clou. Ich wurde nach 158 Tagen freigesetzt, ohne dass mein Anwalt etwas davon erfuhr, ohne dass meine Frau davon etwas erfuhr. Mhm. Ich wurde ohne Geld auf die Straße gesetzt oder fast ohne Geld. Und dann wurde ich belehrt, werden Sie nie wieder kriminell, wir wollen Sie hier nicht wiedersehen. Und dann habe ich gesagt, ich bin erstens nicht kriminell, zweitens habe ich keine Tat begangen, ich habe diese Papiere nie besessen und ich weiß gar nicht, was Sie von mir wollen. Wir kamen also frei und dann hat mein bester Freund, den ich erreicht habe, ich durfte ein Telefonat führen, das hat man dann mir auch gegeben, weil ich hatte noch 50 Cent in der Tasche und habe gesagt, damit möchte ich ein Ortsgespräch führen. Und das haben die dann auch gemacht, ohne mir die 50 Cent abzunehmen. Und dann habe ich am besten Freund angerufen. Und der hat mir genau gesagt, was ich tun soll. Und genau das habe ich getan. In dem Moment, wo ich freigesetzt worden bin, nämlich mit der Begründung des 6. Strafsenates des Oberlandesgerichtes in Düsseldorf, da sagte die hiesige Vorsitzende, die Beweislage reicht nicht aus. Eine Bedrohung der Bundesrepublik Deutschland, wie man sie mir unterstellt hat, niemals stattgefunden. Der Mann ist auf freien Fuß zu setzen, freizusprechen. Hiermit oder ist freigesprochen und er bekommt eine Entschädigung. Optimal. In der Zwischenzeit liefen ja meine Arbeitsprozesse. Das hat dazu geführt, dass sofort Frau Hertrich Beschwerde einlegte und sofortige Beschwerde gegen diesen Beschluss, um einen anderen Senat zu beauftragen mit Richtern, die dem GBA hörig sind. Und den hat man organisiert, man hat das gemacht. Und hat dann ein hochkomplexes Schreiben losgelassen. Dieses Schreiben ist der Eröffnungsbeschluss. Und jetzt wird es richtig kompliziert. Dieser Eröffnungsbeschluss ist der Beschluss, den Sie normalerweise bekommen, damit ein Prozess gegen Sie eröffnet wird. Diesen Eröffnungsbeschluss habe ich niemals bekommen. Ich habe nur ein Schreiben des Gerichts bekommen, dass der Prozess dann und dann gegen mich geführt wird. Also eine Ladung zum Prozess, aber nicht den Eröffnungsbeschluss.
Sprich, der Vorwurf auch gar nicht näher dargelegt, die Tatumstände oder was auch
so, immer. So, das wurde mir dann in der Anklageschrift, die Anklageschrift besaß ich, die wurde von dem heutigen Bundesrichter Peter Frank, der war ja früher Chef des Generalbundesanwaltes, und die war fehlerhaft. Ort und Zeit der Tat war nicht drin. Die muss aber in der Anklageschrift laut § 200 StGB, also Strafgesetzbuch, drin sein. Da steht tatsächlich drin, auf dem Territorium der Bundesrepublik Deutschland hätte ich auf einem Parkplatz möglicherweise in Koblenz geheime Unterlagen übergeben. Das war's. Das reicht in diesem Rechtsstaat, hinter dem ich auch stehe, aus, um Sie nicht nur anzuklagen, sondern zu verurteilen. Das ist natürlich ein starkes Stück. Also ich hatte diesen Öffnungsbeschluss nicht, das hat sich aber erst im Nachhinein rausgestellt, weil ich damals nicht so pfiffig war. Ich stand ja unter Schock. Ja. Ich musste erst mal meinen Arbeitsprozess machen, bevor überhaupt dieser Prozess losging. Ich habe erfahren, dass im November dieser Eröffnungsbeschluss kam. Ich wurde nach 158 Tagen Isolationshaft freigelassen. Das war also im Juli, Anfang Juli des Jahres 2018. Dann kam im November oder irgendwann im November wurde dieser Beschluss gefasst beim Generalbundesanwalt und entsprechenden Gerichten übermittelt. Ich habe tatsächlich diesen Beschluss im Original, weil Sie bekommen in der Regel nur eine Abschrift. Die ist nicht unterzeichnet von den Richtern. Aber da sie eine beglaubigte Abschrift ist, ist es schon falsch, weil Sie können ja nur etwas beglaubigen, was identisch ist mit dem, was Sie erhalten. Das heißt, Sie können ja, ich sage jetzt mal, ein Zeugnis nicht beglaubigen, was nicht unterzeichnet ist. Es wird aber in der deutschen Gerichtsbarkeit so gemacht, der Einfachheit halber. Ist aber falsch und rechtswidrig. Ich habe nach dem Originalbeschluss gefahndet. Und ich habe ihn gefunden in den Gerichtsakten, die übrigens als geheim eingestuft sind. Und zwar ganz weit hinten in irgendeinem Ordner. Und die waren grauenhaft sortiert. Grauenhaft. Aber ich habe ihn gefunden, ich habe ihn abgelichtet. Und wissen Sie was? Dieser Eröffnungsbeschluss, der ist auf hochwertvollem Papier gedruckt, Büttenpapier, mit riesen Prägedruck, mit großem Stempel drin, sagenhaft gemacht, also wirklich schön. Die Anmutshaltung ist schon toll. Mhm. Ja. Schwarz-Rot-Senf sozusagen oder Schwarz-Rot-Gold-Farben, wunderbar, ganz toll, können sich rahmen, ja. Und den habe ich immer genau gefunden. Und wissen Sie was? Der ist nicht unterschrieben. Mhm. Und das Gericht, was jetzt beauftragt war, das war Oberlandesgericht in Düsseldorf, welches den Prozess unter dem Vorsitz von Lars Bachler, SPD-Mitglied, seine restliche Kombo auch, und das waren nicht 5 Richter, es waren 7, man hat also 7 Richter benutzt, völlig irrwitzig, und der gilt dem GBA als ziemlich höriger Mann. Das heißt, wenn der GBA anruft, springt der, weil er ist für Staatsrecht zuständig und publiziert auch über Staatsrecht. Und das, was er im Staatsrecht publiziert, das schreibt er in die Kommentare hinein, die zu Gesetzen beim Beck Verlag in München erscheinen. Es gibt immer kommentierte Gesetze, das ist so. Und das Landesverratsgesetz, wenn Sie so wollen, das ist so unglaublich flexibel, weil es seit 1965 nicht mehr novelliert worden ist. Das heißt also, man stützt sich auf Erkenntnisse des Jahres 1965. Ich komme jetzt nochmal zurück, also darauf, dass dieser Eröffnungsbeschluss nicht unterzeichnet ist. Dieser Eröffnungsbeschluss ist deshalb nicht unterzeichnet, weil offensichtlich denen das durchgegangen ist. Und Herr Richter Bachler, der das hätte kontrollieren müssen, hat das nicht kontrolliert und hat formal rechtswidrig, gegen mich einen Prozess eröffnet. Hätte ich das zum damaligen Zeitpunkt gewusst, hätte ich den Prozess einfach verlassen. Mit den Worten, er soll mir das mal vorlegen. Das konnte er nicht. Ich wusste es aber nicht. Er konnte es bis heute nicht. Das Ding ist nicht unterschrieben, weil wir haben das halt 3 Jahre nach dem Prozess haben wir das gesehen. Und es ist nicht unterschrieben. Richter haben die Zeit, ungefähr 5 Monate, um ein solches Dokument zu unterzeichnen. Und das kommt ja vom GBA, dieses Dokument. Und wenn das weitergereicht wird nach Düsseldorf, deshalb haben wir auch ein Verwaltungsgerichtsverfahren angestrengt und haben gesagt, wir wollen dieses Papier auf dem Tisch liegen sehen. Wir wollen sehen, ob das unterzeichnet ist. Bis heute wird uns das verweigert. Das heißt, der Staat stellt sich hin und sagt, nein. Wir wollen das nicht.
Darf ich noch mal einen kleinen Schritt zurück? Würde gerne noch mal wissen, der Vorwurf, also wie kamen die Leute überhaupt auf die Idee, dass sie jetzt da irgendwas verraten haben könnten? Und was denken Sie, was, wenn das so nicht der Fall war, was der Hintergrund dieser Geschichte ist, warum man sie dann da aus dem Verkehr ziehen wollte oder was da passiert ist?
Man brauchte einen Schuldigen. Das Papier stammt nachweislich aus dem Abgeordnetenbüro des damaligen stellvertretenden Verteidigungsausschussvorsitzenden Dr. Karl Lammers. Dr. Karl Lammers hatte dieses Papier und es wurde klassifiziert. Und jetzt müssen wir ganz kurz in den Werdegang des Papiers gehen. Das Papier kommt aus dem BMVG und wird in das Finanzministerium übertragen. Und zwar als ein offenes Papier. Das ist noch nicht als geheim gestempelt. Es handelt sich ja um einen parlamentarischen Entwurf. Dieser parlamentarische Entwurf wird dann als geheim gestempelt, und zwar im Bundesfinanzministerium. Mhm. Wird es dort als geheim gestempelt, geht es an die entsprechenden Stellen, also auch hier an die Abgeordneten. Herr Lammers hat die Nummer 25 bekommen, um damit zu arbeiten. Entliehen wurde das Dokument in der Geheimregistratur des Deutschen Bundestages nachweislich, wir haben den entsprechenden Schein, von seinem Büroleiter. Mhm. Der hat das entliehen. Und der Büroleiter, Kastner hieß der, hatte das entliehen und auf dem Wege, vermutlich von der Geheimregistratur, in den Deutschen Bundestag hinein, ist das Papier kopiert worden und schon am gleichen Tag in den Umlauf gegeben worden. Jetzt fragen Sie sich, wie kann das denn sein? Mhm. Erstens ist dieses Papier ja als geheim, ist als Staatsgeheimnis eingestuft. Das muss also transportiert werden in bestimmten Taschen, in bestimmten abschließbaren Taschen. Die müssen doppelt abgeschlossen sein. Also Tasche in einer anderen Tasche, beide abgeschlossen. Ist aber nicht. Im Bundestag wird das in der Handmappe transportiert. Völlig üblich. Ein Bundestagsabgeordneter wird auch nicht kontrolliert, wenn er so etwas holt oder sein entsprechender Mitarbeiter. Sie können diese Papiere haben im entsprechenden, ja, ich sage jetzt mal in Ihrer entsprechenden Mappe, und dann können Sie die beliebig kopieren. Bis heute. Bis heute ist auch nicht das Leck geschlossen. Nur natürlich hat man bei Lammers ermittelt, weil man ja wusste, daher kommt das Papier. Mhm. Mehr wusste man aber nicht. So, ich hatte überhaupt keine Kontakte zu Lammers. Weder zu ihm persönlich, noch zu den Mitarbeitern, noch zur Geheimregistratur, noch in den Deutschen Bundestag. Und ich habe dann geprüft, was kann man eigentlich tun, um zu entkräften, dass man das gewesen sein könnte, weil ich hatte ja zu tun in der Rüstungsindustrie und auch mit Bundestagsabgeordneten zu tun. Das ist völlig normal. Wir leben ja in einem offenen Parlament, da kann man ja rein und raus. Aber ich habe es immer vermieden, mich mit Parlamentariern über entsprechende Waffensysteme, Planungen und Ähnliches zu unterhalten, vor dem Hintergrund der Tatsache, dass sowas unter Umständen anrüchig werden könnte. Also äußerste Vorsicht war hier angesagt, und das habe ich auch zeitlebens meines beruflichen Lebens zumindest so gehalten und habe gesagt, nein, das mache ich nicht. Also ich werde mich nicht um solche Akten kümmern, um solche Informationen schon gar nicht. Man hört natürlich sehr viel in der Branche, das ist klar. Es gibt auch viele Leute in der Rüstungsindustrie, die sind sehr begeistert darüber, dass es solche Unterlagen gibt. Und es gibt sehr viele Abgeordnete oder deren Mitarbeiter, die solche Papiere durchstechen. Das passiert jeden Tag. Und die Papiere reichen von einer einfachen Geheimnisstufe bis zu streng geheim. Überhaupt kein Problem, denn Sie können diese Papiere relativ leicht aus dem Bundestag bringen, indem man einfach jemanden kennt, der weiß, dass er damit hantieren oder sie hat. Der kommt raus, trifft sich im Café mit Ihnen, weil der wird ja nicht kontrolliert, weder beim Ein- noch Ausgang, der hat ja einen Hausausweis, gibt Ihnen die Papiere, Sie machen Ihre Fotos auf dem Handy, der nimmt die Papiere wieder mit. Ende aus. So, mhm. Und Herr Lammers ist bekannt gewesen in der Branche, dass er gelegentlich Papiere durchstach. Natürlich kann sich niemand daran erinnern, warum und wieso und wer genau das im Einzelnen ist. Das kann man sich ja nie. Sie kennen ja Politiker, die können sich ja nichts erinnern. Ja? Und das ist eben das Entscheidende. Das Verfahren, was gegen mich angestrengt worden ist, ist 10 Tage nach Eröffnung. Also wurde am 10. Mai des Jahres 2019 eröffnet. Mhm. Und am 20. Mai wurde das Verfahren gegen Unbekannt, es gab noch den Unbekannten. Also der Unbekannte war der, der angeblich mir diese Papiere gegeben hat oder gegeben haben konnte. Hat man dieses Verfahren in Szene gesetzt? Und das war die Stefanie Hertrich, die hat das gemacht, zusammen mit dem Bundesanwalt Ulrich Schultheiß. Zwei, sage ich mal, bemerkenswerte Persönlichkeiten, um es mal ganz vorsichtig zu formulieren. Die haben dann angefangen, und wenn Sie sehen, was die da gemacht haben in der Befragung, ich habe die komplette Befragung von Lammers und seinen ganzen Mitarbeitern, dann fragen Sie sich, ob die aus der Muppet Show kommen. Weil Fragen, kennen Sie Geheimpapiere, so fragt man nicht einen Bundestagsabgeordneten. Der kennt die, insbesondere wenn er in so einem Ausschuss arbeitet, ne? So, der erzählte Ihnen, dann der Herr Lammers erzählte tatsächlich, dass er überhaupt nicht seine Tresorkombination wüsste. Dann wusste er nicht, wo sein Tresorschlüssel liegt und wusste nur, dass seine Mitarbeiter mit diesen Unterlagen arbeiten. Er bekommt nur ausgefertigte Arbeitsvorlagen. Und das fanden die völlig in Ordnung. Da wäre ich ja anders vorgegangen. Weil ich habe rausbekommen mit meinem Team, wie diese Akten tatsächlich an wen gegangen sind. Das wissen wir. Mhm. Das konnten wir recherchieren. Das war hoch aufregend. Das hat Jahre gedauert, aber wir haben es gefunden. Und die Hinweise dazu haben wir in den Akten gefunden. Und das Problem ist, wenn Sie die Akten einmal lesen, zweimal lesen, dreimal lesen, dann ist es so, dass sie auch eine gewisse Blindheit haben. Deshalb haben wir ein Team von 8 Leuten, die bestimmte Blöcke nehmen und dann gucken, ist das kongruent zueinander oder nicht. Also offensichtlich, und der Verdacht liegt sehr nah, dass man Lamas seitens des Generalbundesanwaltes decken wollte. Und das BKA hat mitgespielt. Das sehen Sie an den Fragestellungen. Ne? Können Sie sich vorstellen, dass Geheimakten aus Ihrem Tresor kommen? Nein, um Gottes Willen, natürlich nicht. Ich kenne ja noch nicht mal die Kombination meines Schlosses. Wer soll das denn glauben, wenn Sie von der Bundestagsverwaltung einen Schlüssel bekommen, einen Safe bekommen, wo geheime Sachen zu lagern sind? Herr Lammers hatte die Unterlagen 11 Monate lang. Das ist nicht normal. Normalerweise sind solche Unterlagen vielleicht eine Woche, höchstens 14 Tage unterwegs. Mhm. Innerhalb. Er hat sie also nicht in die Geheimregistratur zurückgegeben. So, die waren also 11 Monate unterwegs. Und 2016 wurden die entliehen. 5. September. Am 22. November wurden sie in der Industrie gefunden und den Behörden einen Tag später übergeben. Am Anfang Dezember wurden diese Unterlagen eingeschickt zum Geheimhaltungsbeauftragten des BMVG, die damit gar nichts zu tun haben. Das wäre der Geheimhaltungsbeauftragte gewesen des Bundesfinanzministeriums, aber nicht des BMVGs, weil da sind sie offen rausgegangen. Der wiederum, der wird immer angeschrieben durch den GBA, sagte, das sind die Kronjuwelen der geheimhaltungswürdigen Papiere in der Bundesrepublik Deutschland. Es handelt sich aber um einen politisch-parlamentarischen Entwurf über Haushaltsfragen, aus dem Sie nichts ablesen können, außer Haushaltszahlen. Sie können daraus nichts ableiten, was wirklich von sicherheitspolitischer Bedeutung und Tragwerte wäre, die die Berechtigung erwirkt, dass das die Kronjuwelen sind.
Das sind also was man daraus ersehen kann, das sind dann Budgets. Budgets für zum Beispiel wehrtechnische Ausgaben. Oder
für eine Fregatte, für einen Auto, für einen Anhänger. Ja, genau.
Also sprich, daraus kann ich eventuell Rückschlüsse ziehen auf die Wehrfähigkeit der Bundesrepublik.
Sie können auf die finanziellen Ansätze vielleicht einen Rückschluss ziehen. Ich sage bewusst vielleicht. Sie brauchen dazu auch den zweiten Teil. Sie brauchen dazu eine Geheimdienstabteilung. Ich weiß mittlerweile durch die Recherchen, dass diese Papiere sind geheim gehalten und werden dann, und das ist auch bei diesen Papieren passiert, 3 Wochen später gab es eine Bundestagssitzung. Und diese Bundestagssitzung können Sie per Drucksache abrufen. Und wenn Sie diese Drucksache abrufen, die habe ich hier auf diesem Mobilfunktelefon drauf, aus dem Archiv des Deutschen Bundestages, sehen Sie plötzlich, dass aus diesem Papier zitiert worden ist. Von Herrn Lammers.
Das heißt, es ist gar nicht geheim.
Nein, also ist es gar nicht geheim. Denn wenn Sie ein solches Geheimnis gelüftet wird, es gibt Gesetze über Geheimhaltung. Das ist das Sicherheitsüberprüfungsgesetz, gibt es SÜG, dann gibt es die VSA, das ist die Verschlusssachenanweisung. Und da steht genau drin, wie zu verfahren ist, wenn ein Geheimnis verraten ist. Wenn Sie mir ein Geheimnis verraten, weil Sie Geheimnisträger sind, und das kommt raus, dann bedeutet das, dass das Geheimnis von geheim auf offen rückgestuft werden muss, weil es ja verraten ist. Das wurde bei diesen Papieren nicht gemacht. Warum? Weil Peter Birkenbach, der Beauftragte im BMVG für Geheimschutzfragen, das gar nicht angewiesen hat. Hätte er aber müssen.
Die Rückstufung auf nicht geheim, jetzt verraten ist und draußen ist.
Hinzu hätte er wissen müssen, dass 3 Wochen nach der Entnahme dieser Papiere, wir reden hier vom 5. September 2016, es eine Bundestagsdebatte gab, nicht nur eine Debatte, sondern eine Ausschusssitzung, in der über diese Papiere gesprochen worden ist. Mhm. Und unmittelbar darauf eine zweite. Das heißt, offiziell wurde aus diesen Papieren zitiert, offiziell wurde mit diesen Papieren in öffentlichen Sitzungen, es gibt ja Sitzungen des Verteidigungsausschusses, sind öffentlich. Mhm. Da können Sie als normaler Bürger reingehen. Und das ist gut so. Und plötzlich wird aus diesen Papieren zitiert. Das interessiert keinen Menschen. Die Papiere waren angeblich bis zum Zeitpunkt des Auffindens streng geheim und werden heute noch als streng geheim gehandhabt, obwohl sie veröffentlicht sind. Wir haben die einzelnen Veröffentlichungen gefunden und sichergestellt. Das ist das Erste. Das heißt also, allein die Erwartungshaltung, die der Generalbundesanwalt versuchte zu projizieren, noch in der Öffentlichkeit, es handelt sich um die Kronjuwelen, beschattet dann, nachdem der Mann in der ESG, der dieses weitergegeben hat, das war der Mann, der in Koblenz das Verbindungsbüro zur ESG unterhielt oder leitete, der hat diese Papiere besorgt, der mich dann noch beschuldigt hat und der hat die weitergegeben in seiner Firma. Und als er die weitergegeben hatte, wusste man seinen Namen, wer es war und wann es passierte. Weil derjenige, der die in der Firma erfangen hatte, war unter anderem nach seiner eigenen Aussage sein Chef, der übrigens nicht verhaftet worden ist, der gesagt hat, ich habe sowas nie gesehen. Mhm. Bei mir wurde auch nichts gefunden, was darauf hindeutete, trotz Hausdurchsuchung, fünffacher Überprüfung meiner Computer, dann wurde sogar mein Arbeitgeber, das müssen Sie mal vorstellen, mein Arbeitgeber wurde nach meiner Verhaftung informiert und der heutige Generalbundesanwalt Weiß hat schriftlich, das Schriftstück habe ich, tatsächlich meinen Arbeitgeber darauf hingewiesen, dass es 4 Wochen nach Erhalt dieses Schreibens eine Hausdurchsuchung gibt. Das ist verboten.
Ist ja so. Wahnsinn.
Das ist verboten. Ja, das müssen Sie alles recherchieren. Sie müssen ja sozusagen Ihre Verteidigung von null aufbauen. Sie haben ja keine, ich hatte keine Ahnung von Justiz. Ich bin Spezialist für Waffensysteme. Aber und für Einsatzsysteme, für Einsatztaktiken, für ich kann Ihnen ein U-Boot, ein Atom-U-Boot erklären, ich kann Ihnen den Torpedo erklären, ich kann Ihnen erklären, wie ein Sonarsystem funktioniert oder was Countermeasures sind, um Lenkflugkörper abzulenken. Aber ich habe mich niemals mit diesen Fragen beschäftigt. Und dann habe ich das getan, was mein Ausbilder gesagt hat. Ne? Denke nach, was du tust, analysiere deine Situation. Und häng dich rein. Versuch zu lesen, versuch mit Experten zu reden und sag ihnen, du hast keine Ahnung. Und das habe ich getan. Und ich stand teilweise da offen im Regen. Und sie glauben gar nicht, was Anwälte tun. Also Anwälte sind nicht ihre Freunde, sind auch nicht ihre Feinde. Die wollen erstmal nur Geld. Weil die wissen, dass sie ja mit dem Wunsch kommen, helfen Sie mir. Und das vermitteln die auch. Machen wir. Kostet erstmal 7.000 Euro. Ja, das ist das erste Beratungshonorar. War ich 7.000 Euro los und war noch nicht mal 2 Stunden beim Anwalt. Hatte schon 7.000 Euro verdient. Ja? Das Ergebnis war, mein Anwalt, mein erster Anwalt, hatte Absprachen mit dem Gericht getroffen, keine offensichtlichen Anträge zu stellen, um meine Schuld sozusagen vor Gericht zu konterkarieren. Der hat nicht einen einzigen Antrag gestellt. Ein dramatischer Wahnsinn. Fehler oh in der in der Dings. Es hat letztendlich dann auch zu einer Verurteilung ja letztendlich geführt, obwohl es, obwohl die Aussagen desjenigen, der mich beschuldigt, zurückgewiesen werden konnten durch einen Zeugen, weil die Beschuldigung wurde 3-mal geändert und den Richtern ist das aufgefallen, aber sie haben nichts dazu gesagt. Als dann ein Entlastungszeuge kam und sagte, das, was hier gesagt wird von den Beschuldigern von Herrn Meuter, kann gar nicht stimmen. Weil wir reden hier von dem Jahr 2016 und die Generalbundesanwaltschaft, ja natürlich 2016, das muss im September gewesen sein, sagt er ja, aber das, was der Angeklagte hier sagt, kann nicht stattgefunden haben, weil er hat meinen Namen gesagt.
Der Beschuldigte, der Zeuge da, dieser scheinbare Zeuge.
Der Beschuldiger, hat gesagt, da war noch ein Oberst aus der Bundeswehr dabei. Und dieser Oberst ist dann zufälligerweise auch Laienrichter gewesen. Und er hat gesagt, also es ist ja ganz toll, was er da sagt, ja.
Aber ich war nicht dabei.
Aber ich doch, ich war dabei.
Ach so. Mhm.
Ich war dabei, aber das war das Jahr 2017 und nicht 16. Mhm. Und dann haben die alle geguckt, der Prozess war in dem Moment zu Ende. Und dann haben die Gerichter Folgendes gemacht, die haben gesagt, sie schenken dem Zeugen zwar Glauben, haben dem Zeugen dann im Protokoll unterstellt, dass dieser Zeuge angeblich bei einem nicht ihm bekannten Treffen, obwohl der Zeuge, mein Entlastungszeuge, gesagt hat, es gab nur ein Treffen in dieser Dreierkombination, das war 2017, im Juli, und nur einmal. Und dann haben die das rückdatiert und haben gesagt, der muss sich irren, das muss im September gewesen sein. Mhm. Und als die Übergabe dort der geheimen Papiere stattgefunden hat, ist er vorher weggegangen und kam 20 Minuten später wieder. Das hat dieser Mann nie gesagt. Und hier hat Lars Bachler in seiner Eigenschaft als Vorsitzender des 7. Strafsenats, der das in das Protokoll geschrieben hat, was er unterschrieben hat, gelogen.
Wahnsinn.
So, und Sie können einem Richter, selbst wenn er so einen schweren Fehler, das ist ein ganz schwerer Verfahrensfehler, selbst da können Sie diesen Richtern heute nicht beikommen. Warum? Richter befinden sich in einer Position, die sie rechtlich fast unangreifbar machen. Das heißt, wenn ein Richter Ihnen vor Gericht eine reinhauen würde, dann Körperverletzung, klarer Fall. Wenn ein Richter Sie aber, sage ich mal, wieder besseres Wissen zum Tode verurteilt, ja, weil er einfach ein bisschen von der Rolle war an dem Tag, ja, dann können Sie ihn wegen dieser Sache gar nicht erstmal belangen. Das ist ja das Problem. Es gibt keine Kontrollfunktionen, die letztendlich dafür Sorge tragen, dass solche Leute in ihren Urteilen kontrolliert werden. Und was dann aufrechterhalten wird, um ein Wiederaufnahmeverfahren zu machen, bei mir war, meine Revision wurde abgelehnt, das war ganz klar, das hat man mir auch vorher gesagt. Meine Verfassungsbeschwerde, die ich dann daraufhin einlegte, wurde 4 Jahre lang einfach nicht bearbeitet. Mhm. 4 Jahre lang. Und nach 4 Jahren habe ich dann festgestellt, im letzten Dezember, dass Peter Frank wechselte und Bundesrichter wurde. Das heißt, der Generalbundesanwalt, himself sozusagen, wird plötzlich Bundesrichter und kommt genau in den Senat und in die Kammer, die meinen Fall bearbeitet. Mhm. Und dann habe ich einen Befangenheitsantrag gestellt und gesagt, das geht nicht. Das ist mein gutes Recht. Angeblich war dann, obwohl ich das schriftlich habe von dem Gericht, angeblich war dieser Fall nicht in der zweiten Kammer, zweiter Senat, sondern in der zweiten Kammer des ersten Senates. Mhm. Im zweiten Senat, erste Kammer. Entschuldigung, ich muss mich korrigieren. So, das stimmt nicht. Das ist völliger Unsinn. So, und dann wurde das noch nicht mal angenommen. Man hat die also nicht noch nicht mal angenommen. Das heißt, da ist keiner hingegangen, hat das mal gelesen, was da drin steht. Sondern man sagt nach 4 Jahren, nicht angenommen, aus formellen Gründen. Und das braucht das Gericht selber nicht zu begründen. Da gibt es einen Paragraphen für. Und so entledigt man sich unangenehmer Fälle. Ja. So, dass Herr Frank alles dafür getan hat, eine Verurteilung für mich zu erreichen, geht aus der Aktenlage hervor. Und der Mann hat gelogen. Das geht aus der Aktenlage auch hervor. Weil er hat sich auf Sachen gestützt, die er nicht beweisen kann. Und das ist eine Lüge. Und da muss man auch den Leuten sozusagen sie aus der Anonymität holen. Denn zu sagen, der hat gelogen, das können wir. Denn ich habe ja darüber auch ein Buch geschrieben, muss ich ja unbedingt ja mal zeigen. Mhm. Und dieses Buch, das entstand mit meinem Team. 488 Seiten, übrigens der erste Teil. Hier sind alle Originalakten drin, die zu der Verurteilung oder zu der Beschuldigung und letztendlich zu der Verurteilung führten, drin sind. Die Widersprüche sind aufgeklärt, die Verfahrensfehler sind aufgeklärt und es ist aufgeklärt, wie man dazu kam. Man musste einen Schuldigen haben. Es ging darum, Lamas zu beschützen. Aus diesem Grunde hat man erstmal dafür Sorge getragen, dass Herr Münster, der ist derjenige, der diese Unterlagen hatte, oh, das müssen Sie streichen, Entschuldigung, das müssen Sie schneiden.
Nein, das ist live.
Das ist live, okay. Dass also derjenige, der Schuldige war, und der Schuldige, der im Grunde genommen mich als Popanz aufbaut und sagte, das ist der, nur um selber nachher eine Bewährungsstrafe zu erhalten, weil er schon entsprechend vorbelastet war. Natürlich verlor er Teile seiner staatlichen Pension, klar. Er hat das Problem auch gehabt, dass er natürlich aus seinem Beschäftigungsverhältnis, was er bei Boeing hatte in Berlin, rausflog, auch klar. Dann hatte er aber die Möglichkeit, als Lokomotivführer zu arbeiten, also oder umzuschulen. Das hat man ihm dann gebilligt, weil er verlor halt sehr viel an Pensionsanspruch. Und das ist nicht ohne, was sie als ehemaliger Oberstleutnant einfahren. Das Problem ist aber auch hier, man ist ihm entgegengekommen, Lamas musste geschützt werden. Und er wurde über einen Zeitraum von fast 15 Monaten beschattet. Das heißt, die haben ihn telefonisch abgehört, sie haben die E-Mails abgefangen und so weiter. Und in diesen 15 Monaten, wo man wusste, dass er diese Unterlagen übergeben hat, hat man nichts dafür getan, aber auch rein gar nichts dafür getan, dass man einfach mal sein komplettes Umfeld ableuchtete. Weil er hatte Kontakte in die Bundeswehr, er hatte Kontakte in Ministerien als eingetragenes SPD-Mitglied, das kommt noch dazu, hat ja auch exquisite Kontakte in den Verteidigungsausschuss. Und der hat ja nicht nur einmal Papiere besorgt. Und das war in der Branche bekannt. Das spielt aber alles keine Rolle. Man wollte wissen, wer ist der Täter. Nach 15 Monaten hatte man aber kein Ergebnis. Man musste aber dann irgendwie zuschlagen. Eins war klar, Lammert musste geschützt werden. Und der Mann war ja stellvertretender Verteidigungsausschussvorsitzender. So, und wenn Sie sehen, was der ausgesagt hat, dass er nichts wusste und dass auch seine Leute mich nicht kannten. Man hat jedem ein Foto gezeigt von mir. Und alle haben gesagt, der Mann ist völlig unbekannt. Wie soll ich denn aus dem Bundestag, aus einem Büro, was der Richter vermutet, ich weiß nicht, wie ich das anstellen soll, oder aus der Geheimregistratur, da kriegen Sie sowieso nichts als Normalbürger, wie soll man denn da Papiere bekommen? Und die Krönung vom Ganzen ist die Tatsache, dass, ich erwähnte hier eben den Herrn Böhmer von der Abteilung ST24, der hatte plötzlich einen Bericht des BKAs aus Wiesbaden. Und jetzt stellen Sie sich vor, aus diesem abgesplitterten Verfahren, aus dem wir ja nichts wussten, dass da noch gegen Unbekannt entwickelt, also wirklich vorgegangen worden ist, dass wir die Aktenlage dann bekamen, hat Jahre gedauert, aber wir hatten die Aktenlage. Wir haben ja die Verhöre und mit Lammers und seinen Mitarbeitern alle da. Und da steht dann plötzlich drin, dass genetische Spuren gefunden worden sind. Und zwar auf einer Kopie der Unterlage. Von mir wurden nie genetische Spuren genommen, noch nicht mal Fingerabdrücke, gar nichts. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, was macht Herr Böhmer? Er telefoniert mit dem BKA in Wiesbaden und sagt, aber das geht aber nicht, da müssen wir aber was finden. Die sagen aber, das sind 4 genetische Spuren, eine davon war bekannt, blieben 3 übrig. Und diesen klar männlichen Leuten zuzuordnen, nachprüfen. Das BKA, die ST24, hat das nicht gemacht, die hat gleich sich mit dem GBA in Verbindung gesetzt. Und wenn Sie sehen, wie schnell das ging, hat man 48 Stunden später, und das war Herr Schultheiß, der hat das Verfahren dann eingestellt. Der Schlüssel zur Aufklärung liegt in diesen Gendateien, beziehungsweise in den genetischen Spuren. Mhm. Und das hat man zugemacht. Hat gesagt, das Verfahren wird geschlossen. Und Frau Hertrich, die den Endbericht geschrieben hat, hat in dem Endbericht Sachen geschrieben, die werden im kommenden Buch auch im Original veröffentlicht. Und da sieht man, mit welcher Begeisterung die daran gegangen ist und mit welcher Sorgfalt. Er hat zum Beispiel geschrieben, dass der Prozess ja nicht in Düsseldorf stattgefunden hat, sondern in Koblenz. Das war schon mal Lüge Nummer 1. Und so setzt sich das dann fort. So schreibt man das nicht. Man sieht, dass das unter hohem Druck gemacht worden ist, nachdem klar war, dass die genetischen Spuren den wahren Täter hätten preisgeben können. Und der wahre Täter, dem sind wir auf der Spur. Wir sind sehr dicht dran. Einen haben wir definitiv. Ich würde aber nicht sagen, wer und wann, weil wir haben ein Wiederaufnahmeverfahren in der Vorbereitung. Und das wird ehrlicherweise mein Befreiungsschlag werden. Aber wir wissen auch, dass der GBA alles dafür tut, und ich betone alles, wir hatten auch schon nämlich Zeugen, die bedroht worden sind. 2-mal.
Wow.
Bedroht worden sind, nicht positiv auszusagen, wenn es dazu kommt. Mhm. Ich bin selber versucht worden, von der Straße abzudrängen. Also man hat das versucht. Ich bin Motorradfahrer und es gibt zu viele Sachen, die kein Zufall sind. Und wenn sie 2-mal bedroht werden, 2-mal, nicht ich, sondern einer unserer Zeugen, Gott sei Dank bleibt er dabei und sagt, ich werde aussagen. Und das ist klar darauf zurückzuführen, dass der Staat alles macht, damit er dieses Urteil Bestand hat, um einen Bundestagsabgeordneten AD zu schützen, der jetzt im diplomatischen Dienst steht. Mhm. Und seiner Strafe, der ist ja noch nicht mal eingeladen worden zur Gerichtsverhandlung, das kann ja auch nicht sein, seiner Strafe im wahrsten Sinne zu entkommen. Hier ziehen entsprechende Parteien an den entsprechenden Strippen, telefonieren miteinander und sagen, mach das so und so und so. Das habe ich nicht glauben wollen, erst. Ich habe gesagt, das kann in der Bundesrepublik Deutschland nicht das Ergebnis sein einer Demokratie, die sich so positiv entwickelt hat wie die unsere. Das kann es nicht sein.
Aber darf ich noch trotzdem noch mal eine Frage stellen? Also in 2016 gibt es diesen Leak.
Ja.
Oder gibt es dieses Dokument? Und das ist dann, wird öffentlich gemacht in dieser...
Im Verteidigungsausschuss.
Genau, dort wird es quasi öffentlich gemacht, ist ja. Also im Prinzip gar kein Geheimdokument. In 2018, habe ich das richtig verstanden, kommt man auf Sie zu und macht diese ganze Veranstaltung.
Ja.
So, und der Lamas hätte sich ja unter Umständen gar keiner, also war dann der Geheimnisverrat die Geschichte, dass er das in diesem Verteidigungsausschuss gesagt hat, dass es ihm rausgerutscht ist,
nein.
Sondern dass er eben diese Dokumente oder sagen wir mal so zumindest nicht Sicherheitsvorkehrungen getroffen hat, gegebenenfalls, dass da irgendein anderer sich an den Unterlagen bedienen konnte und der hat das vielleicht nicht in dem Auftrag von Herrn Lamas, sondern aus eigenem Streben herausgegeben, an wen auch immer. Ist das korrekt? Oder wir wissen gar nicht, ob es das überhaupt gegeben hat. Aber warum ist man einmal auf Sie zugekommen in der Sache? Und wo hat man Ihnen vorgeworfen, dass Sie jetzt diese Dokumente weitergegeben haben oder hatten oder benutzt hatten?
Der mich beschuldigt hat, hat vorgegeben, ich war's. Er hat gesagt, Thomas Meuter ist der Täter.
Und Sie hätten es dann auch nach außen transportiert?
Und ich hätte es ihm gegeben.
Damit er es kommuniziert.
Damit er einen beruflichen Vorteil hat.
Ach so, ja, da, genau, dass er das ausnutzen kann für seine Firma.
So, und dass man das so tut. Und er wurde in diesem Zusammenhang von einem unserer Zeugen befragt. Das war aber eher zufällig. Er sagte halt immer zu, das sind geheime Unterlagen. Und wenn du die bekommen hättest, dann weiß man doch wo und wann. Das weiß man noch ziemlich exakt. Und dann ist ein ganz wesentlicher Aspekt, wenn sie geheime Unterlagen erhalten würden, dann ist die erste Tätigkeit, sich mit demjenigen, dem sie die besorgt haben, ja, und das kommt raus, und sie wissen das, oder irgendeine Seite weiß das, dann wird der gewarnt. Nach dem Motto, Achtung, pass mal auf, da ist was entdeckt worden. All das ist ja gar nicht geschehen. Da hat das BKA auch gar nicht gefragt. Das wäre eine der ersten Fragen gewesen. Warum haben Sie Herrn Meuter nicht gewarnt, wenn es denn gewesen ist? Warum? Und bei der Befragung, bei dieser zufälligen Befragung mit einem Nichtbeamten hat dieser Beschuldiger tatsächlich gesagt, ja, das kostet mich in der Regel eine Tasse Kaffee.
Solche Unterlagen zu kriegen?
Ja. Solche Unterlagen zu bekommen. Sie haben bewusst ja die Mehrzahl gewählt. Und der war immer auf der Jagd. Das hat jeder gewusst in der Branche. Auch ich habe das gewusst, dass der nach Unterlagen von mir bekam, aber keine. Das heißt also, es gab auch keine Veranlassung, ihm welche zu geben, weil es gibt bestimmte Grenzen. Natürlich gibt es Unterlagen, die offen sind, wie zum Beispiel den Verteidigungsausschuss, Dokumente aus dem Verteidigungsausschuss. Da ist man dann zu Gast, man hört sich das an, es werden Papiere verteilt. Die sind nicht eingestuft, die können Sie kopieren, weitergeben. Gar kein Problem.
Ist klar.
Das ist ja ganz klar. So, so etwas dem BKA klar zu machen, ist, die halten alles für geheim. Das ist alles geheim. Ne? Das ging sogar so weit, dass das BKA CDs, die ich aus dem Fernsehen aufgenommen habe, wo ich so noch mitgeholfen habe, dass die überhaupt diese Sendung erstellen konnte über Waffensysteme, in N24 wurden die gezeigt. Und diese CDs wurden dann überprüft auf geheime Inhalte. So schlau ist die Abteilung BK24. ST24, das kann man überhaupt gar nicht nachvollziehen, dass die also aus dem TV aufgenommene CDs dann überprüfen auf geheime Inhalte. Ja? Da muss man ja nicht ganz bei Trost sein. Es gab dann auch...
Muss ja schon in Geheimsprache dann passiert sein oder in irgendwelchen Codes oder was immer,
wo die haben das dann überprüfen lassen beim BEIN, also der Beschaffungsbehörde in Koblenz, haben das dort dem Geheimhaltungsbeauftragten geschickt, haben gesagt, überprüft das mal. Der hat das dann zurückgeschickt, der hat sich dann auch vertan. Der hat dann gesagt, das ist alles in N24 gelaufen, ist auch falsch. Und wir haben das in YouTube gefunden. Was hätte den Beamten denn gehindert, sich mal selbst anzugucken? Gar nichts. Also der Beamte war mit seiner Aufgabenstellung völlig überfordert. Der kennt keine VS-Papiere. Und selber hat er die VS-Papiere, hat sich nämlich selber des Landesverrates schuldig gemacht. Diese Papiere wurden tatsächlich meinem ehemaligen Chef, der mich rausgeschmissen hat aus dem Unternehmen, gezeigt. Der ist also mit einer nicht verschlossenen Aktentasche in das Unternehmen gefahren, in einen Nicht-VS-Raum, also für Geheimpapiere zugelassenen Raum, hineingegangen und hat meinem ehemaligen Chef diese Papiere gezeigt. Das Protokoll dazu ist in diesem Buch veröffentlicht. Und das Schöne daran ist, der hat das dem gezeigt und das ist schon der Landesverrat. Der dürfte diese Papiere gar nicht sehen. Die sind nicht für Leute aus der Industrie gemacht. Denn ob sie eine Geheimhaltungsverpflichtung oder Erklärung haben oder eine Clearance haben, das hatte mein ehemaliger Chef, aber die bekam er unter Schwierigkeiten nur, weil es mit einer russischen Frau verheiratet. Das wusste offensichtlich das BKA nicht, weil sie keine Hintergrundrecherche gemacht haben. Und Herr Böhmer, der ebenfalls über keine Geheimhaltungsstufe verfügt, hat diese Papiere in einem nicht verschlossenen Umschlag oder Behälter offeriert und zum Lesen dem Mann aus der Industrie gegeben und hat das auch noch protokolliert. Das ist klarer Landesverrat. Mhm. So. Das ist aber nicht nur einmal passiert. Das ist ein paar Mal passiert. Aber das habe ich hier in diesem Buch drin. Und eine Strafanzeige gegen diesen Beamten, der ST24, wurde nicht stattgegeben. Der Generalbundesanwalt sagt, wir stehen über den Dingen. Das braucht er gar nicht. Laut Gesetzesvorlage muss der das haben. Übrigens, alle Richter des Strafsenates Nummer 7 haben auch keine Geheimhaltungserklärung. Die dürfen mit diesen Unterlagen umgehen, ja, lesen, aber sie müssen, um überhaupt eine Verhandlung eröffnen zu können, den Geheimhaltungsschutzbeauftragten des Gerichtes im Gericht sitzen haben, der von allen Teilnehmern eine Geheimhaltungsschutzerklärung abrufen muss. Das ist auch nicht passiert. Mhm. Warum? Die Richter sagen, das brauchen wir nicht. Sie müssen es aber. Auch die Anwälte sagen, ach, ist mir viel zu unwichtig, brauche ich nicht, weil niemand es kontrolliert. Aber es ist ein Gesetz, gegen das verstoßen wird und das in nahezu allen Fällen, mit denen ich mich beschäftigt habe in den letzten 2 Jahren und in den Fällen, die ich mir vorgenommen habe, in Koblenz, die verhandelt worden sind, und in Düsseldorf, wurde das nicht ein einziges Mal gemacht. Mhm. Und das ist klarer Gesetzesbruch. Das weiß das Justizministerium. Natürlich. Des Landes, auch Ort des Bundes. Reaktion? Null. Die können Sie anschreiben. Ich habe sogar Herrn von Notz angeschrieben und habe ihm gesagt, dass immer noch dieses Leck im Deutschen Bundestag existiert, aus dem bis heute Unterlagen kommen. Und es werden immer noch die gleichen Leute versorgt, die 2016 mit diesen Unterlagen versorgt worden sind. Das ist nicht unterbrochen. Die Frage stellt sich mir, wissen die das, dass es dieses Leck gibt? Schauen Sie sich den Fall an.
Also das Leck, dass geheime Dokumente an die Industrie fließen.
Ja.
Das ist immer die gleiche Person,
die das. Das ist nicht immer das ist der gleiche Personenkreis. Kreis. Und der ist bekannt. Dagegen wird aber nichts unternommen.
Ja, gibt es da Rückflüsse an Geldern oder?
Nein, da gibt es keine.
Das ist einfach nur eine Nachlässigkeit oder?
Das ist keine Nachlässigkeit. Das ist, sie buhlen gegebenenfalls um Spenden.
Also der Beamte doch wird Rückflüsse mal, zumindest in indirekter Form?
Oder? Ja, sie werden mal zu einer Reise eingeladen oder zu einem Vortrag eingeladen. Oder da wird gefragt, kannst du mir nicht mal 500 Wahlplakate drucken oder so? Es gibt ja diese berühmten Leistungen, die sie spenden dürfen. Und das fängt ja im Kleinen an. Mal da 300 Plakate, mal da. Wenn das alles sich im gesetzlichen Rahmen bewegt, ist das alles wunderbar. Dann haben sie ihre Spenden und alles ist gut. Und der Mann setzt sich auch mal für sie ein, wenn sie ihn brauchen, wenn es im Export hapert. Hör mal, kannst du da nicht nachhaken oder so? Natürlich, das ist ganz normal. Das sind ja normale Austausche, die stattfinden. Das ist auch nicht illegal. Illegal ist es aber in dem Moment, wo jemand eingestufte Papiere weitergibt. Und das ist ein Vergehen und dem habe ich mich nicht schuldig gemacht. Ich nehme so etwas nicht an. Natürlich haben Sie als Journalist insbesondere immer wieder Angebote. Hör mal zu, Sie kennen das mit den AKI-Papieren. Geschwärzt, nicht geschwärzt und so weiter. Ne? Der Staat ist natürlich daran interessiert, dass das ein oder andere Mal in den Umlauf kommt. Und Sie lesen jeden Tag in der Zeitung, wie aus Papieren der Redaktion vorliegen, hervorgeht, aus dem und dem und dem Ministerium wurde das und das und das gemacht. Das sind alles eingestufte Papiere. Und da wird sehr lax mit umgegangen. Bei der Bundeswehr nicht oder auch nicht bei der NATO, aber dort schon. Und zwar in einem Maße, und das weiß auch ein Herr von Notz, ganz sicher, das ist unglaublich. Und das können Sie ja sehen, dass das völlig straffrei bleibt. Sie können ja selbst über Marschflugkörper des Typs Taurus geheime Unterlagen 107 Leuten in die Hand drücken. Das ist ja im Verteidigungsausschuss passiert. Ich nenne jetzt mal keine Namen, aber jeder weiß es. Und diese Papiere sind nicht für die Öffentlichkeit geschaffen, sondern nur für einen begrenzten Personenkreis. Mhm. Da müsste eine Strafverfolgung einsetzen. Das interessiert den GBA nicht.
Weil es in dem Fall im Interesse liegt, dass diese Informationen nach draußen kommen.
Ja, natürlich. Wenn Sie den Taurus als Flugkörper sehen, jetzt gehe ich mal in meinen Bereich, wenn Sie den Taurus als Flugkörper sehen, ist das eine unglaublich ausgefuchste Waffe. Das ist eine substrategische Waffe, um die uns viele NATO-Partner wirklich beneiden. Das Leistungsvermögen dieser Waffe ist enorm, weil sie damit Sachen machen können, die andere eben nicht können. Und sie können dem Feind schwere Verluste zufügen. Mhm. So, wir wissen alle, dass der Russe natürlich ein willkommener Gegner für die Ukraine ist, auch wenn das jetzt ein bisschen spöttisch klingt, aber hier werden auch westliche Waffensysteme ausprobiert. Wie wirksam sind sie denn gegen die Russen? Ist doch klar. So. Mhm. Und wenn Waffensysteme in solchen Schlachten, die ausgetragen werden, die bedauerlicherweise Hunderte und Tausende von Leuten täglich das Leben kostet, ausprobiert werden, dann können Sie genau Rückschlüsse darüber nehmen, wie wirkungsvoll die Waffe ist. So, dass aber nicht alle Waffen exportiert werden können, das ist die richtige Haltung der Bundesregierung. Ich unterstütze das voll. Ich sage, es hat Grenzen. Und hier ist eine Grenze deutlich überschritten worden, ein Waffensystem zu liefern, was nicht in deren Hände gehört. Unabhängig, mit welchem Gegner wir es zu tun haben. Denn eins ist klar, kommt eine solche intakte Waffe vielleicht in die Hände, aus irgendwelchen Gründen der anderen Seite, haben wir ein Verteidigungsdefizit. Und das sollten wir nicht haben. Also sollte man damit vorsichtig sein. Und das, was die Waffe besonders gut kann, und das können Sie ja technisch dann untersuchen, und das ist auch immer schlecht. Das heißt, eine solche Waffe zu entwickeln, erfordert 15 Jahre Entwicklungszeit. Das ist eine lange, lange Zeit. Und in dieser Zeit haben die anderen Vorteile. Und wir sehen das selber, dass bestimmte Waffensysteme heute gar nicht mehr so wirken. Die wirken nur noch zu 6 bzw. 5%, weil der Russe mittlerweile elektronische Gegenmaßnahmen entwickelt hat, um Waffen aus dem Westen zu stoppen. So, und was glauben Sie, wie viel Informationen über Waffensysteme hier aus dem Verteidigungsausschuss oder Haushaltsausschuss, sag ich mal, in bestimmte Kanäle fließen? Und diese Kanäle, in die sie fließen, die sind nicht 100% wasserdicht. Da gibt es immer das ein oder andere. Und Spionage findet auf vielen Bereichen statt. Das ist nicht James Bond, der irgendwo an den Computer geht, sondern Sie brauchen nur Informationen zu sammeln. Sammeln Sie Informationen nur aus der wertischen Fachpresse, aus Deutschland, aus Großbritannien, aus England oder aus USA, wo auch immer her, dann haben Sie unglaublich viele Informationen. Und diese Informationen zusammengefasst können schon ein Lagebild erzeugen über eine bestimmte Fähigkeit von Waffensystemen. So, und das können Sie auch machen, indem Sie konsequent alles über den Haushalt in der Bundesrepublik Deutschland sammeln. Ne? Sie sammeln alles, gehen vielleicht auch mal als getarnter Journalist zu einem Abgeordneten, der besonders plauderfreudig ist. Das finden Sie bei den Linken sehr oft. Die erzählen Ihnen alles, ja, wenn Sie den entsprechend füttern. Und das ist eben das Problem. Human Intelligence nennt man das. Und das funktioniert. Das funktioniert sehr gut. Das wird aber unterschätzt. Aber der GBA, der hat dafür überhaupt kein Draht. Der hat eine Vorgabe und an die Vorgabe hält er sich. Und diese Vorgabe impliziert sogar den Gesetzesbruch. Als ich das halt festgestellt habe, dass da Gesetzesbrüche stattfinden in einem unerträglichen Maße, und ich habe mir das wirklich nicht vorstellen können, bis ich auch mit anderen Leuten gesprochen habe, die mit dem GBA zu tun haben, die mir sogar Akten gezeigt haben. Und ich war dann bei einem Prozess, der war in Karlsruhe. Da hat tatsächlich jemand aus seinem öffentlich verlesenen Urteil, das wird ja öffentlich verlesen, zitiert. Mhm. Und der GBA hat dieses Urteil, was öffentlich vorgelesen worden ist, 8 Wochen nach der Bekanntgabe als geheim eingestuft. Das gibt es in der Bundesrepublik Deutschland nicht. Beim GBA schon. Die ticken so. Mhm. Die ticken auch in anderen Sachen so. Glauben Sie es mir. Und der hat das dann als geheim eingestuft. Und der hat da in seinem Buch darüber zitiert. Der Mann heißt Manfred Clark. Ist auch unschuldig verurteilt worden. Auch durch Hilfe des GBAs. Maßgeblich sogar in Koblenz. Auch durch viele Gesetzesbrüche. Der hatte auf eine Lücke in der NATO aufmerksam gemacht und hat gesagt, da ist eine Lücke. Und das war für den GBA schon strafbar, auf eine Lücke aufmerksam zu machen im Rahmen einer dienstlichen Meldung. Dazu sind sie verpflichtet als Beamter. So. Und dieser Mann hat dann in ein Buch geschrieben und aus seinem Urteil zitiert. Und was hat der GBA gemacht? Er hat ihn wegen Geheimnisverrat angezeigt. Und das erste Gericht in Rockenhausen, Rheinland-Pfalz, hat ihn zu 7.000 Euro Strafe verurteilt. Daraufhin hat er Revision eingelegt, beziehungsweise sagt, ich wehre mich dagegen. Und ist zum Landgericht nach Kaiserslautern gegangen. Und der Richter, und da muss ich Ihnen sagen, ich habe viele Gerichtsverhandlungen erlebt und viele schwache Richter gesehen. Aber der hat mir so imponiert, dass ich nach vorne gegangen bin und nach der Verhandlung ihm gratuliert habe. Der hat gesagt, das ist unmöglich. Es gibt in Deutschland keine Urteile, die als geheim eingestuft werden. Ob das der GBA will oder nicht, es gibt öffentliche Urteile in dieser Republik und das widerstrebt mir, das zu unterstützen. Der Mann ist frei zu sprechen und er hat ihn freigesprochen. Ich habe noch nie so einen wütenden Richter gesehen, der gesagt hat, das kann doch nicht wahr sein. Mhm. Und hat den Staatsanwalt davon überzeugt auch, hat gesagt, das unterstützen Sie. Bis 10 Minuten vor der Verhandlung hat der GBA versucht, Einfluss darauf zu nehmen, dass Herr Clark verurteilt wird. Das war ein Freispruch, denn es konnte jetzt bewiesen werden, dass der GBA etwas tat. Der setzt nämlich nur einen Geheimstempel auf entsprechende Unterlagen, selbst wenn die frei sind, und erklärt sie dann selber als geheim. Das ist übrigens Gesetzesbruch. Das dürfen die nicht. Das machen sie aber, um gegen sie vorgehen zu können und sagen, die sind als geheim eingestuft. Und dann sagen sie, hören Sie mal zu, das ist der Speiseplan der Kaserne XY. Nein, der ist als geheim eingestuft. So, da lachen sie. Das ist ein Straftatbestand. Da können sie wegen Landesverrat verurteilt werden. Und da steht 5 Jahre drauf.
Wahnsinn.
So, und da gehen die gegen vor. Und glauben Sie mir, sie werden keine Hilfe bei entsprechenden, ich sag jetzt mal, Juristen finden. Die Juristen, die sich mit diesem kleinen Feld beschäftigen, das sind vielleicht in Deutschland 10.
Die da zugelassen sind.
Nein, nicht zugelassen, sondern die sich überhaupt damit beschäftigen. Mit der Thematik. Ja? Mhm. So. Wenn Sie eine Rechtsschutzversicherung haben, und sie werden wegen Landesverrats angeklagt, dann greift die nicht. Die wird sie nicht unterstützen. Und der GBA informiert alle Teile. Das machen die. Die versuchen dann auch jeden, ihre Bank und so weiter, zu informieren. Hören Sie zu, der geht in den Knast. Das läuft. Mir hat das jemand bestätigt, dieses Telefonat. Da ist auch versucht worden, in mein Leben einzugreifen. Gott sei Dank griffen dann entsprechende Sicherheitsmaßnahmen. Gott sei Dank. Weil ich von vornherein gesagt habe, wenn etwas ist, muss das und das greifen. Und mein bester Freund hat mich in meiner Abwesenheit von zu Hause unterstützt. Ganz klarer Fall. Und dahinter steckt ja auch eine Immobilienfirma. Klar wollten die meine Immobilie haben. Die wollten mich in die Armut treiben. Die haben alles dran gesetzt. Und deshalb ist das für mich ein hohes Gut, auch zu arbeiten, ehrenamtlich für einen Verein, der sich um Justizgeschädigte kümmert. Denn das gibt es in Deutschland nicht. Und ich mache bewusst hier keine Werbung dafür. Aber es gibt keine Unterstützung für Justizopfer. Null. Nichts. Wenn Sie bedenken, wie viele Justizopfer es gibt, und es gibt deren sehr, sehr viele, und wenn Sie sehen, wie in der Justiz gehandelt wird, wenn Sie ein Opfer waren und Sie kommen aus dieser Mühle raus und sind unschuldig, Ihr Ruf ist ruiniert. Das dürfen Sie nicht vergessen. Ihre Freunde, die sich abgewendet haben, die kommen nicht in Scharen und sagen, Entschuldigung, wir haben ja alles nicht gewusst. Sie stehen vor dem Neuaufbau des Lebens. Und das ist das Problem. Und dann müssen Sie dafür Sorge tragen, dass Sie nicht nur das Recht, sondern auch den Schadensersatz bekommen. Dann müssen Sie psychologische Gutachten vorlegen und. Und Sie haben 4 Wochen Zeit dafür. Und alles, was Sie nicht belegen können, wird nicht bezahlt. Und die Justiz tut alles, wirklich alles dafür, um Wiederaufnahmeverfahren zu verhindern.
Also Gutachten für die Traumatisierung und so weiter.
Das ist nicht das Problem. Das kriegen Sie. Aber das muss ein gerichtsfestes Verfahren sein. Das heißt, Sie müssen dem Gericht sagen, ich gehe zu dem und dem Arzt, das dürfte ja nicht Ihr persönlicher Arzt.
Der muss das dann bestimmen.
Mhm. Und wenn das Gericht sagt, nee, der passt mir nicht, der Arzt.
Gehen wir zu dem anderen.
Und der sagt, hören Sie mal zu, Sie sind doch völlig gesund. Ja, was ist so, das ist ganz normal. Es gibt Absprachen, auch sonst wird der nämlich als Gutachter nicht mehr zugelassen. Der verdient ja Geld. Und die Richter, ich habe es selber erlebt, dann lassen wir den nicht mehr zu. Da ging es um ein Gutachter. Also wenn der jetzt nicht so will wie ich. So. Und das passiert ja jeden Tag. Im kleinen Umfeld mag das ja irgendwo noch, also man, wir haben ja alle Ermessensspielräume, aber das ist in der Justiz bedauerlicherweise. Und das ist Willkür. Und diese Willkür wird gelebt, jeden Tag und gedeckt. Glauben Sie, dass wenn Sie ein Urteil haben, da würde ich sogar 50 Euro drauf verwetten. Wenn Sie ein Urteil haben in irgendeiner Sache, fordern Sie mal das Originalurteil an mit den Unterschriften. Und ich wette, Sie scheitern daran. Weil das System das nicht will. Weil das würde ja bezeugen, dass der Richter für das, was er abgeurteilt hat, auch gerade steht. Ich unterstelle nicht jedem Richter, dass er das nicht tut, aber die meisten tun es nicht. Und das hat mir selber ein Richter gesagt. Und zwar glaubhaft vermittelt, der vor mir stand und sagte, ich will ja noch Karriere machen. Und der war 20 Jahre jünger als ich. Und ich habe ihm das sofort geglaubt. Er sagt, das ist doch gar kein Thema. Ich unterschreibe gar nichts. Sag ich, das sind Sie verrückt? Das ist ja nicht. Sagt er, wer soll denn danach fragen? Und im Zweifelsfall habe ich es vergessen. Ich bin einfach zu überlastet. So funktioniert das. Und wenn man jetzt sich dieses ganze System anguckt und kommt selber da rein, wie gesagt, Sie kommen als völlig Unschuldiger. Ich habe nie mit der Polizei etwas zu tun gehabt. Ich habe nie eine Straftat begangen. Ich war Träger der Ü2, also ich durfte Akten haben, NATO-Classified bis geheim. Ich habe in Ehrenämtern gearbeitet. Also ich war Wahlhelfer, unter anderem Schriftführer in einem Wahllokal. Ich habe an der Volkszählung teilgenommen und vieles andere mehr. Das hat vor Gericht nichts gezählt. Im Gegenteil, man ging davon aus, dass ich damit ja nur Myrten verdienen wollte. Ja, selbst meine Reservedienstleistungen bei der Bundeswehr wurden als, naja, da wollten sie ja nur mal Uniform tragen und zeigen, wer sie sind.
Hallo? Das ist ja schon ganz schön enorme, was weiß ich, also Interpretation von, also willkürliche Interpretation von Dingen, ja, müsste man sich ja eigentlich schon auf das, was sie dann auch gegebenenfalls sagen, beziehen. Ist es denn jetzt nochmal eine Frage oder zwei Fragen, die andere Leute hätte es jetzt nicht gegeben, die dieser Mensch einfach beschuldigen? Also spielen noch weitere Aspekte eine Rolle, warum man ausgerechnet sie herausgegriffen hat? Weil er hätte ja vielleicht noch andere beschuldigen können oder auch eine Gruppe oder eben irgendeinen ganz anderen noch. Meinen Sie, dass es Aspekte gab, warum man vielleicht sie auch unabhängig von dem, dass man gerade irgendwen suchte, dem man die Sache, den schwarzen Peter zuschieben kann, dass man, also nach Ihrer Wahrnehmung, dass man da das gesagt hätten, dass da, Sie waren vielleicht an irgendeiner heißen Geschichte dran oder sonst was, wo man Sie eine Weile aus dem Verkehr ziehen wollte? Ist sowas auch vorstellbar?
Nein, also weniger. Er hatte, Sie dürfen ihn nicht vergessen, also wenn jemand geheime Akten in seiner Firma übergibt und die werden 8 Wochen später sozusagen gefunden durch den Sicherheitsdienst und dann weiß auch der Mann Bescheid. Das heißt, der Mann, der die erhalten hat, mit den Akten gearbeitet hat,
jetzt wird's eng.
Flog raus. Aus der Firma. So. Die beiden hatten sich aber telefonisch miteinander gekoppelt und die Sache war ihm bekannt. Nun war das Problem, dass der konnte sich ja nun 15 Monate darauf vorbereiten, was mache ich? Das heißt, er hat seinen Zuträger geschützt, ganz klare Sache, und hat versucht, jemanden aufzubauen, der ihm nachstand. So. Und das Problem war, den hatte er mit mir aus einem Grunde. Beziehungsweise aus 2 Gründen. Mhm. Er teilte mir irgendwann mit, er würde das Unternehmen verlassen. Ich wusste, dass mein damaliger Chef, Dr. Wolfgang Böttger, das Problem hatte, Leberkrebs zu haben. Und er wusste, er hatte nur noch eine begrenzte Lebenszeit. Und als er ein halbes Jahr früher in die wohlverdiente, ich sag jetzt mal Rente, ging, war mir klar, dass sein Nachfolger die Pressestelle in dem Unternehmen auflöste. Das war relativ sicher. Also habe ich mir Gedanken gemacht, wohin kannst du dich bewerben? Und in diesem Zeitraum oder in diesem Zeitfenster fiel die Entscheidung, dass der Beschuldiger tatsächlich seinen Posten verlässt, um für Boeing zu arbeiten. Mhm. Und hat auch diese Stelle bekommen. Daraufhin habe ich mich beworben, weil das war 90 Kilometer weiter an meinem Wohnort und meine Frau ging es zu dem Zeitpunkt nicht besonders gut. So, meine Frau war auf dem Wege der Besserung, aber ihr ging es immer, sie war gesundheitlich noch stark angeschlagen. Mhm. Und das dauerte die Zeit. Und ich habe mich mit meinem Hausarzt, mit dem ich befreundet bin, mal ganz kurz gesagt, hör mal zu, wie siehst du das? so und so. Und da sagt er, das ist eine gute Entscheidung, dann bist du nämlich abends zu Hause. So war ich abends nicht zu Hause, weil ich 160 Kilometer weg von zu Hause arbeitete und dort eine Dienstwohnung mir gesucht hatte, um die Pendelei nicht zu haben. Mhm. 160 Kilometer hin und her zu fahren, das war mir dann doch zu viel. Und so habe ich das dann auch gemacht. Ich habe mich dann beworben und habe diese Bewerbung also abgegeben und kam auch nie in den Rival. Ich habe mich genau auf seinen Posten beworben, weil er sagte, ich gehe nach Berlin und das wäre doch für dich eine Idee. Fand ich ja eine charmante Sache, weil so schnell an einen guten Job zu bekommen, der etwa gleich mit dem ist, den ich hatte, zwar nicht mit der Öffentlichkeitsarbeit zu tun hatte, aber zumindest im bezahltechnischen Ähnlichen war, habe ich gesagt, okay, mache ich das. So, und als ich mich darum beworben hatte und das alles lief, hatte er natürlich einen schönen Popanz, ne? Nach dem Motto,
neidisch.
Ich habe gute Kontakte zu Herrn Meuter, der bewirbt sich sogar auf meinen Posten, zu dem ich ihn empfohlen habe. Mhm. Und dadurch war eine Verbindung gegeben, nach dem Motto, wir sind so eng in der Beziehung, wobei, wie gesagt, als ich mich dort beworben habe, war das Jahr 2017, nicht 16. Aber er konnte natürlich
sagen, das war vorher schon so ein enges Verhältnis.
War so ein enges Verhältnis, dass ich sozusagen da ihm entgegenkomme. Das ist natürlich alles eher irrwitzig und alles sehr konstruiert, weil wenn es um die Kronjuwelen der Bundesrepublik Deutschland geht, dann erklären Sie mir mal, warum man 15 Monate braucht, um überhaupt Verhaftungen vorzunehmen und warum Abhöraktionen, Beschattungsaktionen und. Der wurde beschattet, das wissen wir. Wir wissen, wann er beschattet worden ist, wo. Die haben seinen Wohnsitz fotografiert, die haben ihn fotografiert, die haben alles Mögliche gemacht. Die haben ihn letztendlich sogar bis in die privatesten Dinge hinein verfolgt. Also ich sage jetzt mal Restaurant, Café, persönliche Besprechung. Und so weiter, Liebschaften, was man so als normaler Mensch noch im Privatleben hat, ja, verfolgt und kam zu keinem Ergebnis. Das heißt, sie hätten ja ermitteln können, mit wem er es zu tun hat, der in den unmittelbaren Täterkreis aufzunehmen ist. Deshalb ist es sehr ungewöhnlich. Der nennt einen Namen und Stunden später sitzt derjenige im Gefängnis, wird festgehalten und dem wird eröffnet, dass er, egal was er macht, er hat verloren. Er wird auf jeden Fall verurteilt und sein Leben ist kaputt. Und in dubio pro reo ist eine ganz wichtige Sache, im Zweifelsfalle für den Angeklagten.
Ist klar.
So, und deshalb habe ich in meinem Buch, und das möchte ich gerne an dieser Stelle nochmal zitieren, das sagen, was Winston Churchill gesagt hat, dem ich dieses Buch gewidmet habe. Und Sir Winston Spencer Churchill hat gesagt, eine Lüge rennt um die halbe Welt, bevor die Wahrheit die Chance hat, die Hosen anzuziehen. Das und der gute alte Winston Churchill, den ich sehr schätze, der eine glorreiche Rede gehalten hat, die auch verfilmt worden ist in der schwersten Stunde, der in dieser Rede klargemacht hat, dass Großbritannien sich gegen Hitler stemmt und damit gegen die Ungerechtigkeit. Eine Demokratie, die sehr alt ist, die gezeigt hat, dass die Deutschen keinerlei Chance haben, diese Demokratie zu werfen. Das ist für mich ein Vorbild und die Demokratie in Deutschland muss sich an die Spielregeln halten, die uns die Alliierten 1945 ins Klassenbuch diktiert haben. Und wir müssen sehen, dass wir hier einiges gerade rücken.
Absolut. Wir haben es ja auch bei dem Herrn Dr. Beiler gesehen, mit dem wir vorher gesprochen haben, dass es gibt ja wirklich sehr viele Dinge, die im Argen liegen. Und dieses scheint ja jetzt ein weiteres Thema. Ich würde gern noch mal wissen, einmal, was machen Sie jetzt, um die Sache irgendwie noch mal aufrollen zu können? Was konkret ist?
Ja, also konkret sind wir, das ist sehr schwer. Ich will es versuchen, Ihnen in wenigen Worten einfach darzulegen. Wir haben eine Ablehnung bekommen, sozusagen, dass das nicht angenommen worden ist in Karlsruhe durch das Bundesverfassungsgericht. Ein Unding. Und mein Weg führte mich dann nach Straßburg und ich habe dort Klage eingereicht. Warum? Weil es nicht einsehbar ist, dass ich von einem Gericht offiziell belogen werde. Das ist nicht drin. Und zweitens, es kann nicht sein, dass ein Verfahren 4 Jahre lang dauert und dann nicht angenommen wird. Das ist hoch undemokratisch. So, also wenn ich gegen Verfahrensfehler verstoßen habe, so wie das Gericht es kolportiert, aber ihn nicht erklärt, in welchen Punkten. Ich habe diese Sache damals verfassen lassen von einem Professor Dr. Sommer in Köln, guter Mann. Der hat eine hervorragende, meines Erachtens nach, Verfassungsbeschwerde geschrieben. Und wenn man nicht diese Verfassungsbeschwerde liest, also noch nicht mal annimmt, bedeutet auch nicht lesen, dann weiß ich ja nicht, worum es geht. Und so kann ich mich sehr schnell jemanden entledigen, denn dann ist der nationale Klageweg nahezu erschöpft. Aber Sie haben die Wiederaufnahme. Also wir haben auf der einen Seite die Wiederaufnahme, die wir jetzt beantragen in diesem Jahr, in sehr kurzer Zeit. Da werde ich unterstützt von einem größeren Team und ich werde unterstützt auch durch die Wiederaufnahme e.V., die hier in Berlin sitzt. Mhm. Die sind für mich auch da, die haben die Unterlagen und die sind auch zu dem klaren Ergebnis gekommen, wie unter anderem auch andere Universitäten, denen ich diese Unterlagen zur Verfügung gestellt habe, mit denen ich Kontakt aufgenommen habe und haben gesagt, so ein schlechtes Urteil hätten sie seit Jahrzehnten nicht gelesen. Es ist unvorstellbar, dass die Anklage, dass das Urteil und dass das Gerichtsprotokoll so abgefasst ist. Das, was da abgeliefert worden ist von dem 7. Strafsenat des Oberlandesgerichtes in Düsseldorf, entspricht in keiner Weise einer deutschen Juristennorm. Mhm. Das sei konstruiert, wild dahergeschrieben und jeder, der das liest, weiß sofort, das beruht auf keinerlei Fakten, sondern nur auf der Fantasie von Richtern. Und das ist mir mehrfach bestätigt worden, auch aus dem Ausland. Ich habe auch ausländische Anwälte, deutschsprachige, gebeten, sich das mal anzugucken. Einer hat mich gefragt, ob ich ihn auf den Arm nehmen will. Ob das jetzt das war am 1. April, ob das ein April-Scherz sei. Ich sage, nein, das ist ein offizielles Dokument, kannst du nachgucken, da ist eine Nummer und da kannst du in der juristischen Bibliothek auch in Deutschland nachgucken, da ist es drin. Das hat er dann getan und sagte, das ist ja erschreckend, was bei euch passiert. Das ist ja unfassbar. Also haben wir die Wiederaufnahme in der Mache und zeitgleich haben wir ein verwaltungsgerichtliches Verfahren, das ist aber noch nicht beendet. Haben wir gesagt, wir wollen den Eröffnungsbeschluss sehen, und zwar unterschrieben, der uns bisher verweigert wird, weil damit kippen sie alles. Urteil und alles wird damit zunichte. Wenn das nicht unterschrieben ist, genau wie das ist, ist auch nicht ein unterschriebenes Urteil vorhanden und es ist auch in den Originalakten, die wir eingesehen haben vom Generalbundesanwalt, auch nicht eine unterschriebene Revision vorhanden. Das ist alles nicht unterschrieben. Wo sind die unterschriebenen Exemplare? Nur dann wird das ja rechtsgültig. Und das ist jetzt eine Verfahrensweise, die wir angehen, um den Befreiungsschlag zu machen, denn es geht ja hier um etliche Jahresgehälter. Und ich will rehabilitiert werden, weil ich definitiv mit dieser Sache nichts zu tun habe. Und ich will auch nichts mit dieser Sache zu tun haben. Nur wenn Richter der Meinung sind, ja, entsprechend einer Willkürlichkeit und von oben kotzt der Rabe, das zu machen, was sie wollen, dann sind sie bei mir an der falschen Adresse. Denn ich werde jeden, der daran beteiligt war und im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten der Bundesrepublik Deutschland verklagen und zur Rechenschaft ziehen dafür. Und das ist mehr, als man denkt an Arbeit. Das gehört sozusagen in den Bereich, da müssen Sie sich 10 Jahre und mehr Zeit nehmen, denn das geht nicht so einfach. Sie brauchen Hilfe und wenn Sie eine tolle Ehefrau wie ich haben, dann geht das. Ich habe einen tollen Freundeskreis, der mich unterstützt. Und keiner aus meinem Freundeskreis, aus meinem engeren Freundeskreis ist abgesprungen, nicht einer. Und die haben das verfolgt und haben mir gesagt, da gehst du durch, auch wenn es lange dauert. Das zehrt an den Nerven, das ist unfassbar. Das heißt also, ich habe Vorträge, die ich ab und zu halte über Resilienz. Mir wurde konstatiert, sozusagen durch meinen Arzt, die Widerstandskraft, die ich habe, die gibt es ganz selten. Das heißt also, wenn Sie in Einzelhaft sind, müssen Sie sich sozusagen darauf einstellen, da wird gegen die Türen getreten und. Das ist fürchterlich laut und so weiter. Sie können ja nichts machen, außer gegebenenfalls, wenn Sie Glück haben und einen Fernseher bekommen, dann können Sie wenigstens Fernsehen. Aber Sie müssen einen geregelten Tag haben. Und das habe ich genauso, wie es in den Handbüchern von vielen internationalen Armeen steht, habe ich das auch internalisiert von morgens pünktlich aufstehen, Bett machen, das machen, das machen, das machen, das machen. Also mir einen genauen Tagesablauf gegeben und nach dem Tagesablauf gelebt. Und Sie müssen das Leben auf das geringstmögliche reduzieren. Und wenn sie dann wieder in die Freiheit kommen, dann kriegen sie von vornherein gesagt, egal was sie machen, wir machen sie fertig. Das sagen die ihnen. Und das sagen alle Seiten. Also auch ihr, also mein Verteidiger hat gesagt, also ich glaube kaum, dass wir da heil durchkommen. Das darf ein Verteidiger nicht sagen.
Das ein ist Verteidiger ja wirklich gruselig.
So. Und der Verteidiger selber, also mein erster Verteidiger, steht im dringenden Tatverdacht. So kann ich das nur kolportieren. Wir haben zwar einige Belege, aber der steht im dringenden Tatverdacht, sagen wir mal, nicht die optimale Verteidigung hingelegt zu haben, sondern eher dem Gericht in die Hände gespielt zu haben. Weil genau wusste,
Mandantenverrat quasi.
Es ist, ja, wenn Sie so es definieren wollen, ja, würde ich Ihnen sogar zustimmen. Mhm. Aber es ist halt sehr schwierig, so etwas auch nachzuweisen. Aber wir können einige Sachen nachweisen, Gott sei Dank. Und damit versuchen auch Schadensersatz noch höher zu treiben. Der Schadensersatz ist schon recht ordentlich. Also wir reden hier über eine sehr hohe Summe. Ich will jetzt mal keine Summe nennen, aber über eine sehr hohe Summe. Die Frage ist, was, wenn Sie die Summe auf den Tisch gelegt bekommen, war es das wert? Dann würde ich würde das Geld beiseite schieben, wenn ich das rückgängig machen könnte, diese Ereignisse, würde ich sagen, ich lebe mein Leben normal weiter. Was mich halt nur wundert, ist, dass sich so wenige Leute wehren. Ich habe viele Leute kennengelernt, die in ähnlichen Situationen sind, in der ich bin. Und das Problem, was die Leute alle haben, ist, die Justiz geht auf das sogenannte sozialverträgliche Ableben. Das heißt, wenn sie in einem bestimmten Alter sind, ziehen die das raus, weil sie wissen, ab dann beginnt die Sterbegrenze.
Ziehen die was raus? Zögern das Verfahren.
Ja. Also, was glauben Sie, warum ja, Verfahren so lange rausgezogen? Ja, ja. Sie werden immer älter. So, ihnen geht irgendwann
die Puste aus.
Mhm. So, und darauf setzen die. Nach dem Motto, der Gegner muss in Agonie versetzt werden. Das können die. Die machen sich keine Gedanken. Sie sind eine Nummer. Sie sind kein Individuum. Da ist der Hund, der verprügelt wird auf offener Straße, 100-mal mehr wert als sie.
Ja, sie sind die Niere ja. von dem Zimmer 105 oder so.
Ja. Sie sind irgendetwas, ja. Mhm. Aber es geht ja darum, die Sensibilisation zu erreichen. Wie kann ich jemanden sensibilisieren auf dieses Thema? Glauben Sie, die Presse interessiert sich für irgendwelche Justizopfer? Null. Es sei denn, es wäre ein Justizopfer, ich sag jetzt mal
ganz besonders spektakulär oder
ganz, ja.
der Mollat irgendwann. Der,
so, ja, ja.
Aber der Mollat ist ja eigentlich auch nur durch besondere Umstände dann nochmal wieder
da rausgekommen. Ja, aber Sie müssen sich die Leute auch mal angucken. Also ob das Herr Mollert ist oder andere, Harry Würz zum Beispiel. Harry Würz taucht immer auf und hat immer etwas in der Hand. Die sind aufs Äußerste traumatisiert. Ne? Die haben, das sehen Sie schon, die an der Haltung, wie sie reden, die sind als Menschen dahin gebracht worden, wo die Justiz genau weiß, dass sie Menschen dorthin führt. Das machen die ja nicht wieder besseres Wissen, sondern das machen die, um sie kaputt zu machen. Und die setzen da alles dran. Das ist ein Apparat, der sich dann gegen sie wendet, der das eigentlich gar nicht darf. Natürlich muss ein Straftäter verurteilt werden nach Rechtsmaßstäben, die einem demokratischen Staat zu eigen sind. Völlig klar. Aber das Ziel der Justiz muss es auch sein, Fehler einzugestehen, weil das passiert. Und eine Fehlerkultur zu entwickeln. Stellen Sie sich mal vor, es würden Ärzte so arbeiten wie die Justiz. Stellen Sie sich das mal vor.
Naja, machen Sie ja teilweise auch.
Dann würden Sie gar nicht mehr zum Arzt gehen. So, die Justiz hat die größten Probleme, gerade im Sozialbereich. Da gibt es die größten Probleme. Ein Strafgefangener, das wissen die wenigsten, bekommt pro Tag eine Verpflegung, und zwar 3 Mahlzeiten, für den Preis von 2,97 € in Nordrhein-Westfalen. Halten Sie das für modernen Strafvollzug? Nein, ist es nicht. Ein Flüchtling, egal aus welchem Grunde er unseren Schutz von unserem Land genießt, und das ist gut, dass wir eine solche Einrichtung haben und sind, die kann man natürlich auch missbrauchen, das ist auch keine Frage, aber wenn wir Flüchtlinge aufnehmen, bekommen die garantiert einen Satz zu essen von 15 €. Wo liegt denn der Unterschied zwischen dem Flüchtling, der aus einem Kriegsgebiet kommt vielleicht, und zu einem Straftäter? Ich sehe ehrlicherweise erstmal keinen. So, das kann ja nicht sein. Das wird nirgendwo behandelt. Sie bekommen eine Haftentschädigung pro Tag von 75 €. Das ist nicht viel Geld. Warum ist das nicht viel Geld? Ihnen wird 6 € abgezogen. 3 € für das Essen und 3 € für die Logis. wo gibt es denn sowas? Dann haben Sie 69 Euro. Und je nachdem, wie hoch die Summe ist, meldet sich gleich das Finanzamt bei Ihnen und sagt, oh.
Das muss man noch versteuern, ja?
Guck mal da, kann man das versteuern? Ja, das kommt darauf an, wie hoch der Schaden ist. Ne? So, weil das ja ein steuerwerter Vorteil sein könnte. Ne? Die versuchen da mit allen Tricks, Ihnen das Leben schwer zu machen. So, und natürlich müssen Sie ein Entschuldigungsschreiben bekommen von den Richtern. Und die Richter müssen beruflich dafür gerade stehen. Das gibt einen roten Reiter. Natürlich gibt es einen roten Reiter. Wenn einem Chefarzt das linke Bein amputiert, obwohl es das rechte ist, ist der nicht mehr Chefarzt. In der Regel.
Ich sage eher nicht. Ja, also, der bleibt normalerweise schon Chefarzt.
Aber Sie wissen, was ich meine. Bestimmte Sachen oder Piloten, die eine Notlandung hinlegen, obwohl sie gar keine Notlandung machen müssen oder vergessen, das Fahrwerk auszufahren oder irgend so etwas, der wird nicht mehr lange Captain sein. Ne? Oder der ein Schiff versenkt, was weiß ich. Ja? Da gibt es ja 1000 Möglichkeiten. Richter müssen zur Rechenschaft gezogen werden. Und zwar vor dem Gesetz. Und ein Richter ist unter dem Gesetz stehend, nicht über dem Gesetz stehend. Und da muss der entsprechende Apparat auch reagieren und sagen, ja, und der Richter muss sich entschuldigen. Das ist das Mindeste. Glauben Sie, dass die Richter sich entschuldigt haben vor Mollert?
Nein, bestimmt nicht.
Und warum machen die das nicht? Sie brauchen es nicht. So, und jedes kleine Kind, was einen Fehler gemacht hat, wird belehrt, du gehst jetzt zu dem Opa hin und entschuldigst dich dafür, dass du ihm den Rotwein über die weiße Hose gegossen hast. Ein Richter braucht das nicht. Der kann ihr Leben zerstört haben. Wenn sie einmal in einem solchen Betrieb waren und dann erlebt haben, was hinter einem deutschen Strafvollzug eigentlich steckt, und sie kommen da als Wrack raus, werden sie nicht wieder aufgebaut. Wie wollen sie das denn erklären? Wie wollen sie denn erklären, dass sie ein Justizirrtum sind? Dann sagt jeder zu ihnen, also zu Justizirrtum sind 90% der Leute, die da drin sitzen. Das ist natürlich nicht richtig. Aber ein Justizirrtum glaubhaft rüberzubringen, wenn er auch glaubhaft dokumentiert ist, das sehen Sie an der Presse. Die Presse interessiert sich nur für prominente Fälle, obwohl es jede Menge Fälle gibt. Man sagt, von den 60.000 Inhaftierten sind 6.000 bis 7.000 unschuldig hinter Gittern. Das sind mehr als 10% im Zweifelsfalle. Ist das für einen Rechtsstaat wie Deutschland tragbar? Nein, ist es nicht. Wer interessiert sich dafür im Deutschen Bundestag? Nicht einer. Ich persönlich habe Herrn Notz angeschrieben, 3-mal. Und habe ihm geschrieben, dass das Sicherheitsleck noch im Bundestag existiert. Ich habe von ihm dazu keine Antwort bekommen. Außer, das ist sehr wichtig, dass man das weiß und der Bundestag kennt die Problematik. Das hilft mir aber nicht weiter. Ich habe Herrn Notz geschrieben dann, dass dieses Leck immer noch Bestand hat und ist immer noch existiert und er sollte mal mit mir reden, denn wichtig ist, Informationen auszutauschen. Wie kommt es denn, dass ein Bundestagsabgeordneter aus dieser Nummer völlig unbeschadet herauskommt? Wenn Sie eine Waffe besitzen, die jemand anders geben, da wird jemand mit erschossen, dann möchte ich mal sehen, was bei Ihnen zu Hause passiert. Ein Staatsgeheimnis wird herausgegeben aus einem Abgeordnetenbüro, das sind die Kronjuwelen der Geheimhaltungspapiere in der NATO. Hallo? Und ist was passiert? Er wird noch nicht mal vor Gericht geladen? Wer soll das denn glauben? Niemand. Und deshalb ist es da wichtig, eine Transparenz herzustellen. Sie müssen dafür gerade stehen, entweder als Abgeordneter, und Herr Lammers hat sich ausgewiesen beim BKA, als er hier seine Aussage tätigen müssen, mit seinem Diplomatenausweis. Da weiß doch dann jeder, und er hat sich ausgewiesen gegenüber Stefanie Hertrich, als auch gegenüber Herrn Böhmer mit seinem Diplomatenpass. Und da weiß jeder, was gebacken ist. Der ist unangreifbar. Und das hat er damit dokumentiert. Das hätte er bei mir nicht gemacht. Ich hätte gesagt, wo ist denn Ihr Personalausweis? Sie sind ja nicht als Botschafter oder als Ehrenkonsul oder was auch immer, sondern Sie sind hier als Bundesbürger. Und als solches werden Sie behandelt. Denn er...
Ja, der wird ja wahrscheinlich dann Diplomatenstatus genießen, da kommt man ihm ja tatsächlich nicht bei, aber...
Ja, da kommen sie ihm nicht bei, so, weil der setzt auf die Verjährung der Tat. Nach dem Motto, irgendwann ist die Verjährung eingesetzt, dann kann man mir sowieso nichts. Das ist doch der Trick der ganzen Sache, irgendwann verjährt das. Das sind ja alles Sachen, die müssen sich ja mühsam aneignen. Ich meine, ich habe so viel Wissen über Strafrecht, wie vermutlich jemand, der sein erstes Staatsexamen machen könnte, weil ich auch Zeit in Universitäten verbracht habe und so. Ehrlicherweise, mich hat es ja nie interessiert. Ne? Dadurch, dass ich aber dann die Akten besser lesen kann oder besser einschätzen kann, was zu tun ist, habe ich wirklich dann immer gedacht, wenn du deine Akten liest, das ist wirklich einzigartig. Ich habe aber viele andere Akten gelesen, unter anderem die von Herrn Clark. Ich habe andere Akten von anderen Leuten gelesen, dessen Namen ich jetzt hier mal nicht nenne, aber was Sie da zum Teil lesen und was Sie da sehen, das ist unvorstellbar. Ich habe gerade ein Aktenpaket gelesen eines jemanden, der wegen Mord beschuldigt worden ist und tatsächlich 7 Jahre einsaß und dann als unschuldig entlassen worden ist. Warum? Weil man die Beweise, die entlastenden Beweise von ihm kamen alle weg, die eingereicht waren, die waren weg. Aber dann fand sich ein Beweis und das Beweisstück war sein Alibi. Deshalb hat er 7 Jahre gesessen. Ich habe ihn gefragt, hat sich irgendjemand bei dir gemeldet, obwohl du den Rechtsausschuss des Bundestages angeschrieben hast und. Und der sagte zu mir, niemand und ich möchte nichts mehr mit der Sache zu tun haben. Null. Die Entschädigung, die er bekommen hat, war weniger Entschädigung als das, was man denkt. Das war recht gering. Also er hat mir das dann gezeigt. Und wenn man dann auch noch sagt, du kriegst nur den Mindestsatz für einen Anwalt, also für einen Pflichtverteidiger, dann entfällt die Differenz Ihnen zu. Das heißt, das müssen Sie zahlen aus eigener Tasche. Sie werden also den entschädigt und dann nochmal. Ja, je teurer der Anwalt ist, spielt keine Rolle, Sie kriegen nur den Pflichtanteil. Ja, ja. So argumentieren die. Das können Sie ja alles gar nicht wissen. Der Mann stand vor dem Ruin, der war selbstständig. Und seine Frau ist mit in diesen Fall involviert worden. Dafür haben die Behörden schon Sorge getragen. Und ich habe, wie gesagt, die beiden interviewt. Und ich habe es nicht glauben wollen. Es war im Rahmen meines Hintergrundgespräches. Ich habe es nicht glauben wollen. Ich habe gesagt, das toppt ja noch das, was mir passiert ist. Ne? Und er sagte mir, das ist noch viel, viel schlimmer, als Sie denken. Und dann wollte ich natürlich nachgehakt haben. Das macht man ja als Journalist so. Und dann sagte er, da möchte er nicht drüber sprechen, weil er noch leben wollte. Und da war mir klar, dass da jemand in der Tür stand, der ihm wahrscheinlich gesagt hat, wenn du das und das tust, gehst du hier aus dieser Tür nicht mehr lebend raus. Möglicherweise.
Ja, möglicherweise. Gut, es kann natürlich auch einfach sein, dass die Leute, die einfach es nicht mehr können, ja, das ist ja auch viele, die zum Beispiel Opfer von einem medizinischen Kunstfehler oder ein Anverwandter wird Opfer von einem Kunstfehler, das wird ja auch gar nicht immer verfolgt, weil die Leute einfach sagen, es ist so schrecklich, es war furchtbar, was weiß ich, die Mutter ist fehlbehandelt worden oder so. Aber wenn ich mich damit jetzt noch weiter beschäftige, dann gehen Jahre drauf und dann bin ich ständig die schrecklichen Erinnerungen und so weiter. Und es ist, die kommen ständig wieder hoch und so weiter. Viele Menschen haben ja gar nicht die Kraft. Also es ist jetzt in Ihrem Fall so, Sie haben jetzt, wie Sie gesagt haben, tollen Support, ja. Aber also das muss man haben. Man muss es dann auch in der Lage sein, überhaupt zu verstehen. Also es ist ja auch nicht jeder ist in der Lage, diese ganzen juristischen Dinge sich dann wirklich, also denen sich verständlich zu nähern. Und dann braucht man noch die Kraft und die Entschlossenheit und zu sagen, jetzt reicht's mir und ich möchte vielleicht auch ein Exempel statuieren für andere, dass es sich lohnt, gegebenenfalls sich zu wehren und dass man eben auch sagt, ich will nicht mit dieser Besudelung im Prinzip mein Leben zubringen, mit dieser Ungerechtfertigten. Ja? Also die möchte ich nicht auf mir haben, sondern ich möchte, dass das auch offiziell anerkannt wird, hier Genugtuung sozusagen, was mir da widerfahren ist, erkennt an, dass das einfach nicht korrekt war. Und ich finde, alle die Punkte kommen ja jetzt auch gar nicht in so vielen Personen zusammen.
Ja, das ist durchaus korrekt.
Ein bisschen
korrekt,
Geld, ne? Braucht es auch, trotz allem. Ja, also das ist ja auch immer so eine Angelegenheit. Also das ist dann auch, viele haben dann, ja, kommt ja immer darauf an, wie die Lebensumstände sind. Aber das ist ja auch wiederum ein weiteres Problem, das ich sehe, dass viele Leute sich eben auch juristisch oder in so einer Situation kann sich ein Gericht dann halt auch ausagieren oder eben andere Verfolger, weil sie eben sitzen am längeren Hebel, aber haben eben unter Umständen auch Leute vor sich, die dann einfach das auch gar nicht die Möglichkeiten sehen, wie kann man sich gegebenenfalls noch wehren. Ja?
Das Wehren ist ausgesprochen eingeschränkt. Es fängt damit an, dass Sie die Juristensprache nicht verstehen.
Genau, das ist ja auch
so. Und Sie sind ja selber Juristin, ja. Und halten Sie mir bitte nach, dass ich so streng mit Ihrem Berufsstand umgegangen bin.
Kein Problem, ich sehe den ähnlich kritisch.
Okay, also Tatsache ist, sich in die Sprache hineinzuversetzen. Ich halte diese Sprache für Menschen, die vielleicht, ich möchte es vorsichtig formulieren, nicht den Bildungshorizont haben, den wir beide haben, es müsste auf einfache Sprache zurückgegriffen werden.
Das ist wie der Medizin auch. Da kriegen Sie ja auch Begriffe an den Kopf geworfen, mit denen kann kein Mensch was anfangen. Also eigentlich müsste es auch da zum Beispiel für eine informierte Einwilligung eben auch eine entsprechende, ein Herunterbrechen auf simple, verstehbare Sprache geben, ja, für die Probleme, die man bekommt.
Ich habe versucht, die Doktorarbeit meines Bruders mal zu lesen. Glauben Sie es mir, ich habe nach 2 Seiten ganz einfach kapituliert. Es war nicht zu machen. Es war einfach nicht zu machen. Es war sowas von kompliziert zu lesen, dass ich gesagt habe, nee, also das verstehst du nicht. Als ich dann gezwungen worden bin, meine eigenen Akten hier, die juristischen Akten zu lesen, da ist mir erst mal aufgegangen, wie menschenfeindlich eine solche Sprache auch sein kann. Ne? Das heißt, wenn ich jetzt Post bekomme, dann heißt das nicht sehr geehrter Herr Meuter, sondern dann heißt es Herr Angeklagter. Beziehungsweise nicht Angeklagter, Herr Verurteilter, habe ich auch schon gehabt. Der Verurteilte. Wo leben wir eigentlich?
Auch in der dritten Person gerne.
Ne? Ja. So. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn man sich dann die Leute, die solche schreiben, und ich habe ja hier vom GBA berichtet, wenn man sich dann teilweise mal anschaut, wie politisch die sich, was sie für ein Parteibuch in der Tasche haben, aber wie sie dann parteipolitisch richtig denken. Da staunen sie dann Bauklötze. Ne? Also das ist so weit, wenn es die Todesstrafe geben würde, hätten sie da die meisten, die dafür sind.
Ui.
Und das ist mir persönlich nicht nur klar geworden, sondern ich habe entsprechende Bemerkungen noch gehört. Und von Richtern und auch von Staatsanwälten und so weiter, wo solche Bemerkungen gefallen sind. Also ich war ja erschüttert darüber, dass zum Beispiel gesagt worden ist, also früher hatte man die Leute einfach erschossen. Mhm. Unter Juristen offensichtlich, und das habe ich nicht nur einmal gehört. Das ist ein Fall für die Genickschussabteilung.
Echt? Oh Gott, das ist ja gruselig. Aber das habe ich jetzt wiederum bislang nicht so erfahren. Aber wer weiß, was es da alles gibt, schrecklich,
ja, man lernt nicht aus. Man muss einfach, wenn man in den Gerichten ist, wo also Mord und Totschlag, ne, das ist ja für viele, es gibt ja viele Rentner. Ich wusste gar nicht, wie viele Rentner tatsächlich sich solche Sachen angucken, weil sie halten das für spannend, ja. Und es ist ja auch in gewisser Weise spannend, einem Mordprozess zu folgen. Ist er der Mörder, ist er nicht, wie wurde das gemacht und so. Das hat ja eine gewisse Spannung, das ist ja auch öffentlich.
Im Fernsehen, ja.
Ne? So, aber das unterscheidet sich vom Fernsehen dann doch deutlich.
Mhm.
Und es gibt der eine oder andere Rentner, den ich dann so mal kennengelernt habe, die genau wussten, wie der Richter tickt, was der macht, wie viel wir, also die den schon kannten aus. Ich sage, wie viele Verhandlungen haben Sie denn verfolgt von dem? Ja, das war meine 50. Verhandlung bei dem. Ne? Mhm. Also als Zuschauer. Und da können Sie eine ganze Menge draus lernen. Also solche Leute gibt's. Ne? Und wenn man die dann auswendig macht, die grüßen zum Beispiel auch dann so und nicken dann wohlwollend drüber. Ich dachte, na du, was ist das denn? Das ist ja, ich meine, es ist ja gut, dass es das gibt. Es ist ja öffentlich, ist ja keine Frage. Aber solche Sprüche, da reagiere ich ganz, ganz empfindlich drauf, weil wir haben die Todesstrafe abgeschafft in Deutschland, wir wissen warum und wir wissen auch, dass im anderen Teil von Deutschland lange Zeit auch die Todesstrafe praktiziert worden ist und gegenüber den Opfern hat sich die deutsche Justiz bis heute ja nicht unbedingt als besonders kooperativ erwiesen. Das muss man auch mal sehen. Oder gegen Stasi-Opfer. Man kann das ja hier in Berlin sehr gut sich mal angucken, das Stasi-Gefängnis, wie menschenverachtend das ist. So. Und da muss man halt entsprechend gegensteuern. Und ich bin halt dafür, dass alles dafür getan wird in Deutschland, dass wir eine gerechte Justiz haben, eine funktionierende Justiz haben und dass wir in der Lage sind, unseren Bürgern auch den Schutz zu geben, den sie genießen und dass ein Verdacht nicht über einen Beweis obsiegt. Das darf überhaupt nicht sein. Wir müssen uns sensibilisieren. Wie gesagt, das kann jeden erwischen. Und die Frage, warum es mich erwischt hat, war einfach die, der hatte sich vorbereitet, der hat gesagt, das ist glaubhaft und das muss ich muss als verurteilter Kinderschänder nicht ins Gefängnis. Und das wird man ihm zugesichert haben. Und der Rest war dann Routine. Er kam raus, sein Chef wurde noch nicht mal angeklagt, obwohl er angeblich auch die Unterlagen hatte. So. Derjenige, der mit den Unterlagen gearbeitet hat, hat 15.000 Euro Ordnungsgeld bezahlt, nicht Straf. Also er hat keinen Strafbefehl bekommen, der hat Ordnungsgeld bezahlt und war dann aus dem Schneider. Bei mir wurde nichts gefunden, was auch nur ansatzweise darauf hindeuten könnte, dass ich die Papiere jemals in Besitz hatte. Hatte ich nicht. Wofür? Für was? Warum soll ich solche Unterlagen besorgen? Um jemanden für eine Tasse Kaffee einen Freundschaftsdienst zu erweisen? Ich bitte Sie, das ist ja völliger Blödsinn. So, wenn das ein Generalbundesanwalt glaubt, welche Qualifikation haben diese Leute, die dort arbeiten? Aus meiner Sicht eine geringe. Eine sehr geringe. Denn die müssen sich um wirkliche Leute kümmern, die wirklich Böses im Schilde führen. Da gehören Terroristen zum Beispiel zu. Und es gibt genügend Leute, die bereit sind, andere Leute wegen Nichtigkeiten oder anderen Glaubens zu töten oder zu schädigen. Da muss man ansetzen. Wenn Geheimnisverrat betrieben wird, dann müssen sie, insbesondere wenn es um solche Sachen geht wie schweren Geheimnisverrat oder Landesverrat, dann müssen sie Spezialisten haben, die sich darum kümmern und nicht Leute, die noch nicht mal anständig Fragen stellen können oder sich damit zufrieden geben, ah ja, sie hatten den Tresorschlüssel nicht, dann kamen sie ja selber an die Unterlagen gar nicht ran, nee, das macht meine Sekretärin. Ja, hören Sie mal zu, das geht ja gar nicht. Ja, das ist ja so, wie wenn Sie jemandem eine Waffe in die Hand drücken, der keine Qualifikation dafür hat. Und das ist eine Waffe gewesen. So, dass die so lange gebraucht haben, überhaupt Klage zu erheben. Wie gesagt, da, der Plan war durch, der Haushaltsplan war bekannt und so weiter. Was soll das? Das muss man ja sagen. Und dass die Politik noch nicht mal reagiert hat. Was glauben Sie, wie viele Abgeordnete, mit denen ich zu tun habe, mir geholfen haben? Nicht einer. Nicht einer. Aber Kameraden aus der Bundeswehr, die ich hatte, die haben geholfen. Die sind der Kameradschaft verpflichtet und haben gesagt, das lassen wir nicht zu. Wir helfen. Da muss ich sagen, das war wirklich gelebte Kameradschaft. Politisch null. Keine Reaktion, auch wenn sie so, ja, ja, das machen wir, wir kümmern uns drum. Ja, ja heißt niemals. Und das habe ich sehr oft erlebt. Ich habe um Hilfe gebettelt, wirklich gebettelt. Ich habe keine bekommen, nichts. Und da muss man einfach sagen, sie werden einfach fallen gelassen. Und nach dem Motto, mit dem möchte ich nichts zu tun haben. Und als das Buch rauskam, da kamen solche Leute dann auf mich zu. Ja, kannst du mir dann eins geben? Ich sage, das kannst du bei Amazon bestellen. Nee, du kannst mir doch eins unterschrieben geben, das kostet dich doch nichts.
Ach, verrückt.
Du kannst das bei Amazon bestellen, Standardantwort. Ganz einfach, bei Amazon bestellen. Du hast genug Geld, das wird dir wohl nicht schwerfallen. Punkt. So, und wenn jemand 11.000 Euro verdient als Abgeordneter oder noch mehr, dann kann ich dem wirklich zumuten, sich auch ein Buch zu kaufen. Da braucht er sich bei mir nicht zu melden, denn er hat ja für mich auch nichts getan. Also sprich, es geht ja nicht darum, um ein paar Euro zu geizen. Es geht einfach dann ums Prinzip. Wenn er nicht hilft und das nicht für nötig hält und nicht auf Briefe antwortet, Telefonate und sonst was. Und meine Frau hat wirklich gut geschrieben und immer wieder darauf hingewiesen, der Mann ist in Not, er kann nicht, bitte helfen, was sollen wir tun? Und sie bekommen keine Antwort. Dann ist das so ein bisschen wie SOS-Funken bei der Titanic.
Ja, ja. Na gut, dann kommen halt auch noch die ganzen menschlichen Enttäuschungen hinzu. Es ist ja wirklich eine dramatische Geschichte. Mutter, ich finde toll, dass Sie sich da wehren und dass Sie da auch alle Mittel jetzt ergreifen, um da vielleicht doch noch irgendwie Gerechtigkeit zu finden. Ich finde, das ist auch ein sehr wichtiger Schritt, auch ein großer Schritt für Sie, aber auch ein großer Schritt für die gesamte Menschheit vielleicht oder zumindest hier die, die in Deutschland betroffen sein können von eben solchen Justizirrtümern oder wie will man sagen, es ist ja mehr als ein Irrtum, ja, weil ja offenbar auch viele Sachen ja vielleicht so, wie Sie es darstellen, wissentlich so gelaufen sind oder man da eben auch diesen Vertrag zu Lasten Dritter mit dem Beschuldiger da quasi geschlossen hat, so ein Deal. Also ich glaube, das ist wirklich wichtig, dass Sie da Aufklärungsarbeit betreiben weiter und auch eben hoffentlich letztlich zu einem Ergebnis kommen, dass Sie da auch rehabilitiert werden, ja, weil das ist ja schon wirklich ein ganz schönes Päckchen, was Sie da mit sich rumtragen, auch persönlich, ja. Also vielen Dank, dass Sie das heute bei uns so dargestellt haben und ich würde mich freuen, wenn wir in Kontakt blieben, sodass wir auch eng begleiten können, was sich da eben bei Ihnen weiter tut. Ja.
Also ich verspreche Ihnen, dass ich Sie als erstes in Kenntnis setze, nach meinem besten Freund, das ist einfach so, und nach meiner Frau, ganz klar, aber Sie stehen auf Platz 3 und Sie bekommen das und Wir werden am Wiederaufnahmeverfahren sicherlich viel Spaß haben, auch also eher im Negativen als im Positiven, weil nur 3% überhaupt aller Wiederaufnahmeverfahren werden überhaupt umgesetzt. Das wissen Sie als Juristin auch. Wir sind für jeden Tipp dankbar, den wir bekommen. Wir sind, ich denke, in guten Händen. Noch darf ich aber nicht die Praxis verraten, weil noch nicht eine endgültige Entscheidung getroffen ist. Ist es für uns ungemein wichtig, eine gewisse Außen-PR zu haben, weil wir schon gesagt bekommen haben, ohne die wird die Justiz ganz klar obsiegen. Die werden auch selber Pressemitteilungen herausgeben, die unter Umständen das torpedieren. Sie helfen mir, ich helfe Ihnen gerne. Ich bin froh, hier gewesen zu sein, dass Sie sich die Zeit genommen haben, währenddessen Ihr Hund
jetzt inzwischen,
auf sich aufmerksam macht. Das kann ich verstehen. Wir haben selber zwei Hunde. Herzlichen Dank nochmal für das offene Gespräch. Es hat mir große Freude bereitet und ich wünsche Ihnen alles Gute für diesen tollen Kanal.
Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Meuter. Viel Erfolg, viel Glück und wir hören dann voneinander.
Unbedingt.
Ja, wir sind jetzt auch am Ende der Sitzung angekommen und hier, ich habe auch ein Tier, was da auch froh ist, wenn es dann irgendwie
du kriegst dein Leckerchen gleich.
Auch vorbeigeht, er ist noch klein und
ich bin mal so, weil jetzt
ja, genau,
möchten Sie?
Nein, geben Sie sich.
Das Gin drin hoffentlich, ja.
Hoffentlich. Ja, wir sind am Ende der Sitzung angekommen und ich möchte mich von Ihnen verabschieden für heute. Wir sind ja, wir werden die Sache weiter untersuchen. Es gibt ja auch jetzt sehr interessante Entwicklungen mit den RKI-Files. Da gab es ja eine Stellungnahme von Bodo Schiffmann jetzt vor kurzem, wo offenbar es Hinweise gibt, dass vielleicht diese Files nicht authentisch sind, welche jetzt die geschwärzten oder die ungeschwärzten, man weiß es vielleicht noch nicht, aber offenbar scheint es da inhaltliche Diskrepanzen zu geben bei dem, was dann veröffentlicht wurde. Also bei manchen Seiten scheint es wohl so zu sein, dass die Schwärzungen dann überhaupt gar nicht übereinstimmen mit dem, was man dann bei der ungeschwärzten Version sieht. Also ich habe das selbst jetzt noch nicht analysiert, ich werde mir das auch nochmal angucken, aber da gibt es auf jeden Fall auch interessanten Aufklärungsbedarf, wer weiß, was dahinter steckt. Man wird auch da wahrscheinlich einiges in absehbarer Zeit dazu erfahren. Ja, Wolfgang Woda konnte heute leider aus terminlichen Gründen nicht dabei sein, aber wird es sich sicher anschauen und wahrscheinlich auch fasziniert sein von dem, was heute gelaufen ist inhaltlich. Und bedanke mich fürs Zuschauen. Wir können unsere Arbeit ja hier nur machen, wenn Sie uns wirtschaftlich unterstützen. Und ich hoffe, Sie bleiben uns insoweit gewogen. Ich wünsche allen einen ersprießlichen Nachmittag und ein schönes Wochenende. Und wir sehen uns dann in der nächsten Woche wieder. Bis dahin. Tschüss. Ja.